Hallo und herzlich willkommen zurück zum Chaos Radio München. 5 Jahre lang war es still im Chaos Radio München, aber heute melden wir uns zurück mit einer Folge, die wir schon lange aufnehmen wollten. Ich habe hier F-Plätz bei mir und F-Plätz erzählt uns was über WattSim. Hallo F-Plätz.
Hallo, servus Bernd.
Und ich bin übrigens Gigo und ihr kennt mich vielleicht schon aus anderen Episoden. Den F-Plätz kennt ihr auch schon aus anderen Episoden. Der hat nämlich normalerweise auch eher technische Gebiete aus der Programmierung, aus der Informatik, aus der IT, wo er irgendwie spannende Sachen erzählt. Was machst du sonst so quasi im Leben, wenn du bezahlte Tätigkeiten nachgehst? Was machst du denn da so?
Ja, ich mache eigentlich was mit IT. Ich habe Informatik studiert, ich bin Infrastructure Engineer, ich mache sehr viel mit NixOS, so Linux, Cloud Deployments.
Das ist ja auch ein bisschen so der Running Gag immer, so was macht eigentlich F-Plätz? Ja, ich glaube, der macht nix.
Irgendwas mit nix.
Ja. Genau so. Aber heute reden wir über WattSim und WattSim ist jetzt eher dein Hobby, du wirst doch nicht bezahlt für.
Da werde ich nicht bezahlt.
Ja. Erzähl uns doch mal ganz kurz, so ganz allgemein, was ist denn WattSim? Sprecht es überhaupt richtig aus oder spricht man das WattSim aus?
Ja, die Amerikaner eher WattSim, aber WattSim ist ein Online-Flugnetzwerk, wo Leute, die daheim mit ihren Flugsimulatoren fliegen, online zusammen mit anderen Leuten fliegen können. Daneben gibt es auch Lotsen, die dann den Funkverkehr und die Prozeduren, die echten Verfahren anwenden. Mhm. Und im Prinzip kann man da mit seinem Simulator zu Hause genauso fliegen wie ein Pilot in der Realität.
Okay. Also man kennt das ja vielleicht so Leute, die sich so richtig reinsteigern in ihre privaten Simulatoren und alle Knöpfe und so weiter sich hinbauen, wie man da irgendwie im Flugzeug hat. Und was dann natürlich fehlt, ist gewissermaßen der Funkverkehr. Und da kommt jetzt WattSim auf jeden Fall ins Spiel.
Genau, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie so eine Modelleisenbahn zu Hause quasi, wo es auch so Enthusiasten gibt, die halt dann den echten Verkehr auf der Schiene genauso modellieren mit den Schienen und den ganzen Signalen wie in Realität. Das ist im Prinzip dasselbe, nur halt für Luftfahrtverkehr.
Okay, und WattSim steht für Virtual Air Traffic Simulation oder?
Ja, genau. Also. Das kommt eigentlich aus den USA. Das gibt es mittlerweile auch schon seit über 25 Jahren. Mhm. Das waren vorher mal 2 Netzwerke, die zusammengelegt sind. Es gibt daneben noch ein anderes Netzwerk, das heißt IWAO. Mhm. Und das sind die beiden großen Online-Flugnetzwerke, die es gibt, WattSim und IWAO. Und zum Vergleich, auf WattSim gibt es halt wesentlich mehr Verkehr als auf IWAO.
Okay, und jetzt steht es natürlich potenziell im Vordergrund, dieser Funkverkehr und diese Lotsentätigkeiten. Aber wenn ich das richtig verstehe, WattSim macht letztendlich auch die Netzwerkschnittstelle, dass die ganzen Leute im selben Universum fliegen?
Genau, also man kann die anderen Flugzeuge sehen, man kann die echten Frequenzen benutzen. Also man tut quasi im Flugzeug auch die echte Frequenz reindrehen und dann ist man auf der Frequenz. Auf dem Netzwerk wird der Funkverkehr auch real simuliert, man hat die echten Interferenzen. Wenn beide gleichzeitig sprechen, wird die Frequenz auch geblockt und so. Gleichzeitig wird physikalisch auch die Reichweite simuliert. Wenn man höher ist, hat man eine höhere Reichweite. Wenn man niedriger ist und weiter weg, ist der Empfang nicht mehr so gut. Und man sieht halt wirklich die Flugzeuge auch. Als Lotse hat man dann den Lotsenprogramm, das auch den jeweilig lokalen Gegebenheiten so weit wie möglich nachgestellt ist, sodass es halt auch für den Lotsen, aber auch für den Piloten so nah an die Realität rangeht, wie halt möglich.
Okay, jetzt haben wir so einen groben Überblick. Ich kann auch den Hörern schon versprechen, das wird nicht die kürzeste Episode, die wir je aufgenommen haben. Ich habe hier so viele Fragen irgendwie aufgeschrieben und noch mehr im Kopf und alles weitere ergibt sich im Gespräch. Das wird also auch ein bisschen dauern, bis wir das irgendwie alles durch haben. Ich hoffe, du hast genug Zeit mitgebracht.
Auf jeden Fall.
Großartig. Dann lass uns doch nochmal irgendwo ganz an den Anfang zurück. Wie bist denn du zu WattSim gekommen? Warum hat dich das gereizt? Warum hast du angefangen?
Naja, ich war schon immer so ein bisschen Luftfahrt interessiert. Ich habe auch schon ganz früher mit dem Microsoft Flight Simulator 98 damals angefangen. Natürlich ohne WattSim, da habe ich ja noch kein Internet gehabt und so. Aber da ging es so ein bisschen los. Dann habe ich mich mehr auf Programmieren und so fokussiert. Und dann, als Corona kam der neue Microsoft Flight Simulator 2020 raus. Ja. Den habe ich mir dann geholt. Bin dann ein bisschen geflogen und da habe ich so gesehen, oh, es gibt ja sowas wie Online-Flugnetzwerke. Bin dann da ein bisschen rumgeflogen, fand es auch super, habe sehr viel gelernt dabei. Ich meine, das ist auch im Vordergrund von diesem Netzwerk. Jeder soll, das ist ein Learning-Environment für alle. Ist auch okay, wenn ich alles weiß, aber man soll halt die Lernwilligkeit mitbringen.
Okay.
Und dann habe ich ein bisschen rumgeflogen und zusammen mit einem Kollegen, der zum gleichen Zeitpunkt angefangen hat, haben wir uns dann dazu entschieden, auch zu lotsen. Und dann haben wir vor jetzt gut zwei Jahren angefangen, auch auf Watzim zu lotsen und da die Ausbildung durchzumachen.
Mhm. Jetzt, wenn du Ausbildung sagst, also du hast gesagt, du hast einfach angefangen dort zu fliegen. Das heißt, genau. Als Pilot ist der Einstieg vergleichsweise einfach?
Genau, als Pilot kann man einfach fliegen. Man muss so einen kleinen Test machen, aber der ist ziemlich trivial. Also im Prinzip als Pilot kann man direkt anfangen. Als Lotse muss man erst eine Ausbildung durchlaufen. Und die ist tatsächlich nicht ohne, weil man wirklich die komplett echten Verfahren lernt. Und wenn man die durchlaufen hat, dann ist man auch auf einem tatsächlich ähnlichen Ausbildungsstand wie ein echter Lotse.
Okay, also das Ziel von dem Watzim-Netzwerk ist auch wirklich, den Realismus irgendwie so nah wie möglich abzubilden, wie es halt geht, oder?
Genau, das ist für jeden im Hintergrund. Die Piloten wünschen sich das auch, die bei uns fliegen natürlich. Mhm. Aber wir als Lotsen wollen es natürlich auch. Also wir wollen jetzt nicht Flugzeuge ineinander schicken natürlich, das ist ein absolutes No-No. Wir wollen die echten Staffelungsbeschränkungen und alles einhalten und auch die echten Verfahren benutzen. Also wir wollen uns so weit an die Realität und an die echten Clearances halten, wie halt möglich.
Mhm. Und was hat dich jetzt da gereizt, als Lotse einzusteigen? Also als Pilot kann ich mir auch nahe vor, ne, man hast einen Flight Simulator, es macht ja auch irgendwie Spaß, so, ne, hast dieses Flugzeug, Zeug konfigurieren, Ding, den Flug sinnvoll planen, den auch mal durchführen. Ich meine, das mache ich auch. Also ich mache das schwach und klein und auf der Xbox und da ist eh nicht alles so richtig funktional, aber macht schon auch irgendwie Laune. Aber wie kommst du diesen Schritt, ich will aber eigentlich auch diese Lotsenseite machen?
Ja, also das Coole ist, als Lotse hat man einen besseren Einblick in die ganzen Verfahren. Also wenn man, so wie ich als Nerd, da irgendwie noch tiefer einsteigen will, dann muss man quasi Lotse werden. Wenn man dann die ganzen Sachen einfach lernt, die man die echte Flugverkehrsstörung ausmacht, einerseits. Andererseits ist einfach eine geile Challenge. Mhm. In dem Sinne, weil für mich ist das Lotsen so eine Art Puzzlespiel. Weil das Ziel ist, so viel Flugverkehr wie möglich, so effizient und nach den Regeln abzuarbeiten. Mhm. Und manchmal, wir haben auch so Events beispielsweise, wo dann wirklich viel Verkehr los ist, teilweise mehr als in Realität, mit nur einem Bruchteil von den Lotsen. Und da muss man sich schon mal vorher einen Plan machen, wie man die Flieger jetzt zum Beispiel am Boden Pushbecken und rumtexeln lässt, damit sich das alles aufgeht.
Okay. Hast du da Zahlen im Kopf, wie viel Leute sind da in dem Watzim-Netzwerk irgendwie gleichzeitig online?
Also wir haben am meisten online abends europäischer Zeit und da sind mehrere tausend Piloten online und mehrere hundert Lotsen.
Okay, wenn wir das mit dem realen Verkehr, Luftverkehr vergleichen, ist das aber nur ein Bruchteil von dem, was in Realität irgendwie da draußen aktiv ist, oder?
Das ist nur ein Bruchteil, aber wenn man zum Beispiel schaut bei so einem Event, wie zum Beispiel, wir haben immer mittwochs bei uns in München, ich bin in der München FIR, also Flight Information Region, da gibt es mehrere Gruppen quasi, die jeweiligen größeren Major Airports betreuen. Wir haben, wenn wir Event haben, in der Regel mehr Flugverkehr als am echten Flughafen in Real passiert.
Okay.
Und wir reizen da auch die echten physikalischen Kapazitäten des Flughafens in der Regel aus, was in der Realität eher selten der Fall ist, weil die das auch gut besser planen können. Also wir haben keine wirkliche Flow-Control wie in der Realität, wo es dann Slots gibt und so. Bei uns können die Piloten einfach connecten und sind sie halt da. Mhm. Und dann müssen wir schauen, was wir damit machen.
Okay. Dann lass uns doch noch ein bisschen reingucken. Also jetzt, wenn ich so als ein Pilot anfange, gut, ich habe den Microsoft Flight Simulator, wie kann ich mich als Pilot in dieses Netzwerk verbinden? Da muss ich noch so eine Software installieren und dann einen Account machen, oder?
Genau, erstmal muss man sich einen Account machen bei Watzim. Mhm. Dann muss man diesen Test machen, der aber ziemlich einfach ist. Also wenn man schon mal ein bisschen geflogen ist und ein bisschen Aviation interessiert ist, dann kann man das auch eigentlich machen. Dann muss man sich einen Pilot-Client runterladen, der spezifisch zum Flugsimulator, den man hat.
Also der nutzt irgendwelche Schnittstellen, die am Flugsimulator existieren, wo dann gewissermaßen auf dieses Netzwerk konnektiert und ich meine, was macht das noch? Was?
Genau, es tut einerseits die Position, die das Flugzeug im Simulator hat, mit dem Netzwerk synchronisieren, aber auch die Konfiguration des Flugzeugs.
Also okay, aber die Flugphysik passiert weiterhin im Simulator, es gibt gewissermaßen einfach nur so einen, das reicht wahrscheinlich, muss man gar nicht so häufig machen, alle paar Sekunden irgendwie so ein Update, wo er jetzt genau ist, oder?
Tatsächlich passiert das unter einer Sekunde mehrmals.
Mhm. Oh.
Auch die ganzen Stati des Flugzeugs werden übertragen. Also ob die Flaps ausgefahren sind, ob das Gear ausgefahren ist, welche Lage im Raum das Flugzeug hat, wie schnell es fliegt, wird übertragen. Mhm. Und gleichzeitig wird der Traffic, der auf dem Netzwerk ist, auch in deinen Flugsimulator injected.
Ah, okay, weil es natürlich auch wichtig ist, dass ich sehe, wie sind die anderen Flugzeuge gerade, wie stehen die rum, genau. Wie sind die aufgestellt, welche Lichter haben die an, genau, solche Dinge.
Genau, welche Lichter auch. Ja. Weil zum Beispiel als Lotse kann ich ja auch einem Flieger eine Conditional Clearance geben, heißt es dann. Ich sage quasi den Piloten hier, da steht eine Lufthansa A320.
Ah, wenn er weg ist.
Hinter dem Rolle so und so.
Genau, okay. Genau. Ah ja, sehr spannend. Wie ist das von Hersteller? Microsoft, finden die das geil? Finden die das super, dass dieses WATSIM-Netzwerk existiert? Also bauen die absichtlich die Schnittstellen so, dass man da relativ gut andocken kann?
Ja, das ist absichtlich. Jeder Flugsimulator macht das so. Es gibt ja auch andere, X-Plane zum Beispiel oder Prepared, da gibt es noch ein paar andere. Die haben schon so Schnittstellen, weil es auch andere Software gibt, die damit interagiert. Also in jedem Flugsimulator gibt es so Schnittstellen, die komplette WATSIM-Integration quasi ermöglicht auch.
Okay, und ansonsten nutzt man die Schnittstellen, um irgendwelche zusätzliche Hardware anzubauen oder irgendwelche...
Es gibt Software, die zum Beispiel den echten Flugverkehr in deinen Flugsimulator injectet, dann von Flightradar24 oder so beispielsweise, damit du halt mit dem irgendwie fliegen kannst. Genau, für sowas wird es auch benutzt.
Ah ja, super. Okay, so, also auf Client-Seite, ich habe einen Flugsimulator, ich habe jetzt das Ding, ja, der Funkverkehr läuft jetzt dann trotzdem Audio aus dem Flight Simulator raus oder habe ich dann dafür irgendwie noch eine eigene Funksoftware?
Nee, das geht auch über den Pirate Client. Da muss man auch Input-Output-Device auswählen und dann Push-to-Talk-Button. Mhm. Da kannst du auch einen Button auf deinem Joystick drauf mappen und so.
Okay, ist ein paralleles Programm, das erstmal bei mir irgendwie läuft und ich habe da dann quasi eingestellt, dass das irgendwie meinen Funkverkehr bildet. Genau. Aber du hast vorhin gesagt, die Frequenzen kommen aus dem Flight Simulator. Also ich muss nicht mit diesem Programm dann interagieren, während ich fliege.
Genau, musst du nicht. Du kannst komplett in deinem Flight Simulator bleiben und da alles so machen, wie es der echte Pilot machen würde. Nämlich die Frequenz reindrehen, die dann der Lotse dir gibt beispielsweise. Der Pilot Client hat noch weitere Features, da kannst du auch sehen, welche Lotsen gerade online sind, weil wenn kein Lotse online ist, dann fliegst du auf Unicom, heißt das. Das ist so eine allgemeine Frequenz, wo die Piloten nur ihre Intentions announcen, also was, also jetzt gerade zur Runway rollen, dass sie jetzt starten oder so. Und wenn die Kontrolle online kommt, musst du die natürlich kontaktieren. Und da gibt es auch einen Textchat, dass Leute zum Beispiel, die taubstumm sind oder beispielsweise auch fliegen können. Wir haben sogar Piloten, die blind sind, die bei uns fliegen. Die schicken uns dann vorher eine Textnachricht, dass sie blind sind, dass sie dann gleich auf die Runway connecten und so. Das tun wir alles mit denen auch machen. Das ist eigentlich voll cool.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Jetzt sind wir hier ein Nerd-Podcast. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das technisch im Hintergrund läuft? Ist dann da jetzt irgendwie hier so ein Mumble, was das Voice macht oder ist das eine proprietäre Geschichte?
Das ist leider ziemlich proprietär. Also dieses Protokoll, das die ganzen Positionen und Flugstart überträgt, ist auf Basis von IRC, was auch sehr lustig ist.
Das ist ja wirklich nicht.
Also natürlich ist stark abgewandelt. Aber
gut, aber jetzt kann man ja auch sagen, ich meine also auch überhaupt die Tatsache, dass überhaupt der Funkverkehr überhaupt mündlich übertragen wird, ist ja auch schon irgendwie so ein bisschen outdated, wenn man so will. Könnte man ja heutzutage auch anders machen. Hat sicherlich irgendwie so eine Traditionsnummer und der Umstieg wäre nicht einfach. Warum nicht auch quasi das über IRC machen? Das ist ungefähr genauso alt wie hier Funkverkehr.
Ja, genau. Also natürlich, das Protokoll ist ein bisschen anders, aber im Prinzip ist es wie IRC. Es gibt auch mehrere Server, die genau wie so IRC-Server miteinander verbunden sind. Gibt es teilweise auch Netzbits und so.
Okay, sehr schön. Gut, aber ist das Open Source? Kannst du da irgendwie reingucken? Kannst du da den Client anschauen?
Leider nicht. Das Problem ist, dass WATSIM dieses Protokoll unter Verschluss hält. Es gibt diese Pilot Clients. Es gibt einen Pilot Client, der Open Source ist, aber Teile davon sind Closed Source, weil WATSIM als Netzwerk, die ganzen Sicherheitsmechanismen, die eingebaut sind, unter Verschluss hält leider. Aber da arbeiten wir auch gerade dran, dass es anders wird, by the way. Die ganzen ATC-Clients, also die Lotsen-Clients, sind komplett closed source. Teilweise arbeiten da auch nur einzelne Leute dran. Deswegen ist die Entwicklung auch eher schleppend. Aber wie gesagt, da arbeiten wir jetzt auch an was.
Okay, aber also nur, dass man es sagt, die sind trotzdem alle gratis, also die Teilnahme an dem Netzwerk und das Herunterladen der Software und die Nutzung der Software, die ist kostenfrei.
Genau, das ist komplett kostenlos.
Also Freeware.
Früher wurde das von ein paar Amerikanern finanziert, das komplette Netzwerk. Mittlerweile kann man auch spenden, aber das ist für alle absolut kostenfrei, ja.
Okay, ja, echt ein bisschen schade natürlich, ne, wenn es Open Source hätte schon irgendwie, wenn es nur das Nerd-Interesse ist, da reinzugucken, wie macht ihr es? Oder potenziell, ich meine, wie rufen die auf, zur Mitarbeit oder gibt es da überhaupt ein Interesse, dass man auf der Seite mitarbeitet, dass man irgendwie die Software verbessert und die Sachen, wenn du sagst, das ist über IRC oder sonst was, könnte man ja auch irgendwie mal moderner gestalten?
Ja, man kann sich da überall einbringen in bestimmten Teams. Es gibt ein komplettes Governance-System, also beispielsweise je nach Land gibt es einzelne Gruppen quasi, die dieses Land als Lotsen quasi bespielen, die dann die Community dafür bereitstellen, die dann zum Beispiel die Konfiguration von den Lotsen-Clients machen, wo ich auch dran beteiligt bin. Mhm. Wir haben dann wir tun zum Beispiel bei uns in Deutschland die ganzen Lotsen-Clients so einstellen, dass sie wie in der Realität ausschauen. Also zum Beispiel, dass das Münchner ATC-System genauso ausschaut wie das ICAST 2 in Realität, mit dem weißen Bildschirm, mit den Icons, die dann genauso sind, wie die Tags von den Flugzeugen, dass die genauso ausschauen wie in Realität. Da werden uns glücklicherweise dann auch immer wieder Screenshots von den echten Lotsen zugespielt.
Okay.
Also wir machen das dann schon so, dass es ausschaut wie in Realität. Und genau, jedes Land hat da eine eigene Gruppe, die quasi das Land bespielt. Und dann gibt es noch so ein watzenweites Governance-System, sage ich mal, ein watzenweites Tech-Team, die das Ganze alles betreut, wo man sich auch einbringen kann. Aber der Prozess, da reinzukommen, ist auch eher ein bisschen schwierig. Ist alles so ein bisschen, ja, oft nennen wir das eher eine Bürokratie, weil sehr viel leider sehr formalisiert ist. Aber man kann sich einbringen, wenn man genug Zeit und Muße hat, dass man sich da einbringen will.
Okay. Gut, kommen wir mal nochmal so zurück zur Software. Jetzt haben wir die Pilotenseite abgedeckt. Gut, Flight Simulator plus irgendwas Angedocktes, was irgendwie die Sachen im Hintergrund zusätzlich regelt. Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Also Flight Simulator hat schon mal jeder irgendwie gesehen. Jetzt, wie sieht das bei dir auf Lotsenseite aus? Hast du da allein von der Hardware, was hast du da stehen? Mit was arbeitest du? Also ich meine, du brauchst ja jetzt auch irgendwie also mindestens einen Computer und irgendwie ein Headset für den Funkverkehr. Aber ist das dann alles einfach in Software oder hast du dann irgendwie dir vier große Screens hingebaut mit irgendwie Touch und Ding? Oder also was hast du da stehen? Wie arbeitest du?
Genau, also es gibt Lotsen, die da sich sehr ausleben auch, genauso wie echte Flight Sim Enthusiasten, die ihr Homecockpit nachbauen. Auf Lotsenseite kann man mit einem normalen Computer, mit am besten zwei Monitoren, mit einem Headset und Maustastatur schon sehr weit kommen. Viele Leute haben dann noch ein iPad daneben, wo sie irgendwelche Charts nachschlagen können. Ich habe zusätzlich zu einem Headset noch eine weitere Tastatur, so ein kleines Makropad, wo bestimmte Shortcuts von dem ATC-Client draufgelegt sind. Sprich, wenn ich zum Beispiel eine Info von einem Flugzeug kriegen will, dass ich nicht eine Tastenkombination drücken muss, sondern einfach nur eine Taste auf meinem Makropad.
Okay.
In der Realität wäre es natürlich auch so. Die haben eine fette Tastatur,
ja,
und haben dann auch quasi spezielle Tasten, wo sie dann bestimmte Funktionen hinterlegt haben.
Okay, aber das ist dann, also ich gibt da das, wie heißt das, Stream Deck oder sonst was, wo man da einfach so Tasten konfigurieren könnte, sowas könnte in der Art.
Machen, genau. Wenn man jetzt weiter auf den Boden schaut, im Tower wird auch oft noch mit Streifen gearbeitet, so ein Flugstreifensystem, also bei Radar-Lotsen eher selten.
Moment, du redest wirklich so von so, ich habe so Papierzettelchen, die ich dann durch die Gegend schiebe, ja, ja, um zu wissen, in welcher Reihenfolge jetzt die Flugzeuge kommen?
Ja, genau, aber da gibt es auch Software dafür.
Okay.
Um das zum Beispiel auf einem iPad oder so, also im Pad zu machen. Wie in der Realität auch, by the way. Da ist auch alles mittlerweile elektronisch, aber es sind immer noch so Streifen, die dann im Prinzip die Reihenfolge angeben und wo dann die ganzen Informationen drin sind. Hier, ja, welche Route fliegt der, welche Flughöhe hat er gefeilt, welchen Transponder-Code hat er gesetzt, welches Callsign hat der, welcher Flugzeugtyp und so. Und das wird teilweise auch nachgebildet und man kann sich das auch quasi aufrufen und man kann sich es anschauen quasi.
Okay, aber ich meine, aus dem Tower kann man ja auch rausgucken und schauen, wo die Flugzeuge starten, landen, rumstehen.
Das kann man auch machen. Du kannst auch in deinen Lotsen-Client auch deinen Flugsimulator connecten.
Ah, da nehme ich dann auch einfach die Flugsimulator-Software, die das ganze Rendering und so weiter gut macht.
Genau, dann setzt dich da in den Tower rein und dann schaust du einfach zu, wie die Flugzeuge rumrollen und starten.
Okay. Gibt es auch irgendwelche VR-Optionen, dass ich da wirklich mich das Gefühl habe, ich bin da drin? Also ich sehe jetzt, ja, wenn ich so Division Pro zum Beispiel, könnte ich mir jetzt total geil vorstellen, als ich kann dann auch wirklich die Sachen greifen und durch die Gegend schieben und zum Fenster rausschauen und sehe den Flugverkehr.
Also die Flugsimulatoren können teilweise VR. Das Problem ist halt, dass man dann die Screens nicht bespielen kann.
Das ist aber schade.
Das geht leider nicht. Sprich, dafür braucht man auch eine andere Möglichkeit. Deswegen im Lotsenbereich wird eher nicht VR benutzt. Aber Piloten setzen das teilweise schon ein. Dass sie halt sich in ihrem Flugzeug quasi auch rumdrehen können und sich dann zum Beispiel noch runterschauen können, in ihrem Flight-Computer Zeug einstellen können oder runterschauen, um die Frequenz reinzudrehen und so. Das kann man schon machen, ja.
Gut, und hast du dann auch so einen Flugsimulator, dass du rausgucken kannst oder machst du das gar nicht?
Ich habe auch einen Flugsimulator, ich fliege auch teilweise. Ich fliege zwar mittlerweile eher selten, aber ich fliege auch, aber meistens fliege ich dann bei unseren Trainees und gebe denen ein bisschen Verkehr und requeste irgendwelche Gemeinheiten, wo sie dann ins Schwitzen kommen.
Zum Beispiel was?
Naja, zum Beispiel setze ich mich in meinen Helikopter und mache Christoph-Ops, also Rettungshelikopter. Mhm. Da gibt es auch spezielle Phraseologie dafür, die unsere Trainees auch wissen müssen. Und dann müssen die das halt abarbeiten. Dann teilweise halt auch, wenn sie mir Priority geben, wenn ich zum Beispiel gerade auf einer virtuellen Rettungsmission bin, dann müssen sie halt irgendwelche Flugzeuge durchstarten lassen und mich da durchfliegen lassen.
Okay, naja. Das heißt, du hast also dir zu Hause auch wirklich so eine schöne Ecke eingerichtet, wo du irgendwie deinen kompletten Aufbau irgendwie hast? Oder ist das sowieso, weil du an dem Rechner eh arbeitest? Und
das ist dasselbe Rechner. Ich habe es jetzt nicht so professionell. Ich habe einen eigenen Joystick. Das ist es gibt mittlerweile so Nachbildungen von Airbus.
Ja, die sind ja sowieso so Fly-by-Wire. Das könnte man ja eigentlich den Original-Airbus-Joystick nutzen.
Genau. Aber den habe ich zum Beispiel. Ich habe auch so einen Throttle-Quadrant, also der halt auch dieses Viertel nachbildet vom echten Airbus A320. Das habe ich auch.
Okay, was ist daran besonders? Weil wenn du weit genug nach vorne schiebst, hast du irgendwie so eine Raste oder was? Oder?
Genau, da gibt es genau. Details, die werden dann auch nachgebildet. Den habe ich, aber mehr habe ich auch nicht. Andere Leute haben dann auch ein eigenes Viertel, wenn zum Beispiel in die Boeing fliegen. Die haben ja keinen Joystick. Die haben ja, so ein Steuerrad quasi.
Also okay. Ja, Boeing hat ja, fliegt ja, also in den Original-Boeing-Maschinen ist ja überhaupt nicht Fly-by-Wire, sondern auch wirklich hier irgendwie noch über Drähte und so weiter verbunden mit Hydraulik und so.
Die haben wir schon auch Fly-by-Wire, aber die haben trotzdem ihren Steuerknüppel noch.
Also die haben quasi, genau, die haben so zwischen den Beinen irgendwo ihr, man hört immer so von irgendwelchen YouTubern, dass das viel angenehmer ist im Airbus, weil du da einfach irgendwie vor dir nichts hast und da einfach irgendwie dein Notebook hinstellen kannst oder dein iPad oder was auch immer und
ja,
die Sachen.
Ja, echte Piloten sagen auch, dass sie dann einfach irgendwie essen können oder so.
Ja, genau, ist ein Tisch.
Den Tisch ausklappen können.
Genau. Sind dann alle Teilnehmer wirklich, also fliegen die dann alle hier so Verkehrsmaschinen oder weil du jetzt gerade hier so den Rettungshelikopter oder sonst was, ist das irgendwie ein Ding, dass da viele Leute dann sagen, ja, dann fliege ich doch mal hier mit dies oder jenem?
Also die meisten Piloten bei uns auch im Netzwerk sind eher ein bisschen jünger und fliegen eher die großen Maschinen. Also typischerweise A320, Boeing 737 oder dann auch die Heavies.
Okay.
Und die fliegen auch dann IFR, also nach Instrumentenflugregeln. Das heißt quasi, dass man vorher einen Flugplan aufgibt mit den ganzen Wegpunkten, die man abfliegen will, um von A nach B zu kommen. Und der Lotse lotst einen dann durch, so dass man nicht in andere Flugzeuge, die auch auf dem Weg sind, die vielleicht den Flugweg crossen würden, dass man dann quasi nicht reinfliegt, dass alles geordnet abläuft.
Ja, wenn wir jetzt schon so ins Detail gehen, dann lass uns doch mal wirklich irgendwie so ein Flug irgendwie mal durchspielen, was da irgendwie im Funkverkehr passiert.
Ich kann mal ganz kurz sagen, weil ich gerade IFR erwähnt habe, daneben gibt es noch VFR oder VFR,
Visual
Flight Rules. Mhm. Das sind dann typischerweise, es wird typischerweise von Leuten geflogen, ihren kleinen Maschinen, so zu Cessnas oder so.
Okay, die müssen sich aber trotzdem einordnen, dass sie jetzt irgendwie nicht irgendwo den anderen Flugverkehr stören.
Genau, also die fliegen da rein visuell, die müssen keinen Flugplan aufgeben, die können so rumfliegen, wie sie wollen, dürfen aber in gewisse Airspaces nicht einfliegen. Die haben halt eine Limitierung quasi. Und die werden auch nicht gesteuert, sondern die müssen sich selber quasi separieren zu anderen VFR-Flügen. Und das wird manchmal auch geflogen, aber eher seltener und eher von, ich sage, ein bisschen älteren Leuten in der Regel, weil es auch anspruchsvoller ist.
Das ist anspruchsvoller? Ich hätte es gesagt, das wäre leichter, weil ich muss nicht so viel konfigurieren und ich sehe einfach die Landebahn und lande da halt einfach.
Also so ein A320 ist klar, einfach gesteuert,
wenn
einfach diese Route abfliegt.
Ja.
Aber bei so kleinen Maschinen muss man noch ein bisschen mehr machen teilweise. Und der Flugverkehr ist auch, es ist teilweise echt lustig, weil in der Realität ist so, dass die echten VFR-Piloten eher die Hobbypiloten sind und dann in Realität teilweise auch sich nicht an die Regeln halten, tatsächlich in Realität. Mhm. Und bei uns auch im Netzwerk ist es so, dass die VFR fliegen, wissen, was sie tun. Und die IFR fliegen, bei uns sind eher so ein bisschen die jüngere
Anfänger,
Generation, die damit anfangen, die erstmal in den A320 steigen wollen und dann teilweise Probleme haben, Und in Realität ist es halt so, dass die IFAF fliegen, jetzt sind jetzt so eine Lufthansa oder beispielsweise Verkehrsmaschine, ja, die sind halt die Berufspiloten, die wissen, was sie tun. Das ist genau andersrum quasi.
Das ist witzig, ja, dass dann. Also das heißt, es sind da auch echt viele unterwegs in dem Netzwerk, die real auch in der Ecke arbeiten, ja?
Es gibt genug Leute, die das Spiel echt VFR fliegen, in ihren kleinen Maschinen, mhm, und WATSIM zum Training benutzen, gerade im Winter, wenn sie halt nicht fliegen können.
Ah, okay. Mhm.
Weil wir das halt auch in Realität abbilden.
Ja.
Auch an so einem kleinen Platz beispielsweise.
Ja, und frisch natürlich auch wirklich einfach auf, selbst genau, wenn es jetzt quasi nur so ein bisschen diesen Funkverkehr hin und her, genau, so diesen Ablauf, diese richtige,
okay. Du machst genau, mhm, die echten Calls und so, deswegen ist es auch schon ganz gut. Es gibt aber auch echte Verkehrspiloten, die fliegen, einfach nur, weil es ihnen Spaß macht. Mhm. Man kann zum Beispiel auch auf Twitch oder so schauen, da gibt es auch echte Verkehrspiloten, die da streamen, die dann einfach ihren Zuschauern erklären, wie das Ganze läuft. Mhm. Da gibt es auch einige, die kann man zuschauen und so, die erklären, ja, einem was, die fliegen dann auch bei uns. Die machen auch teilweise so Emergencies und so. Es macht dann ultra Spaß, mit denen, mhm, zusammen das irgendwie alles abzuarbeiten, wie in der Realität. Genau.
Okay. Und auf Lotsenseite? Gibt es da auch professionelle Lotsen, die noch in der Freizeit? Ich meine, das ist ja so, ja, ein bisschen wie Lehrer, die in ihrer Freizeit noch Podcasts aufnehmen. Gibt es, ja, da auch Lotsen, die in ihrer Freizeit noch weiter lotsen, ja?
Absolut. Es gibt auch bei uns echte Lotsen, die bei der DFS arbeiten, die dann teilweise bei uns auch ausbilden.
Okay.
Die dann bei uns auch die Lotsen ausbilden. Und deswegen habe ich ja vorhin auch erwähnt, bei uns ist das sehr real, auch weil wir Leute von der DFS haben, die, mhm, in ihrer Freizeit bei uns Leute ausbilden, nach den echten Verfahren im Endeffekt.
Okay, und aber suchen sich dann irgendwie die Rosinen aus? Keine Ahnung, so, ich nehme an, ich arbeite eigentlich irgendwo in, keine Ahnung, München, aber ich habe einfach mal Bock, den Heathrow zu managen. Machen die dann solche Dinge oder sind sie dann trotzdem auch noch dort, wo sie auch wirklich real sitzen?
Meistens sind sie dann trotzdem in Deutschland unterwegs, ja.
Okay.
Weil sie sich da auch auskennen. Manchmal ist bei denen auch so, dass sie dann auch in der Realität Ambitionen haben, auszubilden, mhm, sich dann einfach auf Watson einfach ausprobieren.
Okay, ja, das ist natürlich auch irgendwie eine spannende Sache. Ja gut, sollen wir es einmal versuchen, einmal so einen Flug irgendwie gedanklich durchzugehen?
Genau, gehen wir einfach mal einen durch.
Ja, wo fliegen wir hin? Starten wir in München und fliegen nach?
Ja, ich hätte jetzt andersrum gesagt. Also wir bleiben am besten in München. Es vielleicht nochmal als Hintergrund. Ich bin gerade auch noch in der Ausbildung, aber ich habe meine Tower-Ausbildung komplett fertig. Also ich darf in Deutschland fast alle Tower besetzen. Mhm. Ich darf auch Approach besetzen, also, okay, quasi alles, was so zum Airport reingeht, so den Endanflug quasi. Mhm. Und ich bin gerade in der Ausbildung zum Center-Lotsen, also alles, was im höheren Luftraum abläuft.
Okay, waren das die vier Kategorien? Ne, drei Kategorien, hast du gesagt? Oder also Ground gibt es noch, ne?
Habe ich das noch? Ground oder Apron noch, genau. Und die Delivery gibt es natürlich auch noch. Aber da gehen wir jetzt einfach in der Regel durch.
Gehen wir durch. Ja, gut, aber wo starten wir dann, wenn du nicht in München starten möchtest?
Genau, wir starten einfach mal in Nürnberg, würde ich sagen.
Ja.
Bleiben wir in Bayern.
Bleiben wir in Bayern, ja gut, aber ich meine, das ist halt jetzt ein Repositionierungsflug, ne? Wir haben, genau, aus Versehen ein Flugzeug in Nürnberg abgestellt und das muss jetzt nach München, weil da müssen jetzt die Leute wieder einsteigen.
Genau, aus irgendwelchen Gründen war München nicht anfliegbar, deswegen wurde Nürnberg genommen.
Nein, war neblig oder keine Ahnung. War neblig,
genau. Jetzt mussten die Leute mit Zug eben nach München gefahren werden, dann müssen jetzt das Flugzeug zurück nach München.
Okay, also wir wollen unser Flugzeug nach München fliegen. Fangen wir doch mal an. Also potenziell weiß ich ja, irgendwie sinnvollerweise muss man ja vorher einen Flugplan haben und den irgendwie einreichen.
Genau.
Wie funktioniert das in Realität und wie funktioniert das in WATSIM?
Genau, in Realität macht es die Company. Genau, es gibt Flugplaner bei deiner Flugverkehrsgesellschaft.
Ja, also wir fliegen mit der Lufthansa, ne?
Genau, wir machen jetzt einmal mit Lufthansa. Die planen vorher den Flug. Es gibt in Deutschland viele Luftstraßen, die bestimmte Regularien unterworfen sind, welche Flughöhe geflogen werden darf, welche Richtung geflogen werden, mhm, darf. Und nach den Regeln wird der Flugplan erstellt, in dem Fall jetzt von Nürnberg nach München. Da gibt es ganz viele Regeln, aber es führt jetzt auch zu weit. Das wird von der Fluggesellschaft erstellt, mhm, und je nach Wetter und sonstigen Bedingungen aufgegeben bei der DFS oder bei, wenn es auch weitergeht, bei Eurocontrol, also, okay, das europaweite Verkehrsmanagement zu regeln, sodass auch kein Sektor in Europa überlastet wird mit den Flügen.
Ah, das heißt, also an der Stelle wird dann schon kontrolliert, okay, genau, den Plan können wir so nicht akzeptieren, weil da ist schon zu viel los.
Da ist zu viel los, genau. Ich kriege jetzt einen Slot in eine Stunde später beispielsweise.
Okay. Und also, gut, das wird über Internet übertragen oder ist das?
Gibt es ein Protokoll, ja. Es wird übertragen, es gibt Standardprotokolle dafür und auch ein Standard-Flightplan-Format, das die ICAO, also die Internationale Flugverkehrsorganisation, mhm, vorschreibt. Und das wird übertragen und dann verarbeitet und dann wird halt gesagt, ja, ich habe jetzt einen Slot so und so und da hebt ihr bitte ab.
Okay, und da gibt es weltweit ein wesentliches Netzwerk, das das irgendwie auf alles abbildet, ja?
Nee, leider nicht. Es ist eine Realität, leider nicht.
Okay, ach, tatsächlich?
Leider nicht. Das ist
Aber das heißt, wenn ich jetzt quasi, wenn wir jetzt nicht von Nürnberg nach München fliegen würden, sondern was weiß denn ich, in die USA, dann müssten wir tatsächlich Flightplan sowohl in Europa als auch in den USA an verschiedene Stellen irgendwie einreichen und absprechen oder wie?
Mittlerweile, glaube ich, macht das Eurocontrol für einen, aber ganz früher musste man tatsächlich in jedes Land gehen.
Oh Gott, naja, gut.
Erst abklären.
Ah ja, interessant.
Aber es gibt Automatismen, aber nicht alle Protokolle in der Realität sind die gleichen. Sprich, da gibt es teilweise Übersetzungen in andere Sachen. Es gab auch schon einige Fails deswegen beispielsweise. Also.
Ja, ja. Ich meine, das stelle ich mir auch super spannend vor. So, wie kriegt man denn überhaupt so diese Planung? Und also vor allem so, die sind ja potenziell auch ein bisschen langfristiger, die Planungen. Genau. So, ich sag mal, ein Jahr im Voraus sind ja die wesentlichen Flüge geplant und werden ja verkauft. Genau. Da kannst du ja nicht dann irgendwie erst 3 Tage vorher anfangen, dir zu überlegen, ja, wo fliegt denn jetzt genau lang? Genau. Also das heißt so.
Die meisten nicht, aber man kann es natürlich machen.
Okay.
Und selbst wenn ich jetzt zum Beispiel in einer kleinen Maschine sitzen würde und ich fliege jetzt IFR, muss ich auch einen Flugplan aufgeben. Mhm. Das kann ich auch spontan machen. Man sagt immer so 2-3 Stunden vor Start sollte der Flugplan, also ein IFR-Flugplan aufgegeben sein.
Okay.
Dann kann man das noch irgendwie einplanen.
Ah, okay. Gut, das war jetzt in Realität. Und in VATSIM, wie gebe ich meinen Flugplan ein als Pilot? Das mache ich jetzt ja nicht im Flight Simulator. Das heißt, ich brauche da schon noch eine andere Software, wo ich den Flugplan mache, oder?
Genau, also es gibt einen Flightplan-Formular auf der VATSIM-Webseite.
Das ich dann per Fax schicken muss.
Das dort in Webformular. Da
trägt
man halt alles ein. Es sind auch sehr, sehr viele Informationen, die man eintragen muss. Da gibt es Hilfssoftware, die einem das erleichtert. Zum Beispiel, damit man auch valide Routen findet. Ein sehr bekanntes Tool heißt SIM-Brief. Ist auch so eine Webseite. Da kann man dann den Flugzeugtyp eingeben, Start-Ziel. Und dann wirft er dir eine Route raus.
Und diese Route hat immer so Hops zwischendrin, die alle irgendwie so 5-Buchstaben-Kombinationen sind, ne? Das heißt irgendwie, also die allermeisten sind halt dann irgendwie so NAV-Punkte oder wie sagt man da?
Genau, es heißen Wegpunkte oder Waypoints in Englisch. Ja. Die haben in der Regel 5 Buchstaben, sind nicht alle eindeutig weltweit.
Ach so?
Es gibt auch doppelte.
Okay.
Aber sind auf dem Kontinent, jedem Kontinent immer eindeutig.
Wer erstellt diese Punkte alleine? Weil ich meine, das ist ja auch irgendwie. Ich war letztens mit dem Flight Simulator in Japan unterwegs und habe mich köstlich amüsiert, dass im Anflug auf Fukuoka hießen die Punkte Kirin, Asahi und also da scheint jemand Spaß gehabt. Und nachdem das ja die Realität auch im Flight Simulator abbildet, gehe ich davon aus, dass die auch in Realität Kirin und Asahi und Morals und sonst was heißen.
Die heißen exakt genauso in der Realität,
ja. Okay, aber das heißt, wer überlegt sich die? Da hat jemand irgendwie einen Clown gefrühstückt, oder?
Das überlegt sich die jeweilige Luftverkehrsorganisation, die für das Land zuständig ist. In Absprache mit der ICAO, die das dann wieder genehmigt.
Okay, sag mal so ein paar um München rum, wie heißen die?
Eine zum Beispiel heißt Landu.
Landu?
Der ist zufällig ungefähr
bei Landau. Landshut. Ah, so Landshut.
Landshut beispielsweise. Es gibt Punkte wie Jawoi.
Jawohl.
Der ist bei
bayerisch, also jawohl.
Ja, aber der ist bei Leipzig. Aber Leipzig gehört zu München, also zur Flight Information Region München. Und als die Verfahren neu gemacht wurden, wurde einfach ein Wegpunkt gemacht, der Jawoi heißt, mit Y aber. Jawoi.
Gut, aber du sprichst das ja richtig aus, dann dementsprechend.
Oder andere Punkte heißen Minga, der ist aber in Langen.
Okay.
Es gibt Traun für Traunstein beispielsweise. Mhm. Es gibt InBed, der ist immer sehr lustig, wenn man das sehr auf Direct vergibt. Proceed Direct InBed. Also geh jetzt mal schlafen.
Okay.
Und gerade in den USA gibt es sehr viele sehr lustige Waypoints.
Okay, und das spuckt mir jetzt gewissermaßen, wenn ich mit SIM-Brief oder sonst was so sage, ich will jetzt von Nürnberg nach München, dann muss ich wahrscheinlich noch irgendwo sagen, wie würde ich gerne rausfliegen aus Nürnberg und sonst was. Und dann macht er mir gewissermaßen irgendwie einen möglichen Flugplan zurecht.
Nee, das macht das SIM-Brief automatisch. Es gibt dir verschiedene Routen aus, die du fliegen kannst. Nicht alle sind valide leider, aber in der Regel hast du die Top-Route ist in der Regel schon okay. Mhm. Jeder Flughafen hat bestimmte Wegpunkte, zu denen Standardabflugverfahren hingehen und Wegpunkte, zu denen Anflugverfahren hingehen. Mhm. Und zu denen musst du jeweils einen Flugplan feilen.
Okay, und die landen dann in einer zentralen Datenbank, wo du dann auch darauf Zugriff hast als Lotse, oder?
Die Flugpläne genau landen in der Datenbank, die dann meinen Pilotenclient abruft. Also wenn du jetzt deinen Flugplan aufgibst, dann sehe ich genau deine Route, dass du in A320 fliegst, dass die dein Call-Sign, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal als Beispiel.
Also Call-Sign ist das Rufzeichen, wo man im Funk, wo ich immer sage, wie ich heiße, ja?
Genau, da gibt es auch einen Unterschied.
Ist das nicht einfach immer die Flugnummer, wenn ich jetzt irgendwie so ein Lufthansa-Flug bin?
Nicht zwingend, weil die Flugnummer bei Lufthansa hat in der Regel 4 Ziffern, ist aber ziemlich lang. Mit sich Lufthansa, 4-2, 3-9er sagen oder irgendwas. In der Regel geben die dann noch eigene Call-Signs raus. je nach Flug, zum Beispiel, machen wir jetzt einfach mal als Beispiel, wir fliegen die Lufthansa to Papa Charlie.
Und ich muss mir das aufschreiben, damit ich dann hier, Papa Charlie hast du gesagt, das genau. Ist also PC, ne?
PC, genau. Wir arbeiten natürlich nach dem NATO-Alphabet, das muss auch mal kurz auch auswendig können. Und die Flugnummer könnte zum Beispiel Lufthansa 999-23 heißen. Alle Lufthansa-Flüge, die mit 99 beginnen, sind Repositionierungs- oder Trainingsflüge.
Also wo keine Passagiere, sondern ich muss nur die Maschine woanders hinbekommen.
Genau. Es können auch Passagiere drin sein, aber es sind ja keine geschedulten Flüge.
Okay, ich verstehe. Gut, also wir haben das jetzt geplant und wir haben das eingereicht und das kommt dann bei dir an und damit ist quasi diese Planungsphase fertig. Und das mache ich jetzt, wenn ich jetzt im Fazim bin, reicht das, wenn ich das 10 Minuten vor Abflug fertig mache, oder? Ich muss das jetzt nicht 3 Tage vorher einreichen.
Nee, das kannst du auch. Du kannst erst connecten und dann hast auch einreichen.
Ach so, okay. Also das heißt, ich kann gewissermaßen schon mal irgendwie...
Kannst schon mal reinladen in den Flugsimulator, schon mal ein paar Sachen vorbereiten und dann halt, bevor du nach Clearance reinrufst, aufgeben deinen Flugplan.
Okay, genau, aber das mache ich jetzt quasi noch in einem Client im Hintergrund. Genau. Und also die Clearance bekomme ich aber jetzt dann von dir schon im Sprechfunk.
Genau. Vielleicht noch als Hintergrund, wenn man einen SIM-Brief benutzt, kriegt man auch einen echten Flugplanungssheet, OFP heißt das, der Original Flight Plan. Wie auch in der Realität kriegen halt die Piloten so einen Ausdruck mit der ganzen Planung für den Flug. Mhm. Wie viele Passagiere drin sind, wie viel Cargo, die Fuel-Planung, wie viel geplant ist, dass sie jetzt an Fuel an Bord nehmen. Mhm. Weil die Piloten müssen dann mit dem Ground, mit der Ground Crew ja besprechen, wie viel Spitzreiz geladen werden. Und die sagen dann nochmal, ja, wir haben jetzt nicht so und so viel Koffer geladen, sondern nur so und so viel Koffer und da muss es auch korrigiert werden.
Okay. Das ist also alles schon vorher jetzt irgendwie geplant?
Genau, ist alles geplant, sagen wir jetzt mal. Alles da. Die Piloten sitzen im Flugzeug. Die Piloten machen dann auch nochmal eine Planung, weil die erwarten ja schon gewisse Dinge, zum Beispiel welche Abflugroute geplant ist, mit welcher Landebahn sie rechnen. Bevor sie jetzt für Clearance reinrufen, hören sie sich die ARTIS ab.
ARTIS ist Wetterinformation oder was?
Nee, das ist das ist die allgemeine Information zu den aktuellen Betriebsbedingungen am Flughafen.
Okay, das kenne ich jetzt aus dem Microsoft Flight Simulator so als so einen die automatische Bandansage.
Genau, das ist im Prinzip eine automatische Bandansage, das wird der Lotse bei uns auch festlegen. Man könnte es auch aufsprechen theoretisch, wenn man Lust drauf hat, aber in der Regel hat man keine Zeit dafür.
Gut, aber da sind dann jetzt solche Informationen wie, hier hat 18 Grad und außerdem ist irgendwie der Luftdruck gerade so und so.
Genau, da steht einmal das Wetter drin, also zum Beispiel wie die Wolkendecke ist, Temperatur, Taupunkt, Luftdruck. Sonstige Wetterphänomene, falls sich das Wetter in Zukunft ändern wird, auch schon mal so ein bisschen eine Vorschau, bis in einer halben Stunde oder so werden wird. Was aber auch drin steht, ist, welche Pisten gerade aktiv sind und welchen Approach man erwarten kann, wenn man gerade anfliegt beispielsweise.
Okay, aber das heißt, selbst wenn ich jetzt in meinem ursprünglichen Flugplan gesagt habe, ich will irgendwie nach Westen raus starten, dann könntest du jetzt an der Stelle den Flugplan nicht fliegen, weil München gerade nur nach Osten, auf Nürnberg, keine Ahnung, wie ist in Nürnberg überhaupt die Runway orientiert?
In Nürnberg gibt es die Piste 28 und 10. Also 280 Grad und 100 Grad ist eine Piste, aber beide Richtungen quasi.
Moment mal, 280, das geht doch nicht auf, müssen nicht zusammen 360 sein?
Nee, eben nicht.
Hä? Aber ich dachte immer, die beiden Zahlen ergeben zusammen 36, weil das dann genau immer 10 Grad Schritte sind.
So einfach ist es nicht.
Ach oh Gott, dann fangen wir besser nicht damit an, ja?
Nee, fangen wir nicht damit an.
Okay. Gut, also wir sind in Nürnberg und das heißt...
aber jetzt nochmal ganz kurz, weil du meintest, da muss ich umplanen. Musst du nicht, weil dein erster Wegpunkt im Flugplan ist so ein Exit-Waypoint aus dem Flughafen quasi raus. Und im Falle von, du mein Fliegen von Nürnberg nach München, wäre der erste Wegpunkt Bolsi, heißt der Wegpunkt einfach. Ja. Und es gibt eine Standard-Departure von der 1.0. Und von der Piste 28 nach Bolsi.
Okay, aber das heißt, wenn ich dann das ARTIS gehört habe, dann wäre das dann der Zeitpunkt, wo ich das auch in meinen Bordcomputer eintippe, dass ich quasi diesen Runway nehme und dass ich in diese Richtung wahrscheinlich rausstarte.
Genau,
oder?
Du schaust dann in die Charts in dem Flughafen, siehst du, es gibt nur eine, wir nehmen jetzt mal Piste 28 in Nürnberg, da gibt es nur eine Departure-Route, die ist nämlich die Bolsi 1 Charlie heißt die. Die haben immer eine Nummer und einen weiteren Identifier, weil es verschiedene Versionen davon geben könnte. Jeden Monat gibt es neue NAV-Daten, da werden dann neue Revisionen publiziert von neuen Verfahren und wenn dann es ein Update gibt, wird die Zahl oder der Identifier inkrementiert, damit es immer eine eindeutige Zuweisung gibt, welche Route du jetzt fliegst. Das ist dein erster Wegpunkt.
Gut. Also, ich versuch's nochmal. Wir haben jetzt diesen Flugplan abgegeben. Wir sitzen jetzt im Flugzeug. Ja, ich habe viel Zeit. Wir können das auch ganz auswählen. Ich versuche ja immer nur wieder irgendwie so ein bisschen in die richtige Richtung zu schieben. So, das heißt, ich sitze jetzt als Pilot irgendwie drinnen und bereite irgendwie dieses Flugzeug vor. Und dann muss ich irgendwann doch mal eine Kontaktaufnahme mit dir oder mit den Lotsen irgendwie machen. Was ist die erste Kontaktaufnahme? Womit geht es normalerweise los?
Genau, also wir gehen jetzt davon aus, dass in Nürnberg alle Stationen online sind. Mhm. In Nürnberg gibt es keine Delivery, es gibt nur einen Ground.
Moment, was ist Aufgabe von Delivery?
Delivery macht die Streckenfreigabe. Genau, die brauchen wir jetzt.
Also ach so, das heißt, den Flugplan mir endgültig freizugeben.
Genau.
Aha.
Oder halt potenziell noch Änderungen mir geben. Weil es gerade halt, weil es aus irgendwelchen Gründen Änderungen gibt oder so, die geben mir dann das endgültige Okay, so wirst du dann rausfliegen.
Okay, ich verstehe.
Genau, dann gehe ich auf die Nürnberg Ground Frequenz, das ist die 121,780, dann warte ich kurz, ob nicht irgendwo schon jemand
was spricht. Ja, klassischer Funkverkehr, ne? Ist immer das Dämlichste, was du machen kannst, sofort loslegen.
Erstmal reinhören, ob was los ist, ist nichts los, okay, dann geht's los.
Dann melde ich mich hier, ich bin Lufthansa 2 Papa Charlie.
Genau, du rufst erst die Station, die du rufen willst.
Ah, dass sie nicht schlafen, sondern also ich sage Nürnberg Ground, hier ist Lufthansa 2 Papa Charlie.
Ja, nicht hier ist.
Oh Gott, dann. Jetzt sag mal.
Okay, jetzt sag ich mal, wie es korrekt wäre.
Danke.
Nürnberg Ground, Lufthansa 2 Papa Charlie, Servus, Airbus A320. Stand 10, request startup and en route clearance.
Okay, und dieses Servus dazwischen drin ist verpflichtend auch für alle fremdsprachigen Piloten?
Eine Begrüßung ist immer ganz nett. Ja. Und was ich cool finde, sehr viele ausländische Piloten halten sich auch an die lokalen Gegebenheiten.
Servus.
Ist dann cool, wenn Ami dann in seinem besten Ami-Dialekt Servus versucht zu sagen.
Gut, also ich habe jetzt quasi angefunkt, hier eine Clearance für meine Flugroute zu bekommen, die ich schon eingereicht hatte.
Genau. Jetzt habe ich noch eine Sache vergessen.
Ja.
Es tut mir leid.
Das ist kein Problem.
Ich sag auch die Information dazu, die ich habe. Also welche Art ich erhalten habe.
Wieso sollte die verschieden sein? Ich habe doch die Artis von Nürnberg eingewählt.
Jede halbe Stunde wird eine neue Artis publiziert. Die
haben
auch einen Kennbuchstaben. Wir gehen jetzt davon aus, dass es die Artis Alpha gerade aktiv ist. Und das Alpha würde ich dann auch...
Nein, ist das dieses I'm on Information Alpha?
Weiß ich jetzt nicht, was du meinst.
Ja, weil ich habe hier so entweder YouTuber oder Ding oder sonst was, auch beim Flight Simulator ist ja so ein Pseudo-ATC-Dings da mit drinnen.
Ja, aber das ist nicht sehr realistisch.
Das glaube ich dir, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber da kommt halt ab und zu mal hier bla bla, I'm on Information, bla bla bla.
Ja, genau.
Okay.
Das ist die ATIS-Information.
Aha. Und warum muss ich das durchsagen? Und warum sagt man nicht einfach die Uhrzeit? So, ich bin auf ATIS vor 5 Minuten gewesen, hat sich was geändert, wäre doch...
Na, es ist einfach den Kennbuchstaben zu sagen.
Oh, okay.
Das ist eindeutiger. Es könnte jetzt gerade sein, dass vor einer Minute eine neue Information gepublished wurde und da jetzt neue Wetterinfos drinstehen.
Okay.
Ich möchte mir sicher gehen, dass wenn du die Clearance hast, dass du auch die aktuelle Artis hast.
Okay, das heißt also, wenn wegen Windbedingungen die Runway geändert wird.
Genau, beispielsweise.
Alright. Okay, so, also du hast auch durchgesagt, wo ich stehe mit dem Flugzeug.
Genau,
ich dachte, der Fluglotse eigentlich, wo ich stehe.
Theoretisch weiß er es, zur Vorstreckheit halber sagt man es in der Regel immer dazu. In Deutschland ist es nicht zwingend notwendig tatsächlich. Bei anderen Flughäfen, ich spiele gerade in UK, ist es notwendig. Da muss man sogar das lokale QNH, also den Luftdruck, mitsagen beispielsweise.
Okay.
Das ist ja je nach Land immer so ein bisschen verschieden, was man immer dazu sagen muss. Deswegen, auf Watson ist auch nicht so schlimm. Du als Pilot sagst einfach Request Clearance oder so, kannst du auch sagen. Das reicht dann auch.
Okay.
Der Lotse weiß dann schon, wo du stehst und so und was du dann haben willst.
Okay. Und du hast jetzt aber auch in dem Client außer dem, was du hörst, keine Möglichkeit zu sehen, das ist der gerade sendet, oder?
Ich habe noch eine extra Software, mit dem ich den Funk mache und da sehe ich das Call-Sein tatsächlich, das gerade spricht. Aber ich schaue.
Das ist ja gecheatet, das können doch die in Realität auch nicht.
Genau, in Realität gibt es nicht, aber ich versuche da nicht drauf zu schauen.
Okay. Gut. So, also wir haben jetzt da quasi um so eine generelle Clearance erstmal für unsere Route gebeten.
Genau.
Und was wäre jetzt die Standardantwort, wenn alles glatt geht?
Die Standardantwort vom Lotsen wäre dann Lufthansa 2 Papa Charlie, Nürnberg Ground, Servus, Information Alpha, correct, Startup approved, cleared München, Bolsi 1 Charlie.
Das ist unsere Flugroute?
Ja. Aha. Flight planned route, climb via SIT, flight level 70, Squawk 1000.
Okay, aber du hast mir jetzt ein paar Informationen gewissermaßen da gleich reingepackt.
Genau.
Wahrscheinlich die zu erwartende höhere Flight Level.
Deine initial climb. Geh einfach mal von Anfang an durch. Ja. Das erste war Information Alpha correct.
Okay, das heißt, wir haben die richtige Wetterinformation, ATIS-Information gehabt. Falls
Bravo jetzt aktuell wäre, würde ich sagen Information Bravo current.
Mhm.
Das nächste war Startup approved. Das heißt, das ist auch eine Spezialität von Deutschland. Da sagt man, da requestet man auch Startup.
Das heißt, ich darf das Flugzeug gar nicht anschalten, ohne dass du mir...
Ja, theoretisch dürftest du dann deine Triebwerke anlassen, was aber am Terminal nicht gemacht wird.
Okay,
aber das ist nur die Erlaubnis, dass du deinen Flug mit deiner aufgegebenen Take-off-Time durchführen darfst.
Mhm.
Wenn du Delay zu expecten hast, aus irgendwelchen Gründen, ja, dann wird der Startup nicht approved werden.
Ah, okay, gut. Also,
das ist das.
Aber wir fliegen ja pünktlich.
Dann, das nächste ist cleared München, also cleared dein Zielflughafen. Ja. Nur nochmal zur Sicherheit, dass wir auch einen richtigen Flugplan von dir haben.
So, okay, warum sagst du da cleared München und nicht cleared MUG oder cleared EDDM ist, glaube ich, das richtige Flughafending für München?
Ich könnte auch Echo Delta Delta Mike sagen.
Ach ja, danke.
Was auch korrekt wäre, aber wenn ich den Namen von dem Flugplatz weiß, dann sage ich den Namen natürlich.
Aber wenn München mehrere hätte, ist das nicht verwirrend? Aber es steht ja im Flugplan.
Dann sage ich entweder doch den ICAO Identifier dazu oder halt den Namen vom Flughafen. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand nach Amsterdam fliegt, sage ich immer cleared Amsterdam Schiphol.
Okay.
Mhm. Oder cleared New York JFK.
Alright. Und dann kommt als nächste Information.
Die nächste Information ist die Abflugroute.
Ja.
In dem Fall die Bolsi 1 Charlie.
Okay, das soll ich jetzt als Pilot auch wirklich mitschreiben.
Das solltest du mitschreiben, weil du musst alles, was ich jetzt gesagt habe.
Ach, gleich, ich muss ein Readback machen.
Nochmal
shit. Ich hab nicht mitgeschrieben.
Genau. Bolsi 1 Charlie.
Ja.
Okay. Ist die Abflugroute. Danach kommt ein Flight Planned Route. Das ist so eine Standardphrase. Das ist tatsächlich Flight, der Flug,
ja.
Planned Route. Also der Flug kann durchgeführt werden nach der aufgegebenen Flugroute.
Okay.
Wenn es da jetzt Änderungen geben würde, zum Beispiel, könnte ich direkt irgendwas koordinieren mit dem Lotsen in München, dass du zum Beispiel eine Abkürzung kriegst. Oder aus irgendwelchen anderen Verkehrsgründen sollst du vielleicht woanders hinturnen nach der Departure. Dann könnte ich hier noch eine Änderung dir mitgeben. Zum Beispiel after Bolsi, proceed direct, keine Ahnung, Rokil oder so,
Könnte
ich dir dann einfach mitgeben.
Okay.
Aber Flight Plan Route ist Standard, einfach fliegt eine Route so, wie du sie aufgegeben hast. Danach, climb via SIT to Flight Level 70, das ist deine Initial Climb Clearance.
Mhm.
Das heißt, du sollst nach dem Start die Bolsi 1 Charlie folgen und via SIT, SID heißt SID, Standard Instrument Departure, über diese Bolsi 1 Charlie Route.
Achso, ich dachte jetzt SID wäre ein Navigationspunkt.
SID heißt die Route.
Okay.
Also über diese Route,
ja,
nach Flight Level 70.
Okay.
Steigen.
Also, können wir gleich nochmal auf diese ganze Sache mit dem Flight Level.
Mhm.
Ich würde jetzt also dementsprechend wirklich dir auch diese Informationen einfach gewissermaßen, ja, nochmal vorlesen, damit ich klarstelle, ich habe alles verstanden und ich habe...
Genau. Du sagst im Prinzip genau dasselbe zurück, was ich... Das ersparen wir uns jetzt. Aber ich kann es nochmal sagen.
Ja, aber dann schreibe ich jetzt mit.
Aber eine Sache haben wir jetzt vergessen.
Achso, was haben wir noch vergessen?
Squawk 1000.
Oh, das ist mein Transponder, oder? Dass die Leute mich finden.
Dein Transponder-Code, genau.
Das ist also aktives Radar. Sprich, ich sende regelmäßig, mein Flugzeug sendet regelmäßig quasi diesen Code aus und alle anderen sehen dann, da ist das Flugzeug und das ist das Flugzeug mit dem Code. Und
genau.
Habe ich das richtig verstanden so?
Genau.
Und den mache ich schon am Ground an?
Den machst du noch nicht an, aber du drehst es schon mal rein.
Ah, okay. Aber das heißt, der ist festgelegt und der ändert sich auch den ganzen Flug nicht und das ist...
Der könnte sich ändern, aber
also,
in der Regel ändert er sich nicht. Ich kann es kurz erklären. Squawk 1000 ist auch ein spezieller Code.
Also?
Normalerweise kriegst du einen diskreten Code, heißt es. Also einen Code, der eindeutig ist in der Region, wo du fliegst. Zum Beispiel 2342. Wenn dein Flugzeug aber einen neuen Standard unterstützt, Mode S heißt es, da wird dann auch mehr Informationen übertragen mit deiner Geschwindigkeit, also in Realität jetzt deine Geschwindigkeit, welches Heading du eingedreht hast, welche Flughöhe du in deinem Autopiloten eingedreht hast. Wenn dein Flugzeug das unterstützt, dann setzt du den Gruppen-Squawk 1000. Die kriegst du in der Regel auch. Alle modernen Flugzeuge können das.
Okay.
also fliegen, die meisten fliegen dann mit Squawk 1000 rum, den drehst du dann ein und dann sendet dein Flugzeug Mode S quasi.
Okay, und warum heißt das Squawk?
Squawk ist der englische Begriff dafür.
Okay, also das heißt, das ist kein Akronym, sondern ist tatsächlich...
Nee, so heißt es.
Ah, okay.
So heißt es, Squawk. Genau.
Gut, also dann lese ich dir das wieder vor und was sagst du dann? Sagst du hier Readback Correct, weil ich alles gut gemacht habe.
Genau, Readback Correct.
Okay, und dann fange ich an, als Pilot jetzt mein Flugzeug irgendwie vorzubereiten, genau. Irgendwie Sachen einzutippen und sonst was. Wie läuft die Kommunikation ab bezüglich, Tanken und Ding und Passagiere einsteigen und Gepäck und so, das ist im Flight Simulator ja irgendwie so, dass das auch über den Funk abgewickelt ist. Passiert das auch bei euch im Funk?
Es gibt Bodenpersonal, das sich dann unten am Bugfahrwerk einhängt in den Bordfunk, sag ich jetzt
ja, mal. Ja, das habe ich bei der Sendung mit der Maus gesehen.
Und da gibt es einen Händler, der für dich die Kommunikation mit dem gesamten Bodenpersonal macht, der auch die Abfertigung mit deinem Flug macht, der checkt, dass alle Flugpassagiere rechtzeitig an Bord kommen.
Gut, das geht also so. Nicht über den Funk, dass das alle hören, sondern genau. Ich rede mit einer Person, die direkt verkabelt am ist Boden, mit mir.
Genau, und dem sagst du dann, der kommt auch teilweise ins Cockpit hoch, ich höre auch direkt
mit dem Quatschen. Sag Bescheid, hallo.
Hallo, genau, wie viel Sprit nehmt ihr heute mit, so und so, genau. Hier ist das Final Load Sheet, da kriegst du dann auch nochmal. Dann so und so viele Passagiere sind jetzt wirklich an Bord, beispielsweise, wenn jetzt einer vergessen hat, zum Flughafen zu kommen. Ja. Dann hast du weniger Passagiere an Bord, dann musst du auch anders planen, deinen Flug, Performance her. Genau, mit dem machst du dann aus, wie viel Sprit geladen wird. Das machen dann auch wieder extra Leute am Flugzeug. Und irgendwann sagt dir dann der am Boden, wir sind jetzt ready, ihr könnt los quasi.
Also, das hat mit den Lotsensachen wenig zu tun, aber habe ich im Flugzeug, das habe ich schon oft gefragt, habe ich genaue Tankanzeigen im Sinne von wie viel drin ist? Weil das ist ja schon nicht so ganz trivial zu messen, wie viel Sprit gerade irgendwie da ist.
Da gibt es gute Messeinrichtungen, die das sinnvoll messen, ja.
Okay, also die machen nicht nur so eine In-Out-Messung und rechnen sich's raus,
also
oder?
Also auf Verkehrsflugzeugen, in modernen Verkehrsflugzeugen schon. Wenn du jetzt mit deiner Cessna am Boden stehst, dann ist das teilweise nicht so genau.
Okay, okay. Ja, ich hätte ja auch sein können, dass sie zuerst einfach alles rausnehmen, um dann quasi exakt das einzufüllen, was ich haben will oder sowas. Das passiert nicht.
Das passiert nicht, nee.
Okay.
Genau, dann... Gut, wenn wir jetzt die realen Verfahren machen, dann musst du dich auch noch einen Outside-Check machen, das ist klar als Pilot.
Also ich laufe einmal außen rum und schaue, dass da keine Dellen drin sind.
Genau, ja.
Ja,
was machst du am besten vorher
schon? Das ist ja wie wenn man einen Mietwagen übernimmt, da musst du ja auch quasi die Schäden dokumentieren.
Genau. Genau, und wahrscheinlich ist auch so eine psychologische Sache, bevor ich mich mein Leben diesem Flugzeug anvertraue, überlege ich mir schon
nochmal. Nicht nur deins, sondern potenziell von ein paar hundert Leuten.
Ja, dann würde ich schon mal anschauen.
Ja. Also. Nee, versteh ich total. Gut, aber das ist natürlich jetzt im Flight Simulator, drücke ich da einmal die F3-Taste und scrolle einmal außen rum und dann habe ich, schaut aus wie ein Flugzeug.
Genau.
Ja, gut.
Genau, gut. Aber sind wir jetzt soweit? Also Sprit ist drin, die Cargo, die wir jetzt an Bord haben, vielleicht nehmen wir irgendwas mit. Ist drin und die Ground Crew sagt, wir sind jetzt ready.
Okay, und dann würde ich wahrscheinlich auch noch hier mit diesem Bodenmenschen sagen, dass der jetzt dann quasi gerne hier den Finger oder die Treppe wegmachen kann.
Genau, ja.
Und dann muss ich mich aber wieder im Funk an dich melden, bevor ich überhaupt irgendwie mich bewegen kann.
Genau, dann rufst du rein, dann musst du nicht mehr das Call sein sagen, den du anfunkst, weil du warst schon mal bei mir.
Ach so, ist die ursprüngliche Anmeldung, muss ich dich rufen, um dir zu sagen, jetzt sage ich einfach quasi nur, was war denn Lufthansa 2 Papa Charlie?
Request Pushback.
Ah, okay. Ist es normal, dass ich zurückgeschoben werde? Weil ich könnte jetzt ja auch so stehen, dass ich einfach vorwärts rausfahren kann.
Genau, es gibt auch Taxi Outstands,
aha.
Dann musst du gar nicht reinrufen. Dann hast du nämlich schon Startup Approved bekommen oder wenn du noch nicht bekommen hast, rufst du jetzt rein für Startup und dann kriegst du ein Startup Approved zurück. Und dann kannst du Triebwerke anlassen und der nächste Call wäre dann für Taxi.
Okay, also ich sage hier quasi Request Pushback. Das ist jetzt aber auch der Moment, wo ich dann nicht mehr nur meinen Parkplatz hier belege, sondern dementsprechend ins Rollfeld dahinter irgendwie.
Genau, und deswegen brauchst du auch eine Freigabe dafür. Genau.
Wie ist der Fachbegriff für dieses Rollfeld?
Apron.
Apron, okay.
Der Apron, genau. Und auf Deutsch auch tatsächlich Vorfeld.
Vorfeld, okay. So, aber das heißt, das kannst du mir erst freigeben, wenn du weißt, dass jetzt nicht irgendwie andere Maschinen gerade vorbeirollen oder so.
Genau, wenn zum Beispiel gerade noch einen Flieger habe, der gerade durchrollt, weil er gerade ankommt, dann darf ich das so nicht freigeben.
Ja.
Aber wenn alles frei ist, dann sage ich, Lufthansa 2 Papa Charlie, Pushback approved, facing west.
Warum musst du mir das sagen und nicht dem Fahrer von dem Pushback-Truck?
Weil der Pilot es dann dem Fahrer sagt.
Okay, das, also der hört nicht im Funk zu und der weiß schon, den muss ich da rüberschieben.
Der hört nicht zu. Genau, also Pushback approved facing west. Und da gab es auch mal ein Readback vom Piloten. Pushback approved facing west.
Okay,
und
sind es dann schon sehr definierte Positionen, wo ich dann nach dem Pushback stehen muss? Oder ist das gewissermaßen sehr abhängig davon, was für ein Flugzeug und Ding und welche Lust und Laune gerade der Pushback-Fahrer hat?
Je nach Flughafen ist es verschieden. Ja. Es gibt teilweise auch schon so Pushback-Areas. Ja. Damit du ein bisschen weiter pushbacken, weiter zurück pushbacken sollst, damit noch potenziell ein anderer, der irgendwo bei dir in der Nähe steht, auch pushbacken kann. Aber es ist aber von Flughafen zu Flughafen verschieden. In der Regel pushst du zurück auf die gelbe Linie, die direkt hinter dir ist. Mhm. Und dann noch als extra, habe ich noch dazu gesagt, facing west.
Ah, wichtig, damit ich nicht in die falsche Richtung losrolle.
Also die Nase nach Westen. Also du schaust dann nach Westen.
Okay. Gut. Wir wollten ja in Nürnberg nach, was hast du vorhin, das habe ich nicht. Du hast
jetzt habe ich mich natürlich vertan, die 28 ist aktiv, da hast du natürlich facing west.
ich wollte gerade sagen. Ja.
Das ist aber Details. Ja. Das ist Details, in Realitäten darfst du natürlich nicht falsch machen.
Ja, nein, ist klar.
Aber genau, facing west, east.
Okay.
Dann ruft der Pilot, ja, das Bodenpersonal, ja, nochmal an und sagt so, ja, wir haben Pushback, Nase nach Osten.
Okay, gut. So, während dann jetzt der Pushback ist, mache ich dann aber auch hier Triebwerke an und genau, alles?
Während dem Pushback machst du die Triebwerke an. Das kann von Flughafen zu Flughafen auch unterschiedlich sein. Steht aber alles in den Charts auch drin, also man kann alles nachlesen. Wir können auch trotzdem auch die realen Charts benutzen. Die Piloten sind auch angehalten, die realen Charts zu benutzen.
Wenn du Charts sagst, das sind halt einfach irgendwie grafische Aufzeichnungen, wie der Flughafen aufgebaut ist und die Regeln, die ich zu befolgen habe, oder ist das da alles da irgendwie drin? Exakt. Wo kriege ich das her? Kann ich das vom Watzim aus dem Forum hier runter glauben?
Im Prinzip gibt es da mehrere Möglichkeiten. Einerseits, die meisten echten Flugverkehrsorganisationen publishen ihre Charts kostenlos im Internet. Da kann man sich die rausholen. Bei der DFS gibt es die zum Beispiel auch kostenlos.
Aber wenn wir sind in Nürnberg. Was ist der Flughafencode von Nürnberg? EDDN.
N, genau. Ja. November.
EDDN Chart.
Oder am besten suchst du nach AIP.
Download. AIP.
AIP. Genau, DFS, AIP, EDDN.
Ja, schauen wir doch mal, ob ich da was finde, weil ich muss ja jetzt auch gucken, wo wir. VFR auf Nürnberg EDDN von Drosaviation, europlanet.de.
Nee, also wenn du auf Google suchst, ist es in der Regel schwierig. Such einfach mal nach DFS, AIP in der Suchmaschine.
Also wir müssen es jetzt auch nicht mehr zum Denken, ich dachte nur, vielleicht finde ich das auf die Schnelle.
Aber da gibt es auch Seiten auf WhatsApp, die das aggregieren. Andererseits gibt es auch Pay, also Services, die auf echte Charts zurückgreifen. Es gibt in echt Firmen, wie zum Beispiel Jeppesen oder Lido, die echten Charts nehmen, also von den jeweiligen Luftverkehrsorganisationen gepublished werden und dann aufarbeiten und in ein einheitliches Format bringen. Weil die Charts von der DFS unterscheiden sich signifikant von denen, zum Beispiel von Austro-Control in Österreich.
Ah.
Und die musst du halt kennen. Du musst auch die ganzen Symbole kennen. Die sind teilweise auch verschieden. Und deswegen gibt es Firmen, die das aufarbeiten und in ein einheitliches Format bringen. Und zum Beispiel Lido wird von Lufthansa Systems gemacht. Alle Lufthansa-Piloten haben Lido-Charts und teilweise auch andere von anderen Operatoren. Und die kosten halt Geld. Und es gibt Firmen wie zum Beispiel Navigraph oder Aerosoft, von denen du als Flight Sim Enthusiast die Charts auch leasen kannst.
Also ein Bezahlabo.
Bezahlabo, dann zahlst du 5 € im Monat oder so und hast dann Zugriff auf die echten Charts von Jeppesen oder von Lido und kannst die dann benutzen. Ist aber nicht notwendig. Du kriegst die Charts auch immer irgendwo kostenlos im Internet.
Okay, ja gut, das was kriegt man denn nicht kostenlos im Internet, wenn man es will? Ne? Also, ja, ja. Aber gut, ich finde es auf die Schnelle zumindest irgendwie nicht sinnvoll ist, aber jetzt zumindest mal irgendwie so einen Plan, dass ich mich so ein bisschen in Nürnberg hatte. Ich glaube, ich war noch nie in Nürnberg am Flughafen.
Ich sehe gerade, du hast die DFS-Charts, genau.
Ja.
Sind auf Stand 1-0.
Wir sind auf Stand 1-0 und du hast jetzt gesagt Facing West, East, weil wir wollen ja in die Richtung starten. Gut, dann stehen wir da auf einer Linie, die hier mit M2 oder M3 beschriftet ist.
Mike 2. Genau.
Gut. Und dahinter ist noch ein Helikopterplatz, ist ja witzig. Okay, also wir stehen jetzt auf der Linie Mike 2, unsere Maschine läuft und dann darf ich losrollen? Nein, natürlich. Ich brauche natürlich noch eine Freigabe, dass ich rollen darf.
Exakt.
Okay, also sage ich Ist es immer noch derselbe? Muss ich auf eine andere Frequenz?
Immer noch der Ground.
Okay, also immer noch der, also weil dort kein, weil ich, sonst wäre ich ja auf einer anderen Frequenz gewesen, wenn es da einen Delivery gegeben hätte.
Genau, wenn es.
Aber jetzt habe ich da über Ground ja meine Freigabe bekommen, also kann ich auch den Ground anfunken. Und der Ground ist auch zuständig für die gesamte Rollfeldgeschichte.
Genau. In München wäre es noch ein bisschen komplizierter.
Da landen wir dann nachher, da können wir dann nochmal vielleicht nachher dann gucken, mit wie vielen Handovers wir haben. Gut, also sage ich jetzt Lufthansa 2 Papa Charlie, finished Pushback oder so ein Quatsch? Nee, nein, sondern was sage ich?
Request Taxi. Ah, okay. Dann gibt es Antwort, Lufthansa 2 Papa Charlie. Taxi zu Holding Point, Runway 28, via Mike 2 Alpha.
Okay, das heißt, du sagst mir den Weg, den ich fahren muss, und das ist Mike 2, also M2, und dann Alpha ist A.
Genau.
Das heißt, ich sehe jetzt hier bei mir auf der Karte, ich muss dann also da quasi nach Osten ein Stück fahren, dann geht Mike 2 um die Ecke.
Genau.
Und dann gehe ich auf A und dann fahre ich da quasi D. Und dann hast du gesagt, dass ich am bevor ich auf die Landebahn ist, muss ich wieder anhalten, ne?
Natürlich. Es könnte ja sein, dass gerade einer landet.
Ne, ja, macht total Sinn. Und was war Hold Short?
Taxi to Holding Point.
Taxi to Holding Point.
Genau, Taxi to Holding Point, Runway 08.
Okay.
Ah, das ist Runway 28 natürlich, genau.
Ja, wie auch immer. Details, ne?
Genau, dann, Hälfte mit. Dann fängst du an zu rollen.
Genau, wie ist das? Gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung?
Du solltest nicht schneller als 30 Knoten rollen.
Oh Gott, diese Einheiten. Knoten. Ja, okay, gut.
Knoten.
Ja. Ich weiß schon, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich, aber nachdem ja alle das nutzen, ist das ja zumindest untereinander, ist man sich ja dann einig.
Genau,
ich finde ja nur mal so, als jemand, der halt irgendwie normal sehr metrisch lebt, so, oh Gott, Knoten. Aber Knoten ist die Geschwindigkeit normalerweise gegenüber der Luft, oder? Also wenn ich oben quasi eine Anzeige in Knoten habe, dann ist das nicht gegenüber Ground, sondern gegenüber der Luft, oder?
Es gibt sogar drei
Geschwindigkeiten. Oh nein. Okay, lass uns das Fass nicht aufmachen. Vielleicht, wenn wir fliegen.
Machen wir das auch, wenn wir in der Luft sind. Genau.
Aber,
30 Knoten.
Wir lernen das Fliegen erst, wenn wir in der Luft sind.
Aber in der Regel wirst du eher so um die 20 Knoten rollen. Und
so.
Dann, wenn dein Mike 2 abknickt, auch ein bisschen langsamer, dann unter 10 Knoten.
Okay, aber jetzt haben wir gerade was vergessen, weil ich muss wahrscheinlich dir das auch wieder readbacken, oder?
Natürlich.
Aha, dann sage ich also hier Lufthansa 2 Papa Charlie, Taxi 2, Runway 2, Holding Point 28, war das 28?
Genau.
Die hat kein Left oder Right, weil es nur eine gibt. Via Mike 2 Alpha.
Korrekt.
Also, nice.
Es gibt dann kein Readback Correct mehr, sondern ich höre mir das an und wenn es passt, dann passt's und dann machst du das.
Gut, und sonst würdest du quasi nochmal irgendwie mit den richtigen Weg sagen.
Dann fängst du an zu rollen.
Ja.
Und irgendwann auf dem Weg, wenn du zum Beispiel, in der Regel in Nürnberg ist es so, wenn du dann einknickst nach Alpha, abbiegst nach Alpha, dann ruft dich nochmal der Ground.
Mhm.
Lufthansa 2 Papa Charlie. Contact Nürnberg Tower on Frequency 118, Decimal 305.
Okay, jetzt muss ich also die Frequenz ändern, weil genau. Du nicht mehr für mich zuständig bist, sondern der Typ, der im Tower hockt und quasi diesen Runway Start und Landungen koordiniert.
Genau, das macht der Tower.
118 to Decimal 5. Aber ich mache wieder ein Readback.
Ja, das war jetzt falsch. Dann Lufthansa 2 Papa Charlie, Negative, Frequency 118, Decimal 305.
118, Decimal
205.
Ach Gott, ja, Lufthansa 2 Papa Charlie.
Ja, genau, okay, passt.
Gut.
Und vielleicht noch ein Servus.
Ach so, ja, ich verabschiede. Du hast ja hier, good job, thank you. Alright, also das heißt, also kurz bevor ich am Runway angekommen bin, wechsle ich schon zum Tower.
Genau.
Und dem stelle ich mich auch wieder vor. Dann sage ich wahrscheinlich hier Nürnberg Tower, Lufthansa 2 Papa Charlie.
Servus.
Und muss ich da nicht noch, sagen, wo ich bin?
Musst du nicht, kannst du sagen, es ist nett. Wenn du direkt fertig bist,
ja.
Ab zum Start,
ja.
Kannst du auch dazu sagen. Zum Beispiel wäre so ein typischer Initial Call beim Tower. Nürnberg Tower, Lufthansa 2 Papa Charlie, grüß Gott. Taxi bei Alpha, ready for departure.
Ah, okay. Gott, also ich meine, da passiert natürlich auf Pilotenseite noch super viel im Hintergrund. Ich müsste ja auch diese Maschine und Checklisten durchgehen und sonst was.
Und die Kabine könnte noch nicht fertig sein, weil die noch irgendwie Sicherheitsbriefing machen oder so.
Ja, in unserer Maschine nicht, wir nehmen ja niemanden mit, aber ja, okay, verstehe ich. Also gerade wenn es so ein kleiner Flughafen ist, dann ist natürlich im Zweifel der Taxiway nicht lang genug für all den Quatsch, den man irgendwie vor dem Start machen muss. Das heißt, ich stehe vielleicht noch kurz vorher und sage, ich brauche noch eine Minute.
Genau, ja. Oder wenn du in so einer kleinen Maschine bist, mit einem Propeller. Dann kann es auch sein, dass du noch ein paar Checks machen musst, dass du noch einen Run-Up machen musst oder so. Dann kannst du auch direkt sagen, ja, we need about 2 more minutes oder so.
Okay.
Und dann sagt dir der Tower, Lufthansa Tupapa Charlie, report ready for departure.
Das heißt, ich soll mich melden, wenn ich...
Genau. Und die Antwort ist dann, Lufthansa Tupapa Charlie, Wilco.
Wilco, will comply.
Will comply, genau.
Okay, gut. Ja, also dann machen wir das halt jetzt. Und ich meine, das Schöne ist ja gewissermaßen, das ist ja das, was ich schon einfach vielleicht vom Grundkonzept genial finde von diesem Sprechfunk. Ich meine, da können wir nachher mal drüber reden, warum man das nicht eigentlich komplett anders heutzutage löst. Aber ich meine, das Tolle ist ja, dass ich jetzt einfach auch alles andere höre, was auf diesem Runway passiert. Das heißt, ich höre gewissermaßen, da kommt gerade eine Maschine rein, der ist hier irgendwie kurz vor der Landung und so. Sonst was, ich kann mich also schon so ein bisschen drauf einstellen, was jetzt passieren wird. Genau. Oder ich höre da die ganze Zeit nichts. Das heißt, in Nürnberg ist so wenig los, der lässt mich jetzt, also ich weiß nicht, wie viel in Nürnberg so los ist. Ich meine, schaut nach einem kleinen Airport aus.
Ja, aber da kann schon was los sein. Wir haben auch regelmäßig ein Nürnberg-Event, wo dann Nürnberg auch tatsächlich sehr viel los ist. Aber wir können ja mal zum Beispiel so machen, wir können ja mal sagen, da kann ich jetzt auch mal eine Conditional Clearance geben. Zum Beispiel, wir haben gerade eine Eurowings im Anflug auf München.
Was, München?
Auf Nürnberg. Ja. Und du kannst jetzt noch nicht raus.
Genau, also ich meine, der würde jetzt ja an der Seite auch landen, wo ich mich bereitstelle, oder? Man macht niemals in entgegengesetzte Richtungen.
Kann man machen, aber in der Regel nicht.
Okay.
In Nürnberg tatsächlich ist so wenig los und wenn der Wind auch gut steht, wird es teilweise so gemacht, dass die Flugzeuge in die Richtung starten, wo sie eh hin müssen und auch so landen, woher sie kommen.
Okay, ja.
Aber in München nicht.
Okay.
In München nicht.
Gut. Also, das heißt, ich stehe da jetzt am Runway, mache gerade noch meine letzten Sachen und würde dann jetzt vielleicht sagen, ich hier ready for departure. Ready for
departure. Da kommt noch eine Eurowings.
Und jetzt, genau, und dann sagst du?
Dann sag ich. Dann sagt Lufthansa Tupapa Charlie, ready for departure. Mhm. Dann sagt der Tower, Lufthansa Tupapa Charlie, behind next landing, Eurowings, Airbus A320, Lineup Runway 28 and wait behind.
Das heißt, du sagst mir sogar durch, was für ein Flugzeug es ist, dass ich dann nicht durcheinander komme. Genau. So, dann sehe ich gewissermaßen, guck mal, da kommt eine Eurowings A320 und danach darf ich dann automatisch ohne weitere Freigabe rausrollen.
Danach sollst du auch raufrollen, weil potenziell kommt hinter dem noch einer.
Aha, und dann soll ich schnell raus.
Keine Zeit verspenden und dann direkt raufrollen.
Okay. Würde ich wahrscheinlich auch wieder readbacken. Readbacken.
Klingt
very English. Okay, also. Und dann sage ich hier, ja, mache ich, genau. Genau.
Dann landet die andere Maschine, ist noch auf der Piste.
Ja.
In der Regel, wenn du dein Line-Up gemacht hast, ist die in der Regel immer noch auf der Piste, dann rollt die ab.
Ach so, klar, das heißt, wir nutzen gewissermaßen jetzt, während wir beide weder gerade starten noch landen, können wir zu zweit auf dem Runway rumhängen.
Kann man rumhängen, genau.
Genau, so, und dann stelle ich mich bereit, dass ich los kann.
Genau.
Guck, ich meine, idealerweise kann ich ja zum Fenster rausgucken und sehe auch, dass der noch irgendwo rumrollt und gerade am Abrollen ist.
Das solltest du auch sehen, genau. Ja. Und wenn es schnell gehen soll, wenn zum Beispiel der nächste dahinter schon relativ nah ist, dann kann ich dir auch sagen, line up runway 28, keep it rolling. Das heißt, bleib nicht stehen. Und erwarte, dass das gleich losgeht dann.
Okay, aber ich muss trotzdem auf jeden Fall warten, bis du mir eine Freigabe gibst. Also du kannst mir nicht so eine Conditional Freigabe geben, so im Sinne von, wenn du siehst, dass der weg ist, dann hau einfach ab.
Nee, das kann ich bei Starten und Landen nicht machen.
Okay,
gut. Zumindest in Deutschland. In Amerika ist es anders.
Gut, also du hast mir jetzt gesagt, ich schaffe Landebahn, du keep it rolling, meinetwegen. Das heißt, genau. Also ich mache gar nicht irgendwie Parkbremsen rein und mache hier Ding, sondern genau. ich bin eigentlich quasi sehr schnell startbereit.
Genau.
Gut, die Eurowings kann natürlich recht schnell runterrollen.
Genau, dann rollt die jetzt runter und dann sage ich dir, Lufthansa
Tupapa Charlie,
Wind 280 degrees, 5 Knots.
Da sagst du mir hoffentlich dasselbe, was ich vorhin im ATIS gehört habe.
Da sage ich dir den aktuellen Wind, der gerade von dem Windmesser in real gemessen wird.
Okay.
Nicht, also auf WhatsApp sage ich dir, was in der ATIS steht, weil es der beste Wind ist, den wir haben.
Okay.
Der Tower in Realität hat noch bessere Windmesser natürlich.
Also der hat tatsächlich dann physisch eigene Windmesser direkt am Runway stehen und sagt dann wirklich einfach die Live-Daten an.
In München gibt es sogar Windmesser an verschiedenen Punkten von der Runway.
Okay, also. Und würde ich dann jetzt als Pilot, ist das jetzt nur die Info für mich oder muss ich das auch noch irgendwie in den Computer eintippen und so ein Quatsch?
Du hast schon was eingetippt für deine Performance Calculation. Ja. Du checkst nur nochmal, dass es nicht signifikant anders ist.
Okay.
Mhm. Und stellst dich darauf ein, wenn es ein bisschen anders ist, dass man vielleicht noch ein bisschen korrigieren muss.
Genau, jetzt habe ich dich natürlich wieder unterbrochen. Du warst eigentlich mitten mit der Freigabe.
Genau, Freigabe. Ja. Und in Nürnberg ist jetzt speziell, dass in den Charts steht es auch drin, dass du direkt nach dem Start automatisch den Approach rufen sollst. Deswegen sage ich noch dazu, ein Servus. Damit der Pilot weiß.
Das heißt, du sagst mir nach dem Start nicht, bitte wechsle auf folgende Frequenz, sondern genau. Du hast mir gewissermaßen jetzt schon...
Servus. Du bleibst natürlich auf der Frequenz, weil wenn irgendwas ist, dass ich dich noch anhalten kann, wenn zum Beispiel Eurowings nochmal draufrollt aus irgendwelchen Gründen oder irgendwas.
Genau, könnt ihr aber quasi die nächste Frequenz schon einstellen und halt nicht umschalten.
Genau, es gibt ja zwei Frequenzen, die du einschreibst, einmal die Standby-Frequenz und die echte aktive Frequenz und mit einem Tastendruck kann man dann wechseln.
Okay.
Die stellst schon mal ein. Und die Frequenz steht dann in den Charts auch drin.
Also das heißt, das ist mir quasi vorher bekannt, das ist nicht spontan jeden Tag eine andere Frequenz, sondern eigentlich weiß ich die aus den Charts, weil sie immer so ist.
Genau, die ist immer so.
Genau. Okay, nice. So, das heißt, du hast mir jetzt eine Freigabe gegeben. Ich roll jetzt also los, mache halt hier Schub an. Achso, ich sag auch noch Ciao. Ne?
Du sagst auch Ciao.
Ich sag auch noch Ciao.
Und noch ein Readback natürlich von der
Na, natürlich, das Readbacks are implied. Und dann roll ich auf der Startbahn los, gebe da ordentlich Schub, schau, dass ich möglichst schnell wegkomme.
Genau.
Also ich meine, wir können ja mal Sonderfälle jetzt mal außen vor lassen, weil sonst werden wir nie fertig, sonst wir wollen ja noch bis nach München kommen. Nein, wir starten jetzt wirklich, also ich hebe irgendwie ab. Genau. Und dann, ab welcher Höhe würde ich jetzt dann automatisch, also sollte ich dann quasi auf die andere Frequenz umschalten und mit dem anderen reden?
Steht in den Charts, in den Nürnberg steht glaube ich drin, immediately after departure, contact München Radar, 1-9er, Decimal 5-5.
Okay, das heißt aber in dem Moment, wo ich mir sicher bin, dass ich nicht jetzt bremse und stehen bleibe, sondern eigentlich gewissermaßen auf jeden Fall abhebe. Also dann
du hebst ab, machst deine Checks noch, Fahrwerk rein und so. Und wenn du ungefähr gesettelt bist und erstmal nichts mehr zu tun hast als Pilot, dann drehst du die Frequenz rein und dann kommt der Initial Call beim Radar. Und zwar, der läuft dann so, München Radar, Lufthansa 2 Papa Charlie, Servus. Passing 2500 feet for flight level 70, Boise 1 Charlie. Du sagst quasi, auf welcher Flughöhe du gerade bist.
Wo ich hin will.
Deine Clearance, flight level 70. Und auf welcher Abflugroute du dich befindest. Der Radar ruft dich dann. Lufthansa 2 Papa Charlie, Servus, Identified.
Okay.
Identified heißt, ich sehe dich auf meinem Radar. Ich habe den Blip mit dir identifiziert, das bist du. Und ab jetzt bist du unter meiner Kontrolle und ich staffel dich zu anderen Flugzeugen. Ich garantiere jetzt deine Sicherheit quasi.
Okay, und in deiner Software ist das natürlich irgendwie einigermaßen trivial oder geht das dann auch über diesen Squawk-Code, dass du weißt, wer ist?
In Realität geht es über den Squawk-Code. Ja. Im Falle von Mode Sierra steht in diesem Datenpaket in Realität auch der Call-Sign drin.
Okay.
Es gibt aber auch eine eindeutige ID für das Flugzeug in Mode Sierra und das ist da auch im Flugplan gefeilt und damit wird die Korrelation gemacht.
Okay, und wenn wir jetzt nicht in Nürnberg gestartet wären, dann hätte ich quasi mit dem Tower noch irgendwie verbunden, bis ich irgendwie ein bisschen gestiegen bin.
Genau,
und dann
der Tower, sobald safe ist, sagt er dann auch, weil wir dann sagen, Contact München Radar.
Siehst du dann auch quasi auf deinem Screen als Lotse, in welcher Höhe ich mich befinde und alles?
Genau, ich sehe in deinem Tag dein Callsign, dein Flugzeugtyp, die aktuelle Höhe, auf der du dich befindest und deine Ground Speed.
Wieso ist der Flugzeugtyp so wichtig?
Weil ich noch dich zu anderen Flugzeugen staffeln muss. Es gibt zum Beispiel...
Ach so, dass ich nicht direkt hinter einer zu großen Maschine oder sowas...
Genau.
Ja.
Turbulences. Und wenn jetzt vor dir ein Heavy gestartet wird, also Heavy ist zum Beispiel eine Boeing 747, ist ein Heavy, dann müsste ich mindestens 5 Meilen zwischen dir und dem Heavy einhalten. Wenn davor eine normale A320 oder 737 ist, dann gilt die normale Radarstaffelung von 3 Meilen.
Okay.
Also im unteren Luftraum müssen die Flugzeuge mindestens 3 Meilen lateral oder 1000 Fuß vertikal separiert sein, also auseinander sein.
Okay.
Und das musst du erstmal als Tower für deinen Abflug sicherstellen und ich später im Radar dann auch zwischen Flugzeugen, die gerade im Nürnberg zum Beispiel anfliegen, muss ich das einmal garantieren.
Okay. Gut, also, dann sind wir jetzt in der Luft und haben mit dem Approach gesprochen. Dabei will ich ja gar nicht approachen, ich will doch departen. Aber das ist derselbe Lotse.
Der Approach macht im Falle von Nürnberg und auch in München auch, die machen Departure und Arrivals.
Und das ist dann gewissermaßen ist dann so ein Halbkugelraum um den Flughafen rum bis zu einer gewissen Höhe und bis zu einer gewissen Reichweite, wo der zuständig ist oder wem?
Im Prinzip macht der den gesamten Luftraum um den Flughafen rum. Es gibt aber einen speziell geschützten Luftraum um die großen Verkehrsflughäfen. Die sind dann in so Kegelform, gehen um den Flughafen rum.
Das heißt, da gibt es auch keine Flugrouten, die dann in, keine Ahnung, 30.000 Fuß Höhe drüber gehen oder so?
Doch schon.
Ach so.
Der geht nur, im Falle von Nürnberg geht nur bis Flight Level 80. Und in diesem Kegel um den Flughafen Nürnberg dürfen auch keine VFR-Flugzeuge drin sein. Sprich, alle, die in diesem geschützten Luftraum drin sind, müssen auch mit dem Lotsen sprechen.
Also auch wenn ich da jetzt quasi auf einer sehr hohen Route drüber fliege, muss ich mit dem Approach sprechen?
Musst du nicht mit dem Approach sprechen, nur bis Flight Level 80.
Okay. Also jetzt, das haben wir vorhin schon mal angeschnitten, das mit dem Flight Level, dass wir das vielleicht mal irgendwie geklärt haben.
Okay,
wir reden ja hier in Fuß, ne? Also normalerweise würde ich doch jetzt hier eine Höhe in Fuß angeben. Genau. Was hat es mit diesem Flight Level auf sich?
Genau. Also wir haben ein Problem, und zwar die ganzen Höhenmesser in den Flugzeugen basieren auf dem Luftdruck.
Okay, und das ist deswegen ein Problem, weil der Luftdruck natürlichen Schwankungen unterworfen ist.
Exakt. Und diese Höhenmesser messen immer nur den Luftdruck. Und du musst deswegen in den Höhenmesser den aktuellen Luftdruck eintragen, wie er gerade am Boden herrscht. Und auf der Basis interpoliert er dann die echte Flughöhe, die du gerade fliegst.
Okay, kenne ich aus dem Flugsimulator. Ich drehe dann irgendwelche Werte ein, 29.93.
Das ist schon mal falsch. Weil das ist in Inches of Mercury, so wird es in Amerika gemessen.
Ja.
In Europa messen wir das QNH, also der
Luftdruck. Also 1013 Hektopascal.
Der Luftdruck in Hektopascal.
Genau. Okay. Also gut, das heißt, auch sehr spannend, weil ich das aus dem Flight Simulator auch bei europäischen Flügen immer so kenne. Aber gut, dann habe ich again what learned. Ich sollte also den Luftdruck in Hektopascal.
Der in der ATIS bei dabei steht. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du die aktuelle ATIS hast.
Ja, okay. Das heißt, da habe ich ihn zum ersten Mal übernommen.
Genau.
Und der ist wirklich der gemessene Luftdruck am Boden.
Genau.
Und das heißt, ich weiß dann auch, dass das meine Höhe über Boden ist.
Nee, das ist die Höhe über normal Null, über dem Meeresspiegel.
Also das heißt, mein Höhenmesser zeigt mir die Höhe über normal Null an dem Flugzeug und nicht über Boden?
Genau. Nürnberg liegt zum Beispiel bei ungefähr 1100 Fuß über normal Null. Und einer von den Checks, den du am Boden machst, ist, du drehst den Luftdruck rein, schaust in den Charts vom Airport.
Ob du dieselbe Höhe hast.
Ob du dieselbe Höhe auch hast.
Ah, okay. Ich habe irgendwie erwartet, dass man deswegen vor allem auch verschiedene Luftdrücke dann einstellt in Bodennähe, damit ich gewissermaßen kalibriere, wie weit über Boden ich bin. Woher?
Dann
also ist nicht so, sondern ist es tatsächlich immer trotzdem die Höhe über normal Null, die ich quasi in meinem Flugzeug sehe.
Aber so moderne Verkehrsflugzeuge haben auch ein Radio-Altimeter.
Mhm.
Die messen dann über Radar auch nochmal die echte Höhe zum Boden, die du dir auch anzeigen kannst.
Okay.
Aber für ATC allgemein relevant ist tatsächlich nur die Höhe über normal Null.
Okay, und das andere, was du gerade, also die 29,95, hast du gesagt, das ist Millimeter Quecksilbersäule oder was? Also
genau,
hier quasi, ja, klasse. Okay.
So wird es in Amerika gemessen. Cool. Dann heißt es auch Altimeter und nicht mehr Q&H.
Ah, also wo steht Q&H?
Kann ich dir jetzt nicht sagen. Das ist der Luftdruck in Hektopascal.
Okay, na gut, alles klar. Ist ja auch dann auch egal. Also, gut, also.
Genau, und deswegen sagst du auch übrigens deine Höhe zu dem Approach, weil der dann nochmal deine Höhe gegencheckt, dass das, was bei ihm angezeigt wird, auch wirklich die Höhe ist, wo du bist.
Okay, und die Höhe, die er sieht, kommt aber gewissermaßen aus Radardaten. Also jetzt in Realität aus Radardaten, in deinem Fall natürlich aus irgendwelchen Simulatordaten.
In Realität gibt es sowohl Primärradar als auch Sekundärradar. Mhm. Primärradar sind so normale Radarwellen, so wie man es halt kennt. Also
das heißt, Signal wird ausgesendet, Reflexion wird gesehen.
Militärradar oder so.
Da weiß ich aber nicht, wer es ist.
Da weißt du nicht, wer es ist, da weißt du nur, dass da irgendein Blech in der Luft ist.
Ja, gut.
Und der Sekundärradar ist das, worüber Transponder ausgesendet wird. ADS-B beispielsweise, was man ADS-B auch kennt.
Okay. Alright, also wir sind jetzt hoffentlich endlich mal so weit in der Luft, dass ich hier mit dem Approach lotsen, der hat mir jede Menge Informationen gegeben, welche Route ich jetzt irgendwie, nein, Moment, das habe ich ihm gegeben, weil ich ihm gesagt habe, das ist das, was ich vorhatte.
Der hat dich identifiziert und kann jetzt mit dir weiterarbeiten.
Okay, und was sagst du mir jetzt, dass ich dann meine Route weiterfliegen kann?
So, erstmal kann ich entweder nichts sagen als Identify, fliegst einfach weiter bis Flight Level 7.0. In der Regel, wenn nichts los ist, gibt er dir einen Direct. Das kann zum Beispiel so sein, when passing Flight Level 6.5, proceed direct Bolsi.
Dann kürze ich ab.
Genau, die Abfluggute geht über mehrere Punkte, wo du so eine kleine Kurve fliegst quasi. Und der sagt dir einfach, wenn du über Flugfläche 6.5 bist, sagen wir übrigens noch nicht über
Flight Level. Ach ja, das war die eigentliche Frage, vielen Dank.
Aber ganz kurz, wenn du über Flugfläche 6.5 bist, darfst du direkt nach Bolsi fliegen. Das hat den Grund, das sind in der Regel meistens Lärmschutzsachen, weil du dann über bewohntes Gebiet ja fliegst. Und diese Abflugrouten sind so designt, dass du so wenig wie möglich Anwohner störst.
Ja.
Und wenn du halt über eine gewisse Höhe über Boden hast, kannst du dann einfach so fliegen, wie du willst.
Okay. Ja gut, okay, verstehe ich. Gut, das heißt, wenn ich hoch genug bin, wenn ich da nicht mehr störe, wenn ich da den, kann ich da quasi abkürzen.
Und sofern kein anderer irgendwo da noch rumfliegt, darfst du halt dann abkürzen.
Okay, aber das war jetzt quasi, jetzt haben wir jetzt zurück zur eigentlichen Frage, Flight Level und Fuß.
Genau, so, ich habe eigentlich war ein Flug, genau. Deswegen, wenn du den lokalen Luftdruck in deinen Höhenmesser eingerät hast, bist du auf einer Altitude, die wird in Fuß gemessen.
Ja. Das ist die Höhe gegenüber normal Null angepasst an den lokalen Luftdruck am Flughafen.
Also die echte Höhe über normal Null.
Die echte Höhe über normal
Null. Die heißt Altitude und wird in Fuß gemessen.
Okay.
So, wenn du jetzt über eine gewisse, gewisse Altitude drüber bist, tut man nur noch in Normaldruck messen. Sprich, du tust deinen Höhenmesser auf Normaldruck einstellen, der ist 1013. Das ist einfach so festgelegt.
Das ist der Standarddruck bei normalen Druck, genau.
Genau, aber der ist so festgelegt. Und alle Flieger fliegen ab dann auf Normaldruck.
Und das ist, um sicherzustellen, dass die alle das exakt gleich eingestellt haben. Weil sonst hast du ja quasi bei jedem Flughafen und sonst was mit irgendwelchen Wetterbedingungen verschiedene Drücke und jeder hat irgendwie verschiedene Werte eingestellt und man wäre dann, was macht das für Höhenunterschiede aus? Von was reden wir hier? Sind es dann mal hier 50 Fuß hoch und runter oder sind es dann wirklich krasse Höhenunterschiede?
Ich habe jetzt diese Daumenregeln nicht mehr im Kopf, aber das können bei so 10 Hektopascal schon mal ein paar hundert Fuß sein. Und es ist auch so, je kälter es ist, desto ungenauer sind diese Höhenmesser. Da sollte man schon immer den korrekten Luftdruck eingedreht haben. Sonst könnte es kritisch werden. Und jetzt genau, es ist jetzt in Deutschland so, in anderen Ländern ist es wieder anders. Die Transition Altitude heißt es, ist 5000 Fuß.
Das heißt, drunter sagst du mir irgendwie, ich soll auf 3500 Fuß fliegen und drüber sagst du mir Flight Level. Und Flight Level ist dann einfach Einheit gewissermaßen 100 Fuß. Habe ich das richtig so? Das heißt, wenn du mir Flight Level 7.0 sagst, dann fliege ich 7000 Fuß.
7000 Fuß auf Normaldruck.
Genau, okay. Genau. Ja, jetzt also ich meine, so im Groben habe ich das gleich verstanden. Genau.
Und vielleicht so zur Einordnung, für die Leute, die jetzt zuhören, wenn sich jetzt auf der Flugroute der Luftdruck ändert, was er ja tut, weil Hochtiefdruckgebiet oder so, dann steigt das Flugzeug auch oder sinkt, je nachdem, wie sich der Druck gerade ändert.
Klar.
Aber alle Flugzeuge, die
machen das Gleiche. Natürlich, klar. Und ich meine, es ist jetzt nicht so, als würde quasi von hier bis 10 Meter weiter der Luftdruck sich krass ändern, aber mit der Reisegeschwindigkeit, dann habe ich 10 Minuten später schon eventuell einen anderen Druck.
Ja, dann sind es vielleicht ein paar hundert Fuß höher oder weniger, aber wirklich signifikant.
Genau. Ja, ich verstehe.
Und deswegen geht die Initial Climb Cadence auch auf einem Flight Level, weil du dann schon auf Normaldruck bist.
Okay, gut. Also Flight Level 7.0, habe das also gewissermaßen jetzt erreicht. Du hast mich auch schon direct to Bolsi geschickt.
Genau, du drückst du direkt Bolsi, tippst das ein in deinem FMC, in deinem Flight Computer.
Ja.
Bolsi, zack, ab geht's. Und in der Regel drückst du auch gleich eine weitere Climb Clearance. Heißt es direkt Bolsi, climb to und dann in deinem Fall nach München wirst du ziemlich tief bleiben, weil du gleich wieder sinken musst. Zum Beispiel hast du gefeilt Flight Level 140. Also das heißt dann die Anweisung climb to Flight Level 140.
Okay.
Es gibt da wieder ein Feedback von
dir. Ja, natürlich.
Und dann machst du das.
Gut. Und jetzt als so ein Approach Lotse, auch hier so Start und Ding und so weiter, Die kommen ja alle auf relativ definierten Wegen rein und raus, oder? Genau. Das heißt, du musst an der Stelle nur gucken, dass die genug Abstand zueinander auf diesen Wegen haben. Du musst aber jetzt nicht irgendwie schauen, hey, du flieg doch mal ein bisschen weiter rechts, weil und so weiter, sondern du sagst denen dann, sie sollen eine andere Geschwindigkeit fliegen oder so?
Genau, es kann sein, also die ganzen An- und Abflugverfahren sind so designt, dass es nur wohl definierte Kreuzungspunkte gibt, auf die du schauen musst. Wenn du jetzt Abkürzungen gibst, verändern sich die Kreuzungspunkte.
Ja, ja, klar.
Deswegen musst du schon schauen, dass du jetzt keinen Flieger hast, der zum Beispiel gerade aus Frankfurt kommt, wo der jetzt genau reinfliegen würde, und du den unter den anderen geklärt hast und es potenziell einen Konflikt gibt. Und in der Flugverkehrssteuerung heißt es, gibt es auch keinen, das geht sich schon aus, sondern du darfst den nicht in anderen reinklären. Auch wenn die jetzt noch 10 Meilen auseinander sind und der andere wahrscheinlich dann weg ist, macht man das nicht so, dass man den anderen in den anderen reinklärt.
Ja, Moment mal, aber wenn ich, also auf dem Boden verstehe ich ja, da kannst du mit der Clearance bis irgendwo hingehen, dann rolle ich halt bis dahin, dann bleibe ich da stehen, aber ich kann ja in der Luft nicht einfach stehen bleiben.
Du kannst nicht stehen bleiben, aber du kannst irgendwelche Fehler haben. Zum Beispiel hast du den Direct Bolsi. Den gibst du irgendwie zu spät ein. Du kommst, der Pilot kommt nicht drauf klar, den Bolsi-Wegpunkt einzugeben.
Ja, ja.
So. Aber deine Planung geht davon aus, dass der dann direkt fliegt und deswegen ist zu keiner Kreuzung kommt.
Nee, aber du kannst jetzt auch dem anderen, wenn du dann dem keine Clearance gibst, dahin zu fliegen, du kannst ihm ja nicht sagen, jetzt bleib doch mal in der Luft stehen.
Natürlich nicht. Aber es kann immer irgendwas passieren.
Ja, aber was macht
deswegen,
er dann?
Deswegen zum Beispiel, wenn jetzt einer kommen würde aus Frankfurt und der würde jetzt dich mit dem kreuzen, was irgendwann auch so passieren würde, dann würde ich dem aus Frankfurt sagen, Descend to Flight Level 110 und der rausfliegt, climb to Flight Level 100. Damit sich's auf jeden Fall, damit die, auch wenn die sehr wahrscheinlich nicht nah genug kommen, nicht ineinander geklärt werden.
Okay.
Es wird dann geklärt Konflikt und das sollte man nicht machen.
Okay. Das, also du schaust also, dass sie genug Abstand zueinander haben bei den Clearances.
Und es muss halt ensured werden, dass die nicht ineinander fliegen. Das machen wir entweder über Separation, über Höhen oder ich kann den beiden auch Speeds geben. Weil wenn ich ihnen keine Speeds gibt, können die ja so schnell und langsam fliegen, wie sie wollen.
Ja.
Und wenn ich ihn dann ineinander clear, dann kann es ja immer passieren, dass die potenziell ineinander fliegen. Wenn ich denen aber Speeds gegeben habe, darf ich sie auch höher schicken oder niedriger schicken. Wenn ich dann mit der Speed ensured habe, dass sie wirklich nicht ineinander fliegen.
Das habe ich ja vorhin kurz angekratzt. Dieser Speed ist jetzt Speed gegenüber Luft oder gegenüber Ground, den du da durchgibst?
Das ist die Indicated Airspeed. Nämlich die Speed, die von deinem Speedmesser gemessen wird.
Und die ist in der Luft?
Ja, es gibt drei Speeds, nämlich die Indicated Airspeed, die True Airspeed und die Ground Speed.
Okay, Ground Speed würde ich sagen, ist einigermaßen klar, das ist also die Geschwindigkeit über Boden, das wäre was, wo man GPS-Daten auch rausrechnen kann, wie schnell ich bin.
Genau.
Okay, so und jetzt Indicated Airspeed und das andere war?
Die True Airspeed.
True Airspeed. Da habe ich einmal den Wind und einmal nicht und einmal, oder was?
Die Indicated Airspeed ist die Speed, die direkt am Geschwindigkeitsmesser gemessen wird. Und die hängt aber auch vom Luftdruck ab. Sprich, wenn du höher bist, ist die Geschwindigkeit, die gemessen wird, geringer. Weil im Prinzip dieser
bei mir geht gerade ein Licht auf.
Misst den Staudruck von vorne.
Ja.
Und wenn du eine nicht so dichte Luft hast, ist der Druck, der von vorne kommt, geringer.
Ja, 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 ja.
Das ist die Indicated
Airspeed. Und die ist für mich als Pilot potenziell besonders wichtig, weil das natürlich genauso auch für meinen Auftrieb verantwortlich ist.
Genau, das ist die Speed, die aerodynamisch an deinem Flugzeug
wird. Genau, wenn ich höher bin, kann ich faktisch schneller fliegen, weil weniger Luftdruck. Aber der Wert ist derselbe. Also ich habe also mit demselben Indicated Airspeed habe ich in einer höheren Höhe mehr Geschwindigkeit gegenüber Ground als weiter unten.
Richtig.
Okay. Es ist ja fantastisch. Oh Gott, ich lerne heute so viel.
Du könntest, wenn du jetzt gerade im Steigflug bist und sagen wir mal auf Flight Level 70, könntest du mit deinem Airbus locker 300 Knoten Indicated fliegen.
Mhm.
Weiter oben, auf Flight Level 300 zum Beispiel, auf Cruising Level, bekommst aber 300 Knoten nicht hin. Da fliegst du eher 240 oder 230 Knoten. Aber deine echte Speed über Ground ist halt 200 Knoten mehr, beispielsweise.
Ja, ja. Mhm. Ah, ja, ja, okay. Ja, das, ja klar, so, ja, gut. Und da habe ich also gerade so über so den Ozeanen irgendwelche Jetstream-Bla-Ding-Geschichten kann natürlich echt gravierende Unterschiede haben.
Exakt.
Ja, okay.
Und dann nur zur Vollständigkeit gibt es auch die True Airspeed. Da sind dann diese atmosphärischen Effekte rausgerechnet. Das ist aber eine rein theoretische Speed, die dir aber auch angezeigt wird.
Okay.
Im Cockpit. Und jetzt noch zur Ground Speed.
Ja.
In der Ground Speed ist dann ist im Prinzip die True Airspeed, aber mit dem Wind rausgerechnet. Sprich, wenn du Wind von hinten hast, bist du schneller als deine True Airspeed. Wenn du Wind von vorne hast, bist du langsamer als deine True Airspeed.
Okay, ja, ich verstehe.
Die True Airspeed ist im Prinzip die Geschwindigkeit, wie schnell du dich in der umgebenden Luft real bewegst quasi.
Mhm. Gut. So, und wenn ich jetzt aus deinem Approach-Bereich rausgeflogen bin, dann gibst du mich wieder weiter an einen anderen Lotsen.
Genau. In dem Fall kommst du weiter Richtung München zum nächsten Center-Sektor, weil dazwischen ist kein Approach mehr. Du bist zwar im Lower Airspace jetzt noch, aber dazwischen gibt es keine Approach-Sektoren, weil es keine Flughäfen dazwischen, also keine großen Flughäfen dazwischen gibt. Deswegen kommst du zum nächsten Center-Sektor, heißt es. Also eine Station, die sowohl für den Upper-Luftraum als auch für den Luftraum zwischen Flughäfen verantwortlich ist. In dem Fall wäre das normalerweise die Frequenz 134.150. Das wird dann so heißen, Lufthansa Tupa Pachali, Contact München Radar, 134.150. Servus.
Und dann mache ich ein Readback und sage hier 134.150. Servus.
Genau.
Achso, und Lufthansa One Papa Charlie sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen.
Papa Charlie, genau.
Also ich muss immer dazu sagen, wer ich bin.
Immer dazu. Also machen viele Putnerfahrzeuge auch nicht. Und dann hört man es, auch in der Realität manchmal, dann hört man es an deren Stimmen dann schon. Also wer das wahrscheinlich war und dann passt schon.
Okay, ich verstehe. Gut. So, und ich bin aber noch überhaupt nicht auf Reiseflughöhe jetzt, weil ich quasi so rausgeflogen bin. Genau. Und das und ganz warum? Habe ich die Höhen nicht eigentlich ursprünglich auch irgendwie im Flugplan? Könntest du mir nicht einfach sagen, jetzt flieg halt deinen Flugplan einfach ab?
Könnte man machen, aber du weißt nicht, ob noch jemand dazwischen irgendwo fliegt.
Ja, das weiß ich ja generell nicht, aber also habe ich im Flugplan habe ich Höhen drin, oder?
Da hast du in der Regel nur eine Höhe drin, nämlich deine Reiseflughöhe.
Okay, jetzt auf dem Flug von Nürnberg nach München ist wahrscheinlich quasi keine Reiseflughöhe, weil wenn ich oben bin, bin ich schon wieder am Landen.
Habe ich jetzt 140 einfach mal gesagt. Aber es wird
gut, ist auch relativ niedrig, oder? Genau. Also das, was fliegen denn jetzt quasi so richtig Langstreckengeschichten? Fliegen eher so auf so drei Flight Level 300 oder sowas,
genau,
oder?
Genau, über Flight Level 300. Das wäre in Metern umgerechnet ungefähr 9000 Meter. Also ungefähr der Umrechnungsfaktor zwischen Fuß und Meter ist ungefähr 3,3.
Genau. Ja, okay, also wir fliegen jetzt, also wir steigen jetzt immer noch irgendwo hin. Ich bin jetzt, ich stelle jetzt um auf 134. An der Stelle übrigens mal die Frage, warum heißt denn das Tri und nicht Three?
Damit es besser verständlich im Funk ist. Deswegen sagt man gewisse Sachen einfach anders. Zum Beispiel ja Tri, also für drei oder für Three. Das TH ist halt böse.
Ja, ist im Funk natürlich auch. Das wir Mikrofon, ne, ist ja ein Plosiv auch. Ja. Das ist natürlich nochmal besonders doof.
Genau. Man sagt deswegen auch zum Beispiel Neiner statt Nein. Und man benutzt eben das NATO-Alphabet, weil es halt keine Missverständnisse gibt.
Oh, okay. Aber die Funksprache ist im Wesentlichen schon Englisch jetzt in Deutschland?
Wenn man IFA fliegt, ist es immer Englisch in Deutschland.
Ja.
Es gibt Ausnahmen in anderen Ländern.
Russland hätte ich mir mal spontan aus dem Bauch gesagt. Die machen doch garantiert nichts auf Englisch.
Es gibt Standard-ICAO-Sprachen heißen die. Da gehört zum Beispiel auch Spanisch, Französisch, Russisch und Chinesisch dazu.
Moment mal, das heißt, wenn ich jetzt Pilot bin und auf einer Flugroute über Frankreich nach USA fliegen will, dann muss ich auch zwischendrin Französisch mit ihnen sprechen? Nee.
Die Standardsprache ist natürlich Englisch.
Okay.
Du könntest, wenn du so zertifiziert bist, mit denen aber auch Französisch reden.
Très bien.
Ja, dann hast halt Monté to Flight Level 80, irgendwas.
Aber Flight Level sage ich noch, ja? Nicht Level de...
Level, ja. Das wird auch was so gemacht. Also wenn du in Frankreich fliegst oder auch in Spanien, könntest du auch Spanisch sprechen.
Was? Und Deutsch ist keine zertifizierte Sprache, oder was?
Deutsch ist für IFA nicht zertifiziert, aber wenn du VFR fliegst, darfst du auch Deutsch reden.
Alright.
Und natürlich, wenn es jetzt irgendwelche Anfragen sind, die nicht Standardphrasologien sprechen und du weißt, du fliegst in Deutschland und der Funklose kann auch Deutsch, da kann der Lufthansa-Pilot mit dem München Radar auch mal kurz sagen, ja, keine Ahnung, erwarten wir irgendwelchen Delay in München oder so. Das geht schon auch. Aber die Standardphrasio für irgendwelche Clearances ist immer Englisch und die haben auch das Standardformat.
Gott, jetzt muss ich mal ganz kurz ein bisschen auf. Jetzt reden wir seit eineinhalb Stunden. Der eine Podcast-Hörer ist vielleicht schon mal eingeschlafen, den müssen wir mal wieder abholen. Also, wir sprechen gerade darüber, wie wir von Nürnberg nach München im WATSIM-Netzwerk fliegen und haben jetzt schon extrem viel gemacht. Wir sind jetzt inzwischen schon virtuell abgehoben. Wir haben gewissermaßen sogar den Funkraum des Nürnberger Flughafens verlassen und reden jetzt mit irgendeinem Center-Lotsen. Der sitzt dann wo?
In Real sitzt er am Münchner Flughafen tatsächlich.
Okay.
Aber wenn wir jetzt woanders wären, zum Beispiel wenn wir jetzt in Frankfurt gestartet werden oder in Stuttgart, würde der in Langen sitzen. Das ist der DFS-Standort da.
Und also ist, wo ist denn Langen? Bei Karlsruhe?
Langen ist bei südlich von Frankfurt.
Okay.
Das ist der DFS. Das ist DFS.
Warum habe ich Karlsruhe im Kopf für DFS?
In Karlsruhe sitzen die Lotsen für den Upper Luftraum. Das ist Rheinräder.
Ah.
Und daneben gibt es auch einen Standort in Bremen. Sprich, wenn wir jetzt zum Beispiel aus Berlin abgehoben wären, dann würden wir mit Bremen Radar sprechen, aus Bremen.
Okay.
Also immer das Call-Sein gibt auch den Ort an, mit dem du gerade sprichst. Ich habe ja zum Beispiel gerade auch, als wir aus Nürnberg rausgestartet
haben. Hast du gesagt, ich soll im Munich Center sprechen?
Der Nürnberg Approach
ja?
war ja auch München Radar. Das Call-Sein von dem ist auch München Radar, weil der auch in München sitzt.
Der Nürnberg Approach sitzt in München.
Genau, der Nürnberg Tower.
Der sitzt im Tower.
Sitzt im Tower in Nürnberg.
Ja.
Aber der Nürnberg Approach sitzt Alright. in München und heißt München Radar.
Aber du hast jetzt, aber du hast jetzt auch gesagt, also ne, dass wir jetzt, also Center, der jetzt gewissermaßen den größeren Umkreis, Luftraum genau. und so weiter, der sitzt auch in München. Dann rede ich auch mit München Center genau. an.
München Radar.
München Radar.
München Radar heißt es immer.
Okay.
Beispielsweise Leipzig oder allgemein Sachsen und Thüringen gehört auch noch zur München 4, Flight Information Region. Da würdest du dann auch München Radar rufen, wenn du aus Leipzig zum Beispiel raus startest. Sagst du auch München Radar.
Okay, fantastisch. Und der jetzt hier gewissermaßen für den weiteren Raum zuständige, der sagt mir jetzt halt irgendwie immer wieder zwischendrin, auf welcher Höhe ich fliegen soll und gibt mir zwischendrin Anweisungen. Aber im Wesentlichen kann es sein, dass da sehr wenig passiert, oder?
Je nachdem, was gerade los ist. Aber der wird dann auch die Initial Descents für die Lotsen, für die Piloten planen. Also beispielsweise, wenn jetzt nicht viel los ist, wovon wir jetzt mal ausgehen, dann wird dir der direkt einen Direct geben.
Mhm.
Weil du die echte valide Route von Nürnberg nach München hat so einen kleinen Haken drin, nach Westen raus quasi. Ist auch egal. Mhm. Auf jeden Fall würdest du einen kleinen Bogen fliegen. Wenn nichts los ist, sagt er dir, Lufthansa 2, Papa Charlie, proceed direkt Rokil. Rokil ist der letzte Wegpunkt in deinem Flugplan und auch direkt der Einflugspunkt in den Luftraum von dem Münchner Approach.
Mhm.
Würde in der Regel machen. In der Real tatsächlich auch. Wenn die
okay, aber ist. Der Punkt ist noch nicht wichtig, für welche Bahn ich dann landen muss, oder wie? Das heißt,
der ist noch nicht wichtig.
Das heißt, ab dem Zeitpunkt muss ich dann entweder quasi links oder in der Rechtskurve fliegen, aber das kläre ich dann quasi mit München.
Das macht dann der Approach.
Also das macht der Approach genau in München.
Genau. Dann gibt es eine definierte Übergabehöhe von dem Center nach zum Münchner Approach.
Mhm.
In dem Fall ist die Höhe Flight Level 130.
Das ist deutlich höher als in Nürnberg?
Ja, also die Übergabehöhen da haben wir jetzt nicht besprochen, aber...
Hast du da nicht 6.000 vorhin gesagt?
Nee, die Übergabehöhe, nee, habe ich nicht gesagt.
Achso, dann habe ich da...
Die Übergabehöhe tatsächlich ist auch 140 zufälligerweise von München Center vom Süden nach Nürnberg rein, über den Wegpunkt Upala. Aber egal.
Okay.
aber ihr seht schon, jetzt auch, diese Übergabenhöhen habe ich im Kopf, weil ich die im Kopf haben muss. Also ich muss auch sehr viel auswendig wissen,
ja.
wenn ich die Sachen lots. Es gibt interne Absprachen zwischen den Sektoren in unserer Vier, aber auch zum Beispiel, wenn ich einen Flug habe, der von Nürnberg nach Langen geht,
ja.
in die nächste SEC, haben wir definierte Übergabehöhen, wie die Nürnberg Outbounds nach Langen gehen.
Mhm.
Und die muss ich einhalten.
Ja.
Und da haben wir natürlich auch ein Dokument und alles und ein bisschen Hilfen, um es einfacher zu machen. Aber das ist so gemacht, damit die ihre anderen Flieger, die sie haben, genauso vorplanen, weil die schon erwarten, aha, ich sehe da Nürnberg outbound, ich weiß, der kommt so und so. Und wenn ich jetzt einen habe, der mit dem konflikten würde, weil er genau die Route fliegt, dann darf ich den nicht tiefer schicken, als wie der andere kommt, damit sich alles ausgeht.
Gut, aber ich sehe schon, also weil ich mich immer gefragt habe, so warum ich als Pilot da gewissermaßen mit relativ wenig Vorbereitung einsteigen kann und die Lotsen irgendwie auch im Watzim eine richtige Ausbildung brauchen. Als Pilot sage ich quasi nur Hallo und sage vielleicht noch, was ich eigentlich vorhabe und dann sagt mir aber der Lotse, was ich zu tun habe genau. und ich muss das tun. Das heißt, es genau. ist relativ einfach für den Piloten.
Sofern du dein Flugzeug auch fliegen kannst.
Ja, das vorausgeht.
Das erwarten wir natürlich.
Genau, nein, dann verstehe ich aber, das ist natürlich, also vom Prinzip her ist das auf Pilotenseite tatsächlich relativ einfach, weil ich muss ja gar nicht wissen, was du alles weißt auf Lotsenseite. Genau, ich muss nur befolgen, was du mir sagst.
Genau,
exakt. Kann das quasi, musst du nochmal vorlesen. Das heißt, wahrscheinlich bietet es sich wirklich an, irgendwie einen Block und einen Stift neben dem Ding zu liegen zu haben.
Gerade am Anfang, wenn du noch nicht weißt, was du zu erwarten hast.
Ja. Ich meine, wahrscheinlich, wenn du dauernd nach München fliegst, dann hast du wahrscheinlich auch irgendwo die Sachen im Kopf als Pilot, wo du das irgendwie so welche wo fliegen und kannst vielleicht sogar die Frequenzen auswendig und kannst die sehr gut readbacken, ohne sie zwischendrin einmal aufzuschreiben.
Genau, weil du weißt so.
Ja.
Oder irgendwann merkst du auch als Pilot, wenn der Lotse vielleicht Fehler macht, dann sagst du mal so, ja, Request Descent, jetzt wird es langsam ein bisschen kritisch bei mir. Du hättest mir jetzt eigentlich schon descenten lassen müssen oder so. Ja. Lotsen machen auch teilweise Fehler, auch in der Real. Also ist halt so.
Ja.
Es ist jetzt nicht kapitale Fehler, aber manchmal muss man sich halt, ist auch gut Airmanship, darauf hinweisen, so, ich muss jetzt eigentlich runter. Jetzt wie schaut's aus.
Wie sind denn da die Sicherheitssysteme? Also außer dem Lotsen selber, es gibt natürlich irgendwie so ein System, dass die Flugzeuge sich gegenseitig irgendwie sehen und das ist das im Zweifel direkt dem Piloten Anweisungen. Ich meine, das kenne ich irgendwie von diesem Fall aus der Schweiz.
Genau, Überlingen oder wie das, ich weiß nicht mehr, wie der Ort war. TCAS, Traffic Collision Avoidance System.
Ja.
Das geht mit den Transponderdaten, die ausgelesen werden von jedem Flugzeug. Also jedes Flugzeug kann quasi die anderen Flugzeuge auch sehen.
Ja.
Und auf der Basis wird dann gerechnet, ob es ein Konflikt ist oder nicht.
Und das ist gewissermaßen sogar wichtiger als die Lotsen. Also im Zweifel, wenn mir das was sagt und du mir was anderes sagst, dann habe ich das TCAS zu befolgen.
Dann musst du das TCAS befolgen.
Okay.
Aber manchmal, auch in der Realität, ist das TCAS auch falsch. Beispielsweise, jetzt entweder in dem Fall, ich starte aus Nürnberg raus, ich werde auf Flight Level 100 geklärt und über mir ist ein Flieger, der gerade auf Flight Level 110 sinkt.
Mhm.
So, das TCAS berechnet jetzt, der sinkt mit einer gewissen Sinkrate und ich steige mit einer gewissen Steigrate. Scheiße, wenn die jetzt weiter sinken oder steigen würde, fliegen würde miteinander fliegen, weil der nicht weiß, worauf wir geklärt sind.
Ja.
Das weiß das TCAS nicht.
Ja.
Sprich, das TCAS würde dann das ansagen, so, hier Traffic, Descent oder irgendwas.
Ja.
Deswegen in so einem Fall, wo wir nur 1000 Fuß Separation haben, die beiden Flugzeuge ineinander steigen und sinken, also mit dem 1000 Fuß, gibt man auch eine Traffic-Info.
Mhm.
Dann sage ich zum Beispiel, hier, da gibt es eine Eurowings Airbus A320 Descending to Flight Level 110, no factor. Dann weiß der Pilot, die sinkt auf Flight Level 110, ich bin geklärt auf Flight Level 100, wenn mir das TCAS jetzt irgendwie mich anplärt, passt schon.
Okay.
Das heißt nicht, dass du potenziell nicht befolgen darfst, sollst, aber du weißt, dass der andere so geklärt ist und eigentlich soll es passen.
Okay, ich verstehe.
Ist auch in der Realität so, by the way.
Okay, aber das ist jetzt quasi das System, wo ja eigentlich die Lotsen überhaupt nicht involviert sind, sondern die Flugzeuge untereinander reden. Aber was hast du als Lotse für Anzeigen, um im Zweifel auch, also
genau,
das musst du dir doch irgendwie dann auch in Rot anzeigen, hey, da stimmt doch jetzt was nicht.
Genau, es gibt eine gewisse Vorausberechnung. Und zum Beispiel im Senderbereich kriege ich dann so einen roten Punkt über zwei Flugzeugen. Und wenn ich die anklicke, sehe ich dann, wo sie sich kreuzen und wo es potenziell einen Konflikt gibt. Ich sage potenziell, weil die Berechnung in der Regel also sehr oft nicht korrekt ist.
Mhm.
Ist auch in der Realität so. Also beispielsweise, ist ganz lustig zu wissen, das neue System in München, das jetzt eingeführt wurde vor einem Jahr oder so, ist neu und schlechter als das Vorgängersystem in dem Bereich.
Mhm.
Es sollte eigentlich besser sein, aber in der Realität haben die Lotsen ein volles Problem, weil der dauernd Konflikt anzeigt, die gar keine Konflikt sind.
Mhm. Okay.
Sprich, man muss immer noch mitdenken bei dem Ganzen. Und das ist bei uns in Watzim auch so, weil unsere Systeme auch nicht perfekt sind, natürlich, wie in der Realität. Und dann schaut man sich das halt an, die Situation, und löst die oder lässt es so, wenn es passt. Wenn es eine zu nahe Annäherung gibt, also im Approach-Bereich auf 3 Meilen, im höheren Luftraum 5 Meilen, wenn die zu nah beieinander sind, dann leuchten die beiden auch rot und dann ist eine sogenannte Staffelungsunterschreitung,
STU,
und das ist dann nicht gut.
Mhm.
Das ist ein Ereignis, das in Realität auch dann gemeldet werden muss, und in der Realität gibt es dann auch, da musst du mit deinem Supervisor reden, was da jetzt passiert ist.
Okay, also zum Chef gehen und einmal.
Diese 5 und die 3 Meilen haben immer noch genug Sicherheitsmarge, dass es in der Realität passiert ist auch manchmal.
Mhm.
Menschen machen hin und wieder Fehler. Aber es ist immer noch genug Sicherheitsmarge, dass in der Regel nichts passiert.
Also ich muss ja mal dazu sagen, also potenziell kann ich mir echt beim besten Willen kaum vorstellen, dass da überhaupt, also ich meine, Diese Flugzeuge sind, von was reden wir denn hier? 36 Meter breit, ja. 40 Meter breit, 50 Meter breit, keine Ahnung.
Genau so lang, ja.
Ja, genau so. Und wir reden hier die ganze Zeit von Abständen, die eigentlich viel größer im sein sollten. Sind, ja. So, da müsste man sich doch eigentlich fragen, wie kann es denn überhaupt passieren, dass die sich so nahe kommen?
Ja, schon. Aber gerade in der Nähe von Flughäfen sind sie halt doch schon sehr nah und die fliegen halt ähnliche Routen auch. Und es kann schon sein, dass sie sicher nachkommen. Und es gibt auch viele In-Air-Crashes tatsächlich. Gerade so, was du meinst, über Bodensee damals. Mhm. Also das kann schon mal, der Fall kann schon mal auftreten.
Okay, naja. Gut, glücklicherweise sind wir ja sowieso nur virtuell unterwegs.
Genau.
Also, sind wir jetzt endlich mal auf der maximalen Höhe angekommen und können langsam drüber reden, wie wir wieder runterkommen.
Genau, mal angenommen, wir sind jetzt auf Flight Level 140. Wir kommen jetzt dem Punkt Rokil, was der Einflugspunkt nach München ist, sehr nah. Und dann will uns der München Radar irgendwann rufen, Lufthansa Tuba Bajali, Descent to Flight Level 130, die Übergabehöhe. Mhm.
Ach, ich werde dann auch wirklich genau auf diese Höhe gecleared,
genau.
Und der andere kann dann mich weiterschicken.
Genau, und dann schickt dich der Lotse weiter, nämlich Lufthansa Tuba Bajali, Contact München Arrival 128.030.
030. Ich weiß, ich versuche mal mitzuschreiben, damit ich ein Readback hinbekomme. 128.030 Lufthansa Tuba Bajali.
Korrekt.
Achso, nee, hätte ich jetzt noch sagen müssen, Descent to Flight Level 130.
Ja, das haben wir jetzt schon mal angenommen. Das macht man in der Regel in zwei Funksprüchen, weil du willst, dass der Pilot nicht sofort die Frequenz wechselt und vielleicht das Flight Level falsch zurückgelesen
hat. Aha.
Deswegen sagt man das in zwei Funksprüchen, weil das ist auch schon passiert da manchmal,
ja, klar.
Dass du dann auf Flight Level, also du liest Flight Level 100 zurück. Aber in München startet gerade einer, der auf das Level geklärt wurde. Das ist scheiße.
Ja, aber ich meine, was wollte ich denn nehmen? Ich habe wirklich die Frequenz falsch verstanden und die Frequenz dir falsch zurückgelesen, bin aber dann quasi auf umgeschaltet. Dann rede ich ja da mit niemandem.
Richtig.
Dann würde ich dann einfach wieder zu dir zurückkommen und nochmal nachfragen.
Genau,
oder?
Dann kommst du nochmal zurück und meldest dich nochmal.
Okay.
Real auch. Kann auch real passieren, dass du dich mal verhaspelst oder dass du richtig zurückliest, es vielleicht falsch aufschreibst oder so, falsch reindrehst. Kann passieren.
Okay. So, ich bin jetzt bei kurz vor Rokil auf Flight Level 130 und habe den München Approach Frequenz eingedreht.
Genau. Call sind es aber München Arrival.
Ah, oh Gott, also.
Gibt immer Spezialfälle.
Dann sage ich München Arrival, Lufthansa Tuba Bajali, grüß Gott.
Fast.
Nein, warum denn? Ach, Flight Level 130.
Genau, das musst du noch sagen. Und da das dein erster Kontakt mit dem Approach-Stoßen ist,
ja.
Wo du gerade landen willst,
ja.
Musst du auch noch die ATIS-Information von deinem Zielflug haben.
Moment, wann habe ich denn die jetzt gehört?
Ja, mitten in dem Flug. Du bist doch ein guter Pilot, oder?
Okay, also das heißt, ich habe zwischendrin im Flug mal auf die ATIS-Frequenz.
Du informierst dich, aber ich im Zielprogramm irgendwann ausschaut. Das musst du ja machen.
Ja, klar, okay.
Dann liest du die ATIS, da steht dann drin, expect vectors for parallel independent ILS approach 26 left, 26 right. Der Wind noch dazu und das lokale QNH.
Okay, und das ist jetzt gerade Information, oder welche,
wieder
Buchstaben?
Machen wir Information Foxtrot.
Foxtrot, gut. Gut, solange du nur Buchstaben nimmst, die ich auch kenne.
Okay, kennst du denn nicht? Was ist denn ausgefallen? Papa ist noch lustig. Was nicht? Was heißt denn X im Natalphabet? Weißt du das?
Xantippe.
X-Ray.
Ah, oh Gott. Also.
Egal. Foxtrot.
Foxtrot. Okay, also, das heißt, ich sage dir auch schon dir dem, also ich sage Munich Arrival und sage dann, dass ich quasi Foxtrot kenne.
Genau, wenn du jetzt ein sehr legerer Pilot bist, sagst du München Arrival, Lufthansa Tuba Bajali, Info Fox. Flight Level 130.
Okay, weil es hinreichend klar ist, aber so, ne, Information Foxtrot, Flight Level 130.
Genau.
Und dann sagst du?
Dann sage ich, Lufthansa Tuba Bajali, Information Foxtrot, correct. Expect ILS approach, runway 26 right, cleared Rokil 26 transition, descent to Flight Level 110.
Lufthansa Arrive. Achso, ich sage ich nicht nochmal dazu. Entschuldigung. Expect runway 26 right, clear to Rokil 26, flight level 110.
Genau.
To Lufthansa Tuba Bajali.
Füllen wir jetzt auch mal kurz auf.
Also Rokil ist der Navigationspunkt.
Genau.
Warum die 26?
Rokil 26 Transition ist eine gewisses Verfahren, das du fliegst.
Das ist eine Anflugroute. Und die finde ich auch wieder in diesem PDF, das ich vorhin nicht richtig runtergeladen habe.
Genau.
Das heißt, ich würde da jetzt gewissermaßen blättern. Machen Piloten das eigentlich auf Papier oder machen die das auf dem iPad?
Die haben ein iPad, das heißt EFB, Electronic Flight Bag. Das haben sie links oder rechts neben sich oder auf ihrem...
Und da sind einfach alle Pläne offline drin und das aktualisieren sie, wenn es nötig ist. Das
wird aktualisiert.
Alright.
Aber die haben immer noch auch Papiercharts an Bord.
Ach, haben sie tatsächlich?
Falls es halt ausfällt.
Ja, macht an sich Sinn, aber ist natürlich schon auch krass, vollkommen unnötig Masse durch die Gegend zu fliegen, oder?
Ja, aber meine Technik kann ausfallen.
Naja, ich verstehe schon,
Mhm. Aber dennoch, also selbst wenn die jetzt keine Charts an Bord hätten, könnte der Lotse auch ihnen alle Infos sagen, die sie brauchen.
Mhm.
Oder ihnen Radar Vectors, heißt das, geben, also Headings, die sie fliegen, die sie dann einfach im Autopiloten reindrehen und dann die abfliegen. Das Problem ist, wenn sie nicht auf so einer Transition sind oder auf einem Arrival, dann hast du mehr Frequenzbelastung, weil du denen dauernd Headings geben musst. Sprich, wenn viel los ist, tust du die Leute eher auf Transitions oder Arrivals clearen,
okay.
Damit sie den definierten Flugweg haben und du nicht so hoch mit denen reden musst.
Ah, okay. Das heißt, ich meine, das ist ja gewissermaßen, idealerweise habe ich das ja schon auch in meinem Computer vorbereitet.
Im Idealfall weißt du das schon, was du machen musst.
Ja.
Der Fall mit der Ruckel-to-Six-Transition ist jetzt der Fall, wenn viel los ist, dann gebe ich dir das. In Realität werden ganz oft die Wegpunkte genannt. Zum Beispiel wird dann gesagt, proceed direct Delta Mike 422 proceed direct Delta Mike 422, thereafter Delta Mike 429.
Das ist dann also die Reihenfolge, ich fliege erst den einen, dann den anderen an.
Genau, genau.
Dann kann ich schon mal zwei eingeben und dann kann mein Flugzeug das weiterfliegen.
Genau, aber trotzdem expect ILS 26 right. Und dann trägst du es in deinem Flugcomputer quasi ein, auch das ILS. Du schaust schon mal den ILS-Approach an, was das so die Spezialitäten sind, in welchen Winkel du den anfliegst,
Turnaround-Route.
Go-Around-Route.
Go-Around heißt das.
Genau. Die beiden Piloten machen da auch eine Planung quasi von dem Approach dann. Dann irgendwann kommst du in die Nähe von dem sogenannten Final Approach Fix, also quasi dem Punkt, wo der Intercept mit dem ILS, mit dem Anflugverfahren stattfindet.
Genau, also ILS, haben wir jetzt so schon tausendmal gesagt, ist das Instrument Landing System, oder?
Genau, es gibt verschiedene Arten von Approaches, wie du als mit Instrumentenregeln auf die Landebahn kommst.
Also auf die Landebahn, zumindest in die Nähe der Landebahn, dass ich quasi am Schluss macht man es doch meistens aus und setzt nur noch auf.
Schon fast auf die Landebahn.
Okay, okay.
Aber da können wir jetzt gleich ins Detail gehen auch. Es gibt einerseits das ILS, das ist das am meisten verbreitete auf größten Flughafen. Da gibt es zwei Sender in der Nähe von der Landebahn, das dir einmal den Glide-Slope angibt, also quasi die vertikale Komponente und der sogenannte Localizer, das ist die laterale Komponente.
Okay, und das macht der, indem der wie so ein Leuchtturm im Kreis sendet und ich im richtigen Moment erkenne? Oder?
Nicht im Kreis, der tut quasi direkt von der Landebahn in die Richtung, von der du kommst, die Signale schicken.
Ja.
Und die empfängt dein Flugzeug und verarbeitet die und tut dir dann anzeigen, wo du dich befindest. Ob du zu hoch bist, zu tief, zu weit links oder zu weit rechts. Das ILS ist sehr genau. Es gibt auch verschiedene Abstufungen von ILS-Systemen. Es wird dann in Kategorien gemessen, Cat 1, Cat 2, Cat 3 Alpha und Cat 3 Bravo. Mit Cat 3 Bravo kannst du auch ein Autoland machen. Sprich, da gibt es dann Autopiloten, die mit der Genauigkeit, die Cat 3 Bravo bietet, komplett bis auf die Piste landen können.
Okay, jetzt muss mir aber trotzdem nochmal, weil ne, das heißt, das ist dein Problem, wenn du hier in so einem Nerd-Podcast bist. Ich würde es gerne technisch genauer wissen, wie wird das Signal so ausgesendet, dass ich auf empfangender Seite jetzt weiß, ob ich zu weit links oder zu weit rechts bin?
Das funktioniert genauso wie bei so VORs. Und zwar, du hast einen gewissen Kegel, in dem es ausgesendet wird.
Ja.
Und da ist eine Kodierung drin, wo du dich gerade auf welchem Winkel das Signal gerade ausgesendet wird.
Also doch quasi gewissermaßen wie so ein Leuchtturm sendet er nicht in dieselbe Richtung, also er sendet nicht quasi ein Signal, das einfach relativ weit gefächert ist, sondern er sendet in verschiedene Richtungen verschiedene Signale,
die kodiert sind.
Okay.
Auf Basis der Kodierung kannst du dann feststellen, wo du gerade bist, genau, korrekt.
Okay, und das passiert natürlich dann gewissermaßen natürlich auch nicht gleichzeitig wahrscheinlich, sondern schon wirklich einfach nacheinander, aber das ist...
Nacheinander, aber sehr schnell.
Okay, also wir reden hier von Hertz oder höher?
Ja, also es ist sehr, sehr schnell.
Okay, und dasselbe dann quasi, deswegen brauche ich zwei, weil einmal habe ich quasi die horizontale Komponente und einmal habe ich die vertikale Komponente, genau, wo ich bin.
Genau.
Und der macht mir, das heißt, der sitzt dann aber auch wirklich ziemlich genau da, wo ich landen muss.
Genau, also der Localizer,
ja,
ist die laterale Komponente, ja, ist rechts oder links von, also ich glaube, am Ende der Piste,
ja,
in der Mitte.
Der sitzt auch wirklich physisch direkt auf der, quasi an der Piste.
Auf der Centerline.
Ja. Ach so, klar, weil ich die ja genau treffen sollte.
Genau, und die vertikale Komponente, der Glide Slope.
Der kann ein bisschen weiter rechts oder links daneben sein. Ah, ich verstehe.
Und weiter dran quasi, also da, wo du landest ungefähr.
Genau, das ist so ein Zebrastreifen auf der Landebahn.
Genau.
Wo ich landen sollte.
Die Landing Zone.
Ist das die Landing Zone? Okay. Mhm. Da sind ja auch diese vier Lampen. Das ist quasi, wenn ich jetzt visuell fliege, dann sind mir diese vier Lampen, sehe ich auch, ob ich zu hoch oder zu niedrig bin.
Genau, die sind entweder weiß oder rot.
Ja.
Wenn es zwei weiße sind und zwei rote, bist du genau von der Höhe richtig. Wenn es mehr rote sind, bist du zu tief und wenn es mehr weiße sind, bist du zu hoch.
Okay.
Und es könnten entweder vier, drei oder zwei Lichter sein. Das sind in der Regel auch von der Größe des AirPods abhängig, was da für ein System installiert sind.
Oh, okay. Na ja, gut, dann brauchen wir aber nicht so dringend. Aber das zeigt mir ja auch, während ich ILS anfliege, quasi an und sollte mir dann idealerweise zwei rote, zwei weiße die ganze Zeit zeigen.
Genau, aber sofern du es auch siehst. Du kannst auch ILS anfliegen, wenn du absolut null Sicht hast.
Oh, okay.
Und dann siehst du halt nichts.
Ja, ich verstehe.
Dann musst du halt auf dein Primary Flight Display schauen oder auf dein NAV Display und halt schauen, dass du gerade halt richtig fliegst.
Ja, ich verstehe. Okay, das war jetzt ILS und es gibt immer alternative Verfahren.
Genau. Ein anderes, relativ neues Verfahren ist RNAV oder RMP. Das ist ein Approach, wo du am Boden keine Systeme brauchst oder halt, es gibt teilweise Augmentation-Systeme dafür. Das basiert quasi auf, ich sage jetzt mal ganz einfach GPS, aber es gibt noch Systeme, die das GPS augmenten.
Okay.
Wenn es eine bessere Genauigkeit hat.
Also ich dachte, damit wurde doch uns Galileo immer angepriesen, dass Galileo so viel besser wäre, Galileo, dass man das damit machen könnte.
Aber
und auch Bodenstationen, okay.
Genau, es gibt noch mehr wie Galileo. Allgemein heißt es dann GBAS, also Ground-Based Augmentation System.
Das heißt aber faktisch, sagt man dann gewissermaßen, also dieses RNAV sagt eigentlich nur die Koordinaten, wo du hin musst und den Rest muss das Flugzeug machen.
Genau. Es sind Verfahren, die rein auf Koordinaten definiert sind und auf Höhen. Und es geht davon aus, dass dein Flugzeug genau genug die Höhe und die Position messen kann, sodass du keine weiteren so Sender brauchst, die du dann empfangen kann.
Verstehe ich, okay. Und das ist das besser als ILS, schlechter als ILS?
Mittlerweile ist RMP, was eine bessere Version von RNAV ist, ungefähr. Also es wird mittlerweile in gewissen Versionen auch dem ILS gleichgestellt. Es ist auch ein Precision Approach. Aber grundsätzlich ist ILS genauer.
Aber ich wollte gerade sagen, es ist auch für ein Flugzeug, für einen Flughafen viel billiger zu installieren, dass du, also hätte ich jetzt gesagt, gegenüber diesen vergleichsweise komplizierten ILS-Geschichten.
ILS ist ziemlich teuer, ja.
Ja, genau.
Muss auch zertifiziert werden, irgendwie gewartet werden und so.
Ja, ja, brauchst Frequenzen und Dinge und sonst was. Ja, das hätte ich jetzt.
Und beispielsweise auf so kleinen, ich nenne jetzt mal Wald- und Wiesen-Airports, die aber trotzdem Verkehrsflughafen sind, die dann auch Instrumentenverfahren haben. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel Straubing. Ist jetzt ein kleiner Ort in Bayern, hat einen Flughafen, hat nicht mal hat schon einen Tower, aber keinen Tower, der irgendwelche Verkehrsfreigaben geben darf. Die haben auch Instrumentenverfahren, aber es ist natürlich viel zu klein, um da ein ILS-System zu installieren. Die haben dann nur RMP-Approaches.
Okay. Ich meine, immerhin, ne?
Die brauchen da nichts am Boden.
Ja, okay.
Genau.
Okay. So, und dann gibt's. Das sind die beiden großen, wichtigen Verfahren. Oder gibt es noch was man vergessen?
Es gibt noch ältere Verfahren, sogenannte VOR-Approaches oder NDB-Approaches. Die basieren auf relativ alten Navigationshilfen, nämlich sogenannten VORs und NDBs. Die können wir auch kurz anreißen. VORs sind so auf Deutsch Richtfunkfeuer.
Das ist jetzt wirklich wie der Leuchtturm. Der sendet reihum im Kreis gewissermaßen, hallo, ich bin da.
Das ist wie der Leuchtturm, das ist auch Technik aus den 40ern, 50ern.
Ja.
Das ist im Prinzip, Genau, es sendet quasi in jeden, in jedem Winkel
ja.
Ein gewiss kodiertes Signal aus.
Wo der Winkel drin steht. Wo
der Winkel im Endeffekt kodiert ist.
Das heißt, wenn ich das empfange, dann weiß ich nicht nur, ich empfange das Signal von dieser Station genau. Und das weiß ich, wo die Station ist, sondern ich weiß auch, in welcher Richtung ich bezüglich der Station bin.
Richtig, genau. Und ob du Richtung, und auch wo du quasi, in welche Richtung, ob du jetzt hinfliegst oder wegfliegst, auch dazu.
Okay, ich verstehe.
Dann gibt es noch eine Augmentation dazu, das sogenannte VOR-DMI. DMI heißt Distance Measurement Equipment und das gibt dir dann auch noch eine Info, wie weit du davon weg bist.
Mhm.
DMI gibt es ja unabhängig davon, die manchmal am Flughafen einfach so installiert sind. Wie das genau bei dem kodiert ist, weiß ich jetzt nicht, aber da kann man irgendwie messen, wie die Distance ist.
Mhm.
Bei ILS gibt es auch in der Regel eine DMI-Komponente, damit du auch weißt, wie weit du von der Bahn weg bist.
Mhm.
Zusätzlich zu deinem Glide Slope und dem Localizer. Das ist VOR. Und zum Beispiel gibt es in München auch, in München gibt es jetzt keinen VOR-Approach, nur NDB-Approaches. Da gibt es noch NDB und das ist ein Non-Directional Beacon.
Der sagt also nicht, in welche Richtung er sendet, sondern sagt nur, ich bin da.
Genau, ich bin da. Nee, also du kannst schon die Richtung finden, wo das NDB ist, aber du weißt nicht in Relation zum NDB oder vom NDB aus, auf welchem Radial heißt das, zu dem du dich gerade befindest. Sprich, du kannst nicht mit dem NDB alleine deine genaue Position im Raum bestimmen.
Ja, ich verstehe.
Sondern nur so ungefähr.
Ja.
In München gibt es keine VOR-Approaches, sondern zusätzlich noch NDB-Approaches. Und das wird dann in der Regel so gemacht, dass man zusammen mit einem DMI definiert, du fliegst quasi zu einem NDB. In München gibt es das Mike-NDB zum Beispiel. Und da musst du, wenn du drüber fliegst, siehst du ja, dass du quasi drüber geflogen bist, weil sich der Zeiger umdreht.
Genau. Also der zeigt, das Signal kommt dann von hinter mir.
Und dann gibt es eine Procedure, die ist dann auch in den Charts drin. Dann heißt es Flieg, Steuerkurs, keine Ahnung. Wahrscheinlich Steuerkurs 100, genau 10 Meilen lang und dran, dreh nach rechts, Steuerkurs 080, dann interceptest du das NDB so und so und flieg genau auf Steuerkurs so und so zu dem NDB und ab Distance, keine Ahnung, 11 Meilen zum NDB, fang an zu descenden mit einem Gradient von 3 Grad.
Okay, sind das jetzt reine Backup-Systeme dann oder für quasi ILS ist kaputt, jetzt müssen wir was anderes nehmen oder ist das wirklich was, Flugzeuge, die kein ILS haben, müssen diesen Approach fliegen?
Genau, Flugzeuge, die kein ILS haben, die auch kein RMP haben, also zum Beispiel sehr alte Flugzeuge, die trotzdem nach Instrumentenregeln fliegen, müssen dann den Approach fliegen. Manchmal fliegen auch echte Verkehrsmaschinen den Approach.
Zum Üben.
Zum Üben, genau.
Aha.
Rein zum Üben, falls mal. Bei einem echten Flugzeug kann ja auch mal das ILS ausfallen.
Oder
die ganze Navigation kann mal ausfallen. Aber NDB, also so die anderen Verfahren gehen da, noch.
So einfach, ja, okay.
Und es ist trotzdem schlechtes Wetter. Kann ja mal passieren.
Gut, so. Ja,
deswegen, alle Piloten müssen es auch können.
Genau. Kommen wir zurück zu unserem Flug. Wir sind jetzt, ich hatte die Hoffnung, dass wir irgendwann mal wieder landen können. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt schon länger darüber gesprochen, als dieser Flug gedauert hätte, ist dir klar, ne?
Also,
das ist, wenn wir das jetzt während dem Flug aufgenommen hätten, hätten wir nur die Hälfte der Informationen gehabt.
Das hätte man aber eigentlich auch machen können, tatsächlich.
Das ist, ja.
Jetzt nicht so nebenbei. Aber egal.
Mal das nächste Mal. Wenn wir so einen Transatlantikflug durchsprechen, dann haben wir genug Zeit.
Dann gibt es auch lustige Verfahren, die wir auch in Realität machen. Das ist ganz lustig, weil da müssen die Piloten ja Position Reports machen, wo sie gerade sind.
Ja.
Und da muss der Lotse dir ein Readback geben von deinem Position Report.
Achso, ja, also ist ja, wenn wir es gerade ansprechen, dann baue ich das noch kurz mit ein. Woher weiß denn, also mit wem funke ich denn da, wenn ich über den Atlantik bin? Da habe ich doch relativ lange im Zweifel keine Sichtverbindung, also keine Direktverbindung zu irgendwas. Geht es dann über Satellit?
Da muss man unterscheiden, heutzutage ja. Früher gab es nur HF, also wir sind beim normalen Flugfunk ja bei VHF.
So, also Very High Frequency.
Genau, im Bereich von so 115 bis 137 Megahertz. Mhm. Das geht im Atlantik nicht, weil es viel zu kurze Reichweite hat.
Ja.
HF geht da, das ist dann im Bereich von ein paar hundert Kilohertz.
Okay, das ist dann also der High Frequency.
Und das geht auch weiter. Der einzige Nachteil ist, dass die Qualität sehr viel schlechter ist.
Okay. Aber ich habe doch dann trotzdem auch ein Problem mit der Erdkrümmung, oder? Da ist doch dann also in
Ja, aber das geht schon.
Okay.
Da gibt es dann in der Regel zwei Stationen, eins in Gender, also wenn du jetzt immer in den Atlantik fliegst, zum Beispiel jetzt von Europa nach Nordamerika, eins in Gender und eins in Shelbeck, also in Kanada und in Irland, und mit den beiden redest du dann und in der Mitte switchst du zu jemals anderen.
Ah, okay, ich hätte noch erwartet, dass da irgendwie Island oder was auch immer noch dazwischen ist.
Das ist weiter im Norden.
So weit komme ich gar nicht hin.
Je nach Flugroute und Wetter, kannst du auch weiter im Norden fliegen, dann könntest du ja auch mit Reykjavik Control sprechen, ja.
Gut, aber wir müssen uns noch aufheben für eine zweite Episode, wo wir Transatlantikflüge durchsprechen. Heute bleiben wir mal bei unserer Landung jetzt in München.
So, also.
Wir sind gecleared, expect ILS 26 right, cleared to Rokil 26, flight level 110.
Genau, so. Und jetzt gehen wir davon aus, dass es nicht zu viel Traffic ist, nicht zu viel Verkehr, auch Departing ist. Dann kriegst du wahrscheinlich einen Shortcut, zum Beispiel Proceed Direct Delta Mike 425. Und danach halt weiter auf der Transition. Aber sagen wir jetzt mal, dass es so ist. Und dann kriegst du noch einen Descent to Flight Levels 80, so weiter runter du kannst.
Okay, also du gibst mir jetzt stufenweise niedrigere Höhen.
Genau, weil man muss jetzt auch wissen, die Departures aus München raus sind jetzt zufällig auch Initial Climb Flight Level 70. Und wenn ich dich auf Flight Level 80 runter clear und du mit dem Flug kommen wir jetzt gerade aus dem Nordwesten nach München rein.
Ja.
Und 26 geht ja nach Westen auch raus. Sprich, du fliegst genau durch den Departure-Strom, der nach Norden rausgeht, durch. Und ich muss ja sicherstellen, dass du da nicht in eine Flugzeuge reinfliegst. Sprich,
also ich bleibe dann jetzt drüber und du, die anderen bleiben quasi drunter.
Genau. Mhm. Und so, sprich auch, wenn jetzt der departed, nicht zu spät reinruft bei Approach, da hat er nur, ist er nur auf Flight Level 7 geklärt und er steigt nicht weiter und es gibt keinen Konflikt.
Ist dir das als Approach-Load freigegeben, das zu entscheiden, wen du jetzt wohin wie clearst, oder ist da einfach irgendwie sehr deutlich schon geklärt für den Flughafen abgesprochen, wie es zu machen ist?
Ich bin ziemlich frei, solange es sicher ist. Aber es gibt auch so gewisse Spielregeln. Zum Beispiel gibt es ja auch so einen Trichter, so einen geschützten Luftraum in München, und man ist dazu angehalten, die Piloten nicht außerhalb dieses Luftraums zu clearen.
Mhm.
Ich könnte ja zum Beispiel sagen, es ist nichts los, descend to 5000 feet, könnte ich ihm sagen.
Ja.
Aber je nachdem, wo er gerade ist, könnte es sein, dass die 5000 Fuß jetzt schon unter dem geschützten Luftraum ist. Das sollte ich tunlichst vermeiden, weil da potenziell VFR-Flugzeuge rumschwirren, die vielleicht nicht den Transponder anhaben, sprich, die nicht mit mir reden und die ich potenziell gar nicht sehen kann.
Ja, und die im Zweifel auch das Flugzeug nicht sehen kann.
Genau.
Wenn sie keinen Transponder, okay.
Genau. Deswegen sollte ich die noch nicht runter. Es gibt schon ein paar Spielregeln und auch nochmal Lärmschutz und so, gibt es auch Spielregeln, die wir auf Watson lustigerweise auch alle einhalten. Beispielsweise dürfte ich nachts nicht unter 6000 Fuß clearen, bei irgendeinem Lärmschutz.
Alright. Gut. Ja. Okay, also du hast mich jetzt quasi auf 6000, aber irgendwann muss ich ja auch tiefer. Also ich weiß gar nicht, so Anflughöhe für ILS ist wahrscheinlich dann irgendwie so 4000 Fuß oder so?
In München ist die Standard Intercept Altitude 5000 Feet.
Mhm.
Und in der Regel wird es auch so gemacht. Was ich machen kann, ist, da du ja quasi parallel von der Bahn jetzt fliegst und dann komplett eine 180-Grad-Kurve machen musst, um reinzudrehen, kann ich dir auch einen Short-Approach anbieten. Sprich, ich kann dich auf 4000 Fuß runternehmen und dann schon früher.
Also weiter näher zur Landebahn.
Näher intercepten lassen.
Ja, okay.
Mhm. Dann muss ich aber den Piloten fragen, ob er able ist, weil er muss dann seine Speed früher reduzieren und er muss schneller sinken.
Mhm.
Er muss von seiner Performance
und
von seiner Vorplanung able sein dafür und dann darf ich das auch machen.
Okay, ist ein bisschen stressiger für den auch im Zweifel.
Genau.
Genau, ist dann natürlich die Frage, wie routiniert und so.
Genau.
Aber wir sind ja Profi-Piloten hier, wir sind ja Lufthansa,
Positionierungsflüge. Genau. Um nochmal ein bisschen Details dazu bringen, der München Approach-Sektor ist auch aufgeteilt. Theoretisch könnten 6 Lotsen im Approach-Sektor sein. Es gibt einen Nordsektor, einen Südsektor, einen Low-Sektor, einen High-Sektor, der jeweils Nord und Süd aufgeteilt ist, plus 2 Directors. Also Director sind Lotsen, die die Flugzeuge dann final aufs ILS drehen und quasi die Reihenfolge bestimmen und die Abstände auf dem ILS.
Okay, wow.
Also sprich, potenziell müsstest du jetzt nochmal zweimal die Frequenz wechseln. Aber machen wir jetzt nicht.
Ja. Ich wollte gerade sagen, können wir bitte mal langsam. Ich habe gar nicht so viel Sprit mitgenommen. Genau. Ich muss mal runter hier.
Du gehst davon aus, dass ich alleine auf dem oder dass der Lotse alleine auf dem Approach sitzt, ja, und quasi alles mitmacht.
Ja. Aber in Realität sind es immer 6 Leute, oder?
Nicht immer. Die können es auch zusammenlegen und wenn wenig los ist, wird es auch so gemacht. Aber es können maximal 6 Lotsen sein und in der Realität ist es so, es sind nicht nur 6 Lotsen, jeder von denen hat noch einen Coordinator. Sprich, eigentlich sind es 12 Leute. Weil, wenn ein Pilot einen Shortcut bekommt, muss er mit dem Nächsten, der den Piloten, der das Flugzeug dann kriegt, ja abgesprochen sein, ja, ja, dass der jetzt so und so kommt.
Ja, ja, ja.
Und
ja,
das machen nicht die Lotsen, sondern das machen die Koordinators von den Lotsen, die das dann miteinander absprechen.
Ach so,
und dann auch mit den Lotsen koordinieren.
Ach, oh Gottes Willen. Okay, 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 okay.
Und auf Watze machen wir das halt ohne Koordinators. Sprich, wir haben mehr Verkehr, es sind weniger Lotsen, ja, und wir haben keine Pause.
Aber ihr seid ja auch im Regelfall auch nicht irgendwie in einem Raum, ne? Also ich meine, ihr seid ja irgendwie, du sitzt ja zu Hause zum Lotsen, oder?
Genau, wir haben noch, in unserem Fall nutzen wir Teamspeak dafür, ist auch heute leider eine Closed-Source-Software, aber wir haben halt noch, sind noch per Sprechfunk quasi miteinander verbunden, sage ich jetzt mal. In Realität ist es halt Telefon oder sitzen nebeneinander und dann wird das halt einfach abgesprochen, ja.
Okay.
Und koordiniert. Da gibt es übrigens auch eine Standardphrase dafür.
Natürlich.
Natürlich. Die halten natürlich auch ein.
Ja, natürlich.
Heißt dann so, Approval Request, Lufthansa 2 Papa Charlie, Rokil. Und dann sagt er, ja, identified, go ahead. Ja, Lufthansa 2 Papa Charlie, request him direct Delta Mike 425, descending flight level 80. Und dann sagt der andere, ja, approved. Und dann muss er seine Initials sagen. Und dann tut der andere quittieren mit seinen Initials.
Alright, und da kommt man nicht durcheinander, ob man jetzt gerade mit den anderen Lotsen oder mit dem Piloten spricht?
Nee, weil unsere Simulation ist auch so, dass du auch den dichten, das Funkgeräusch quasi auch hast. Sprich, du hörst schon, ob jemand auf Teamspeak kommt oder auf dem Funk.
Ah, das ist künstlich quasi als Filter drauflinkt, dass es schlechter klingt.
Natürlich.
Das ist ja geil. Ja, sehr schön, ja. Ne?
Wie gesagt, wenn die auch weiter weg sind, ja, teilweise tun die Piloten die falsche Frequenz einrasten, ja, und sind dann ganz weit weg und hörst ja ultra schlecht. Und
großartig, musst du sagen, großartig,
ja, not my airspace,
ja, ja,
und tschüss.
Naja.
Und dann hörst du schon, nee, passt schon weg.
Genau, was passiert, wenn 2 Leute gleichzeitig senden, dann kommt auch nur noch...
In Realität hört man gar nichts oder vielleicht einen Piloten, sehr undeutlich. Bei uns ist es nicht ganz so undeutlich wie in der Realität, aber auch eher schwierig verständlich. Es wird in gewisser Weise simuliert, aber bei uns hört man in der Regel beide noch relativ okay. Was auch wichtig ist, weil, wie gesagt, wir haben ja in der Regel mehr Verkehr als in der Realität, mit weniger Lotsen, sprich die Frequenz in der Regel ultra voll. Und da muss man teilweise auch Abstriche machen in der Realität, einfach sagen, ja, ich habe euch gehört, der macht das, ab dafür.
Okay, gut. Also, fliegen wir weiter. Wir sind immer noch im Anflug auf die 26 Ride. Wir sind jetzt
auf der Transition.
Auf der Transition, also wir haben der geplanten Flugroute.
Wir
können da schon ein Stückchen abkürzen.
Dann sind wir ungefähr nördlich vom Flughafen, sehen rechts von uns schon den Münchner Airport.
Aha.
Müssen aber noch mal ein bisschen rausfliegen, damit wir dann auf
die Bahn kommen. Damit wir schön in diese Glide-Slope reinkommen, genau, dass wir da sinnvoll Richtung Landebahn in einem guten Winkel kommen. Genau. Ja.
Die nächste Anweisung ist dann, wir waren Flight Level 8 zurückgeklärt, Lufthansa 2 Papa Charlie, descend to altitude 5000 feet.
Jetzt sagst du sogar Altitude, also genau, nicht Flight Level.
Explizit Altitude plus ich gebe dem Piloten nochmal das QNH. Er sollte es von der 8 schon haben.
Ja.
Aber ich sag noch mal, descend to altitude 5000 feet, QNH 1009. Und genau das muss auch zurücklesen.
Ich verstehe. Dann muss man das natürlich irgendwie auch im Zweifel noch eindrehen, wenn man es nicht schon lange gemacht hat. Und dass man dann wirklich auf die perfekt richtige Höhe fliegt.
Genau.
Okay.
Und irgendwann sehe ich dann, es geht sich aus.
Ja.
Ich kann jetzt auf das ILS drehen.
Ja.
Zum Beispiel, es kommt vorher noch ein Flieger, der schon auf dem ILS ist, so, dann war es noch ein bisschen Abstand. Irgendwann muss man irgendwie einschätzen können.
Ja.
Teilweise muss man dem Piloten auch dann Speeds geben, damit er nicht zu schnell fliegt, damit er nicht zu weit rausfliegt, ja, oder so. Irgendwann kommt man da ein Gefühl dafür, wie man die Piloten und eine gewisse Descent Rates anweist, dass sich alles schön aufgeht, dass du einen schönen Traffic Flow hast. Dass nicht zu große Abstände sind,
ja,
damit du nicht Platz verbaust, weil vielleicht noch dahinter welche kommen, aber auch nicht zu klein der Abstand ist.
Okay. Mhm.
Dann sagst du ihm irgendwann, Lufthansa 2 Papa Charlie, turn right, heading 230.
Das ist noch nicht die Richtung der Landebahn.
Richtig. Und cleared ILS Approach Runway 26 Right.
Bedeutet, in dem Moment, wo der in den ILS reinkommt, darf der dann den weiterfliegen?
Genau.
Das heißt, also, er muss dann nicht, also das heißt, er muss jetzt nicht nochmal weitere Ansagen mit Richtung und sonst was, sondern er darf in dem Moment, wo du das clearst da, und den Ding, kommt er in diesen Glide-Slope rein.
Genau. Die Regel ist, dass man maximal einen Intercept-Winkel von 30 Grad einhalten muss. Mhm. Deswegen habe ich ihm 230 gesagt, also 30 Grad Unterschied zu der, zum 260, was die Landebahnrichtung wäre.
Ja.
Ich kann ihm auch weniger geben, aber nicht mehr.
Weil, wenn es zu viel ist, muss der ja erstmal ganz schön eine Kurve fliegen und fliegt wahrscheinlich dran vorbei.
Und nicht dran vorbei, aber potenziell gibt es einen kleinen Schlenker halt.
Ja, ja, raus. Okay. Ja, ja.
Deswegen
Anweisung. Ah, gerade wenn da zwei parallele Bahnen sind, willst du natürlich nicht darüber schlenkern.
Genau. Da gibt es auch noch speziell in München, da dürfen wir auch Parallel Independent
Approach. Ja, habe ich gestern gehabt. Ich habe ja, zum Fenster rausgeguckt und da ist da parallel zu mir jemand gerade gelandet.
Genau. Das darf man bei uns machen, aber in sehr vielen anderen deutschen Flughäfen nicht. Da können wir auch noch später kurz drauf eingehen.
Was wir noch alles zu klären haben.
Wieso ich München so geil finde, ich auch gerne in München Lots.
Ja, ja, das klären wir gerne noch. Aber jetzt wollen wir erstmal landen.
Genau, also, 230 cleared ILS 26 right. So.
Okay, so, das heißt, ich readbacke das natürlich wie immer. Und dann komme ich da in den ILS rein.
Genau,
und
zuerst, auch 5000.
Ah ja, richtig, ja.
5000. Ja. Irgendwann sehe ich dann, okay, du hast den Localizer intercepted. Zusätzlich muss ich einhalten, du musst, bevor du den Glide Slope, also die laterale, die vertikale Komponente,
die Höhe,
einfängst,
genau,
die Höhe, ja. Musst du eine Meile Wings Level und Straight sein. Sprich, du musst mindestens eine Meile, bevor du den Glide Slope interceptest, komplett gerade fliegen auf dem Localizer, mhm, und auch nicht mehr sinken.
Okay.
So muss ich alles planen quasi.
Also deswegen, ich muss weit genug weg quasi von der Landebahn schon in Stellung gehen.
Ja, aber genau, ich muss dich halt. Das,
also du musst mich dahin lotsen, genau.
Zum richtigen Zeitpunkt so reindrehen, ja, 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 damit es ausgeht.
Genau.
Sonst auch wieder nicht den Vorschriften gemäß.
Ja, 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 verstehe schon. Ja, ja, macht ja alles Sinn. Ne? Also gerade wenn da viel Verkehr ist, dann ist natürlich auch einfach wichtig, dass das einfach irgendwie alles sehr klar durchgeplant ist.
Genau, dann sehe ich irgendwann, du bist auf dem Localizer, ja, weil du bei LU nicht mehr 230 fliegst, sondern 260.
Was du mir schon erlaubt hast.
Genau, was ich dir erlaubt habe. Und dann irgendwann sehe ich, okay, du hast den Glide Slope, weil du anfängst zu descenden,
ja,
und dann stehe ich dich zum Tower.
Ah, okay. Das heißt, die eigentliche Landung hast du ja noch nicht geklärt. Du hast mir nur erlaubt, dass ich einen Anflug mache.
Genau.
Und du hast aber vorher hoffentlich schon gesehen, dass potenziell ich dort landen kann, oder? Oder würdest du mich da auch hinschicken, obwohl klar ist, dass die Landebahn jetzt erstmal irgendwie blockiert ist?
Das muss man absprechen.
Ja.
Also wenn jetzt nichts abgesprochen ist, schicke ich die Flieger noch mit einem gewissen Abstand zum Tower. Wenn gerade viel Departure-Traffic ist, dann ruft mich irgendwann der Tower so, ich habe ja gerade 5 Flieger am Holding Point, mach mal die Lücken ein bisschen größer. Dann mache ich die Lücken größer, dass er vielleicht 1, 2, vielleicht auch mehr Flugzeuge zwischen den Arrivals reinkriegt.
Okay, aber eigentlich gilt wahrscheinlich Landung vor Start, weil der Landende kann ja nicht warten.
Landung hat erstmal Prio, klar.
Okay. Und wenn jetzt aber was Größeres wäre, na, keine Ahnung, Flugzeug kaputt und auf der Landebahn stehen geblieben, dann würdest du auch als Approach wissen, der Runway geht gerade gar nicht mehr, alle auf die andere Seite rüber.
Genau, oder zum Beispiel, ich habe jetzt gerade ganz wieder die Partys von der Nordbahn, schick mal das auf die Südbahn.
Ja.
Dann kriegst du 26 left. Also zum Beispiel, ich kann ja dann auch zum Beispiel kurz vor dem Turn nochmal sagen, ja, sorry, change of plans, expect 26 left.
Okay, das heißt.
Da musst du umplanen.
Genau, ja, wobei das natürlich ein kleiner Hüpfer ist dann auf die parallele Runway.
Ja, aber oder? Du musst alles umprogrammieren.
Ach so, ja, das natürlich. Ich muss nicht nur quasi nach links lenken, sondern ich muss gewissermaßen die gesamte Konfiguration des Flugzeugs ändern, damit ich dort landen kann.
Und halt nochmal die Charts anschauen
von dem anderen.
Weil potenziell hast du eine andere.
Oh, und ich muss auch im Zweifel beim Go-Around dann in die andere Richtung wegfliegen. Ah, okay, da sind einige, hängen ein paar Sachen dran.
Das könnte eine andere Go-Around-Altitude sein, beispielsweise.
Okay, ich verstehe. Da
hängen noch mehr Sachen
dran. Warte, kann ja behaupten, dass es leicht ist, aber also gibt schon auch einen Grund, warum man das irgendwie lernen sollte.
Man sollte das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also als Pilot sollte man sein Flugzeug schon beherrschen. Also das ist, ich sehe ganz oft Piloten, wo ich die dann auf das ILS clear und dann die das ILS nicht intercepten, weil sie zum Beispiel vergessen haben, den Approach-Button zu drücken.
Gut, ist halt die Frage, wenn du da natürlich super viele Sachen da parallel irgendwie machst und das irgendwie relativ neu angefangen hast, also ich meine, du redest ja von virtuellen Piloten, die natürlich also keine großen Erfahrungen sonst was haben.
Ja.
So, die reale Piloten werden das in ihrer Ausbildung zigmal geübt haben und sind wahrscheinlich auch dann eben routiniert genug, dass das einfach, und sie sind zu zweit im Cockpit natürlich. Und also da kommen sicherlich ein paar Sachen zusammen.
Natürlich, real läuft es besser, aber es heißt nicht, dass die realen Piloten auch nicht Fehler machen. Das kann auch passieren, also.
Genau, so, dann also gehe ich jetzt auf die andere Frequenz.
Genau, dann sage ich dir, Lufthansa Tuba Pajali.
Ja.
Contact München Tower.
Ja.
118.705. Gute Landung. Servus.
Dann sage ich 118.705. Servus. Lufthansa Tuba Pajali.
Genau.
Tuba Pajali? Ich habe das jetzt schon unser Rufzeichen schon vergessen.
Normalerweise, noch so als Hinweis, sagt man das Call sein immer zuerst. Also Lufthansa Tuba Pajali. Contact München Tower. 118.705. Man kann es aber auch am Ende machen. Die Lufthansa-Piloten lernen aber in der Ausbildung immer das Call-Sign vorher zu sagen.
Okay, ich verstehe. Gut. Da ist die Flieger nur billige Airlines. Alright, dann schalte ich also meinen Funk um und dann rufe ich den Tower und sage ihm, hey Munich Tower, hier ist Lufthansa Ding, und dann sage ich wahrscheinlich auch, dass ich im Endanflug gerade auf die 26 Ride, heißt sie?
26 Ride, ja. Du sagst einfach Lufthansa Tuba, also München Tower, Lufthansa Tuba Pajali, Servus, ILS 26 Ride. Mehr nicht.
Okay.
Dann München Tower sagt dann Lufthansa Tuba Pajali, München Tower, grüß Gott, one departure ahead. Wind check, 280 degrees, 6 knots.
Da, du sagst mir also nochmal den aktuellen Wind.
Genau, und dass eine Departure noch rausgeht.
Das habe ich genau, also das heißt, du hast dir jetzt ein Szenario ausgedacht, aber das heißt, ist keiner mehr vor mir irgendwie am Landen.
Genau.
Aber es ist jemand, der jetzt dann noch starten will,
genau.
Den ich gewissermaßen abwarten muss.
Aber du sollst weiter. Also du machst einfach ganz normal weiter.
Genau, aber was könntest du potenziell noch tun? Du könntest wahrscheinlich noch sagen, dass ich langsamer fliegen soll oder so. Genau. Quatsch, dass du ihm mehr Zeit gibst.
Genau, in der Regel würde ich das vorher mit dem Approach absprechen, weil der dann in der Regel die Speeds gibt. Aber ich könnte dir auch sagen, Lufthansa Tuba Pajali, reduce to minimum approach speed.
Okay, also das heißt,
jetzt bleib es mal ab.
Genau, okay, ja, also so, dass ich nicht runterfalle, ne?
Genau.
Gut, wir haben natürlich hervorragendes Wetter in München, Wind 6 Knoten aus 280 Grad.
Genau, ein bisschen von rechts, alles gut.
Genau, kann man...
quasi auf der Piste, also...
Gott, ich gucke also, sehe dann wahrscheinlich den auch auf der Landebahn stehen.
Wirst du sehen, ja.
Ja, also ich meine, der blinkt ja auch fröhlich, wenn der da irgendwie ist.
Genau, ist auch ein bisschen spannender, würde ich sagen.
Ach, ich will endlich landen, please.
Genau, aber jetzt sagen wir mal, der braucht noch ein bisschen aus irgendwelchen Gründen.
Und dann gibst du mir ein Go-Around.
Nee, dann sage ich dir, nee, kein Go-Around, das machen wir jetzt nicht. Aber okay. Lufthansa Tuba Pajali, preceding traffic on takeoff roll, expect a late landing clearance.
Das heißt, ich fliege immer noch trotzdem weiter, aber ich sitze nicht auf glühenden Kohlen, dass du quasi mich vergessen haben könntest.
Genau. Ich sagte, jetzt wird's eng, aber mach weiter, geht sie aus.
Okay, gut, ich verstehe. Ah, okay, das ist, damit das ist eine Spannung, mit der kann ich noch umgehen.
Genau.
Jetzt sehe ich da hier den da vorher quasi starten.
Genau.
Musst du nicht an der Stelle auch gucken, dass wir genug Abstand dann zueinander haben? Weil wenn ich dann jetzt aus irgendeinem Grund ein Go-Around machen müsste.
Richtig. Ich darf diese sogenannte Reduced Runway Separation, auf Deutsch reduzierte Pistenstaffelung, anwenden. Ich muss garantieren, dass ihr mindestens 2,4 Kilometer Abstand habt.
Mhm.
Aber das gilt jetzt nur auf der Piste und nicht in der Luft. In der Luft müssen es trotzdem 3 Meilen sein.
Mhm.
Aber wenn du jetzt ein Go-Around machst und der andere schon über seiner Entscheidungsgeschwindigkeit ist, dann muss der natürlich starten, weil ich bremsen kann, weil die Piste nicht mehr ausreicht. Und da muss ich dich halt irgendwie noch rausvektorieren oder irgendwas machen, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus.
Gut.
Aber da gibt es auch krasse Regeln, die man als Taulotse auch lernen muss. Das sind auch die echten Regeln, die es da gibt. Diesen Mindestabstand von 2,4 Kilometer beispielsweise muss man wissen. Der gilt auch nur zwischen Medium und Medium Jets. Bei Heavy Medium gilt wieder andere Regeln und so.
Ja, ja.
Genau, aber jetzt gehen wir davon aus, es wird eng. Ich darf dir über der Schwelle muss ich dir die Landefreigabe geben haben. Sprich, du darfst bis über die Schwelle, ungefähr 10 Fuß über dem Boden, also keine Ahnung, 3 Meter, also nicht viel.
Ja.
Bis dahin darf ich warten, dir die Landefreigabe zu geben.
Gut, also du stehst im Zweifel also am Fenster und guckst raus und sagst, genau, ach, den ärgern wir noch ein bisschen.
Dürfte ich. Aber es kann, in München wird es auch so eng gemacht. Also wenn man sich da manchmal auf dem Sucherhügel stellt, die machen das schon ziemlich eng. Ja. Und die Piloten wissen das auch und das ist auch so gedacht.
Alright.
Und ich darf dir die Landefreigabe geben, solange ich sicher bin, dass der andere abhebt. Und ich bin sicher, dass der andere abhebt, sobald das Bugfahrwerk in die Höhe geht. Mhm. Weil dann hat er eindeutig seine Entscheidungsgeschwindigkeit.
Genau, dann kann er nicht mehr zurück.
Kann nicht mehr bremsen. Ja. Und dann darf ich dir die Landing Clearance geben.
Okay.
Und das heißt dann, ich muss dir nochmal den Wind geben. Also Lufthansa Tupper Papa Charlie. Wind 280 degrees. 7 knots, sagen wir jetzt mal. Weil ich messe aktuell.
Ja.
Runway 26 right, clear to land.
Danke, dann sage ich clear to land,
26 right. Und den Wind muss natürlich nicht zurück lesen.
Danke.
Nur die richtigen Freigaben.
Ja, also ich muss mal, als Pilot ja von uns ist auch in dem Moment ganz schön, ne, also du hast jetzt dann irgendwie vielleicht den Autopiloten schon ausgeschalten, bist einfach da irgendwie schon am irgendwie Knüppel und was ich wie und gut, du bist da zweit drinnen, potenziell kann dann der andere funken oder wahrscheinlich macht das sogar auch.
Das wird auch so gemacht.
Okay, und dann kann ich aufsetzen.
Ja.
Und beim Aufsetzen, du bist ja für die Landebahn verantwortlich. Sagst du mir, wo ich rausrollen soll oder darf ich einfach quasi so lange rollen, wie es mir Spaß macht?
Nee, es ist auch in den Charts beschrieben. Ja. In München wird auch High Intensity Runway Operations benutzt. Es gibt.
Das heißt, ich soll so schnell bremsen wie möglich und so schnell weg wie möglich.
Genau, wir haben auch High Speed Exits in München. Es sind für die einzelnen Aircraft Types festgelegt, wo sie spätestens rausrollen sollen. Leider auf Watze machen es nicht alle Piloten. Manche Piloten brauchen mal die ganze Bahn. Aber du solltest in der Regel so schnell wie möglich raus, weil gerade auch in München, auch auf Watzheim ist sehr viel los. Sprich, wir wollen die Bahn so effizient wie möglich benutzen.
Okay, wenn ich das jetzt hier gerade, ich habe die Karte aufgemacht. Die erste Abrollbahn von der 26 Right ist, Alpha 9, oder?
Alpha 9er, ja.
Okay, Alpha 9er, ne? Ja, gut. Das ist ungefähr bei, irgendwas zwischen einem Drittel und der Hälfte der Runway-Länge.
Das ist auch für den A320 absolut machbar.
Okay, das heißt also, ne, so ordentlich reinbremsen, das ist dein Ding und dann schaue ich da runter. Macht natürlich auch total Sinn, möglichst früh, weil da ist ja der Flughafen. Ich will ja nicht irgendwie bis zum Ende und dann wieder zurückrollen müssen.
Genau, du willst ja auch als Lufthansa zu Apron 2 und wenn man sich jetzt...
Also am Terminal 2 halten, ne, Starlines, genau, Lufthansa vor allem, aber alle Starlines ist in München
ja,
Terminal 2.
Siehst ja, dass Alpha 9er direkt da reingeht, sprich... Im Idealfall bremst du da gleich ab und kannst direkt reinrollen.
Ah, sehr geil, okay.
Und deswegen, by the way, ist die Nordbahn auch gerne Lufthansa-Piloten geklärt.
Ah, die andere ist nämlich leicht versetzt und
leicht versetzt.
Zeigt eigentlich eher ins Terminal 1.
Genau, deswegen, wenn es sich ausgeht und wenn nicht viel Verkehr ist, wird Lufthansa, egal in welche Richtung, by the way, immer auf die Nordbahn geklärt.
Ja.
Und die ganzen, die auf Terminal 1 müssen, also Eurowings, Condor oder die anderen, gerne auf die Südbahn.
Okay, also ich bin gestern, die heißt dann wahrscheinlich 08 Right, gelandet mit Lufthansa.
Genau, die Südbahn.
Und musste aber sogar Terminal 2 Satellit, also wir sind dann auch ein bisschen gerollert.
Genau. Für die Südbahn in der 08 Richtung können die Piloten auch Long Rollout requesten. Dann können sie auch über Bravo 1-2 ist das, glaube ich, genau, Bravo 1-2 abrollen.
Also, okay, das ist dann relativ spät.
Genau, dann können sie noch länger schnell bleiben, nicht so stark bremsen und dann einfach mit Schmackes bei Bravo 1-2 raus.
Gut, also für unsere Hörer, die jetzt gerade nicht die Karte parallel aufgemacht haben, die Abrollbahnen von der Nordbahn sind alle mit Alpha und dann durchnummeriert von Alpha 1 to Alpha 15. Und die, oder wahrscheinlich Alpha 15, und die auf der Südbahn heißen alle Bravo 1 bis 15.
Genau, wir können auch mal die Charts noch verlinken in den
Machen wir auf jeden Fall. Dann, gut, also dann auf dem Runway bist du verantwortlich, ich rolle Alpha 9 ab, aber dann machst du ein Handover.
Normalerweise schon.
Ja.
Zum Ground.
Ja.
Aber in München gibt es ein Special Procedure, das auch in den Charts steht, nämlich, dass du selbstständig, sobald du abgerollt bist, den Ground rufst.
Aha.
Auf Watzim macht das auch was keiner, weil keiner die Charts liest. Deswegen auf Watzim kriegst du den Handover zum Ground.
Okay. Also gut, das heißt, also weil München so viel Traffic hat, macht es Sinn, dass gewissermaßen solche unnötigen Funksachen einfach wegbleiben, damit man halt einfach sagt, okay, klar, der ist sowieso nicht mehr verantwortlich, der andere ist verantwortlich, die Frequenz steht fest. Ich meine, bei Watzim ist natürlich schon auch so ein bisschen das Problem, weiß ich als Pilot, wie viele Lotsen gerade in München aktiv sind?
Das ist auch so ein Problem. In der Regel ist der Ground in München nicht da. weil das eine Station ist, die nur das, die Rollwege auf dem Bahnsystem machen und nicht den Apron. Sprich, nur
also das November. Heißt, quasi einparken am Gate und das Anrollen bis zur Bahn
macht der Lotse, genau.
Genau.
Und deswegen ist der Ground nur bei Events besetzt, um einfach die Last vom Tower wegzunehmen. Normal wäre dann Tower zuständig.
Genau, über Events reden wir nachher, glaube ich, mal nochmal vielleicht noch ein bisschen. Also je nachdem, wie viel Zeit du so mitgebracht hast.
Ich meine, ja. Je nachdem. Ich hoffe, es hören auch Leute zu irgendwie.
Ach, das. Ich verspreche dir, Plätz, du triggerst gerade wahrscheinlich diverse Nerds, die sich denken, boah, ist das geil, ich mache mit. Und auf der anderen Seite vergraulst du vielleicht ein paar Leute, die wahrscheinlich auch echt nicht dafür geeignet sind, die sich jetzt denken, alter Schwede, das so in seiner Freizeit irgendwie alles sich anlernen, damit man da irgendwie rumblödeln kann am Abend quasi im Funkverkehr.
Aber es macht schon Spaß.
Ich zweifle da überhaupt nicht dran. Mich triggerst du damit ziemlich. Ich wüsste zwar nicht, wo ich die Zeit dafür hernehme, das irgendwie zu lernen, aber schauen wir mal. Vielleicht fliege ich zumindest mal mit Watzim, wenn ich jetzt irgendwie, dann muss ich halt irgendwie erstmal einen Computer haben, mit dem ich fliegen kann.
Ich kann auch später noch ein paar Tipps geben, wie man am besten anfängt.
Natürlich, kommen wir drauf. Also, ich bin Alpha 9 abgerollt, habe jetzt den Ground und rede Hey Ground.
Genau, die Frequenz steht in den Charts drin.
Danke.
Also, München Ground, durch dann Tupapa Charlie,
Alpha 9. Ich habe hier, was ist hier, Apron Ground.
Steht drin, genau.
Munich Ground hat zwei Frequenzen, weil zwei verschiedene Runways, gibt zwei verschiedene Ground-Frequenzen und es gibt hier dann noch drei Apron-Frequenzen in diesem Chart.
Richtig.
Okay, also 1-to-1, Moment, wir sind 2-6, right? 1-to-1, Decimal 9-7. Achso, das sage ich aber gar nicht, weil ich stelle es ja nur ein und dann sage ich Munich Ground. Muss ich da sagen Munich Ground North oder? Nee, einfach heißt einfach Munich Ground.
Einfach München Ground.
Also München Ground, Lufthansa 2 Papa Charlie. Sage ich dann, dass ich auf Alpha 9 stehe oder?
Genau, sag's einfach zu, Alpha 9 haben wir nicht.
Alpha 9 und lass mich raten, Requesting Clearance to.
Einfach nix. Da ist gerade viel los, ja mal Event.
Ja, aber was weiß denn, aber der muss doch jetzt wissen, wo ich hinrollen will.
Du bist Lufthansa, der weiß, wo du hinrollen willst.
Aber weiß der auch, an welches Gate genau?
Das ist schon vorgeplant für dich.
Ja, okay.
Und das wissen die auch.
Okay, also klar. Gut, dann sage ich nur, ich bin da. Und du sagst?
Genau. Du, Papa Charlie, Ground, Servus. Taxi to Entry, November 3, war ja Alpha 9.
Genau, also der Apron von Terminal 2 hat auf der Seite zwei Möglichkeiten reinzufahren von den großen Taxiways, die parallel zu den Runways laufen.
Genau, da gibt es auch eine feste Reihenfolge oder eine Priorität,
ja, wie die rechts benutzt vor
werden. Links. Wir haben gerade 2.6 im Betrieb, sprich der rechte November 4 wird für alle Departures benutzt und November 3 wird für alle Arrivals benutzt.
Macht insofern Sinn, weil die müssen. Sonst müssen wir ja kreuzen.
Genau, sonst müssen wir kreuzen. Das wollen wir ja nicht.
Genau, wir wollen nicht
das kreuzen. Das soll so effizient wie möglich passieren. Und auch ohne so viel Koordination. Man könnte natürlich jetzt einen Apron fragen, ob der auch anders soll, aber es macht von der Anordnung der Rollwege überhaupt keinen Sinn.
Okay, gut. Also, Entry November 3 hast du jetzt gesagt.
Genau, November 3, Entry November 3. Das und ist auch lustigerweise die Brücke da, die
ja, darüber geht. Stimmt, da ist ein Autofahren da unten drunter durch.
Genau.
Ah, okay.
Und dann würdet ihr wahrscheinlich direkt sagen, on the bridge, contact München Apron, 1-to-1, decimal 710. Servus.
1-to-1-710, nein, Moment, Entry November, ach Gott, ich vergiss das. Das mit dem Readback kriege ich nicht mehr.
Ja, egal.
Das ist ich, das, egal. Also für den Crashkurs würde ich sagen, mache ich mich eh nicht so schlecht.
Genau, dann geht's zum Apron, dann heißt es einfach weiter.
Begrüße ich wieder und dann sagt er mir, wo ich hinrollen soll.
Genau, Taxi to Stand, keine Ahnung, 222, Bravo, Via Whiskey 2, Servus.
Und auf diesem Vorfeld können Flugzeuge parallel in beide Richtungen fahren.
Auf drei verschiedenen Rollwegen. Und das ist ultra geil.
Also ganz kurz, also das heißt, da sind, ich meine, das sind ja einfach erstmal nur Linien am Boden. Ne? Also das ist ein komplett geteerter Platz. Da sind da Linien am Boden, wo auch Lampen drin sind.
Richtig.
Und es gibt zwei Einfahrten im Norden und zwei Einfahrten im Süden.
Genau.
Und es gibt aber quasi noch so eine, da steht noch eine Center-Linie.
Genau, es gibt drei Rollwege, der Whiskey 2, der Echo 2 und in der Mitte der Center 2.
Und warum sind die 2? Achso, weil die beim Terminal 1 One heißen.
Genau, beim Terminal 1 heißen sie 1. Und das Coole ist jetzt, auf allen drei Linien können Flugzeuge mit der Spannweite von einem A320, so Standardflugzeuge, sage ich jetzt mal. Ja. So keine Heavys, kein.
Genau, also A320 oder wahrscheinlich 737 ging auch.
Typischerweise oder keiner so CRJs oder so. Ja. Aber keine 747, kein A330, keine
787. Keine A380, keine Riesendinger.
Die nicht. Aber es können drei parallel in verschiedene Richtungen texeln, weil die nicht ineinander.
Die sind so weit auseinander, die Dinge, dass die tatsächlich mehrere, also ich hätte jetzt gesagt, dass ich außen ja schon kann, aber dass ich in der Mitte auch noch einen dritten fahren kann in eine andere Richtung. Ja,
das
ist absolut
geil.
Also ich meine, da ist natürlich dann auch wirklich was möglich hier an Dingen. Aber wenn jetzt in der Mitte ein Dicker ist, dann kann ich rechts und links gar nicht fliegen.
Dann kann gar keiner sein.
Aber
links und rechts können zwei Dicke.
Oh, okay, das heißt, es ist also wirklich echt, also gut, da wurde ordentlich Platz
eingeplant. Da wurde mitgedacht.
Da wurde,
das eine der Gründe, wieso ich München so geil finde, im Vergleich zu Frankfurt oder so, oder Berlin, können wir gleich mal drüber reden.
Ist der schon fertig?
Weil dieser Apron so viele Möglichkeiten gibt, hier so ein Puzzlespiel zu machen und so viele Flugzeuge gleichzeitig Pushbacken, Texeln, in, out oder so zu machen. Weil den Pushback kannst du immer nur zur nächsten gelben Linie machen. Aber ich kann auf dem Center 2 parallel noch einen reinbringen, der dann zum Beispiel zum Stand daneben irgendwie rein will oder so.
Okay, also da kann wirklich einfach auf diesem Vorfeld richtig viel Verkehr sein in München.
Und ich kann zusätzlich, gibt es noch Special Procedures, ich kann die Leute in die falsche Richtung einen Pushback machen lassen, also quasi nicht da, wo sie mit der Nase hin sollen, der Bahn, sondern in die andere Richtung, damit ich einem Flieger, der direkt neben dem ist, auch einen Pushback geben lassen kann, damit sie quasi face-to-face stehen. Und dann kann ich sagen, make a right 180 onto center 2.
Dann ist der auf der anderen Bahn.
Und dann macht dann 180 jetzt auf Center 2 und kann dann runter, aber beide können gleichzeitig pushen, Triebwerke anlassen, vorbereiten, dauert ja ein paar Minuten und ich kann auch einen sagen, dass er auf dem Taxiway rüber soll, ohne irgendwelche Linien einzuhalten und dann direkt weiterrollen kann, damit irgendwo davor, wo noch einer steht, quasi nicht noch warten muss oder so.
Also man hört die Begeisterung, die du da, also ich kann mir das wirklich richtig, richtig schön vorstellen, dass dann, wenn mal richtig viel los ist und sonst was, ich meine, das ist ja auch irgendwie was Befriedigendes, so dass dann die Sachen irgendwie knifflig sind, aber man sie am Schluss gelöst bekommt.
Genau.
Das ist natürlich.
Und das lernen wir also auch und wir haben auch sogar Simulationen, also die Trainees bei uns können sich auf einen Training-Server connecten und dann gibt es einen Mentor, der die Flugzeuge steuert und dann werden die richtig gestresst mit Leuten, die Pushback anfragen, wo er dann echt harte Probleme, das heißt knifflige Probleme halt, lösen musst und so effizient wie möglich und wenn du es nicht gut machst, dann kriegst du auch nicht deine Freigabe, um den Apron zu lotsen.
Okay, jetzt sind wir ja hoffentlich dann mal angekommen und würden dann einparken und ich meine, dann rede ich wahrscheinlich wieder mit dem Typen, der unten eingesteckt ist.
Genau, der sagt dann, die Chocks sind da, kannst die Parkbremse lösen.
Genau, und dann, okay, und dann können wir jetzt ja mal ein bisschen wieder, jetzt können wir endlich mal wieder reden, so ein bisschen Metagespräch hier gewissermaßen über diese Lotsentätigkeit und alles. Du hattest ursprünglich schon, also mir persönlich, nicht jetzt hier im Podcast, aber vor etlichen Jahren mir gesagt, dass man am Anfang tatsächlich eher so Tower-Lotse lernt oder machen darf und nicht hier gewissermaßen für die Center-Lotsen
oder
Approach oder was auch immer. Wieso ist das leichter, den Tower zu machen?
Weil du nicht so viel Dimensionen hast. Also du fängst sogar ganz am Anfang mit Delivery an. Da darfst du nur Delivery lotsen und den Apron lotsen.
Okay, also der Delivery ist der quasi die Flugpläne freigibt.
Genau.
Der macht ja wirklich, okay,
aber der macht auch Dinge.
Ach so.
Also beispielsweise in München gibt es gewisse Flugrouten, die nicht gefeilt werden dürfen. Die muss man dann umklären auf andere Routen.
Ja.
Es gibt gewisse Departures, die nicht geflogen werden dürfen, je nachdem, ob du ein Jet-Aircraft bist oder ob du ein Prop-Aircraft bist. Es gibt Standardrouten zum Beispiel nach Innsbruck, das sehr nah ist in München.
Ja, ja.
Und wenn die Leute in eine falsche Route fallen, musst du die auch umklären.
Ja.
Und die ganzen Specials musst du auch lernen. Und die musst du parat haben dann.
Naja, okay, ich verstehe schon. Also ganz, ganz trivial ist es nicht, aber es ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt irgendwie hier parallel irgendwie Dinge.
Zusätzlich machst du als Delivery-Lotse die Verkehrssteuerung. Sprich, du darfst nicht mehr Flugzeugen Startup geben, als die Piste ab kann. Weil die Piloten sollen ja nicht am Holding Point von der Runway dann ewig stehen, wenn sie raus können, sondern du musst halt steuern, dass es halt einen gewissen Verkehrsfluss gibt, dass auch nicht zu viel am Apron rumsteht, damit das keine Arrivals mehr reinkommen oder so. Du musst die Verkehrslage schon im Blick haben. Das ist auch so eine Planungstipp.
Okay. Ich sehe schon.
Nicht so trivial, wie es jetzt klingt.
Nee, gut. Aber ich meine, vieles davon ist zumindest nicht so richtig zeitkritisch, während du...
Genau.
Ne, beim anderen musst du ja quasi in dieser Sekunde sofort das Richtige dem sagen, sonst gibt's Strabbel. Da kannst du jetzt sagen, ja, jetzt warte mal kurz, ich muss erstmal kurz blättern.
Es gibt auch Leute, die Ultra Gen Delivery Dozen beispielsweise. Ja. Macht auch Spaß.
Naja, also, das kann ich mir auch vorstellen.
Erst darfst du nur auch Delivery und Apron Lotsen. Dein erstes Rating, das du hast, ist auch das S1-Rating. Damit darfst du in Deutschland dann auch nur auf normalen Airports den Ground Lotsen.
Ja.
Mehr nicht.
Ja.
Wenn du dann, du machst dann deine Ausbildung zum Tower-Lotsen, das Rating heißt dann S2, und als S2-Lotse musst du dann auch eine Prüfung machen, ist tatsächlich mit zwei Prüfer, jeweils von deiner Vier und von der anderen Vier, also quasi ein Prüfer, ein Beisitzer, und dann musst du eine Stunde lang beweisen, dass du alles korrekt machst, und dass du auch effizient arbeitest.
Ja.
Dann musst du am Abend alleine den Münchner Airport lotsen. Und das ist dann schon kritisch teilweise, weil es dann auch so viel Verkehr gibt, dass die Frequenz einfach voll ist.
Okay, aber lass mal ganz kurz vergleichen. Wie lange dauert so eine Ausbildung normal zu einem echten Fluglotsen?
Ja, also das ist jetzt Tower-Lotse mit den OJT, also On-the-Job-Training, wahrscheinlich schon 2 Jahre.
Ja, genau. Also und ich meine, das ist jetzt ja hier irgendwie dann doch nur ein Bruchteil davon.
Ja, nee, also du musst schon mit einem halben Jahr rechnen, bis du Tower-Lotse
bist. Ach, Tatsache. Aber das ist ja nicht ein halbes Jahr Vollzeit. Das ist ja
nicht quasi, Vollzeit, natürlich nicht.
Ja, machst du neben deinem Job.
Aber wir erwarten trotzdem, dass du so 10 Stunden in der Woche lotst.
Okay, aktiv. Wow, okay.
Und halt auch dich damit beschäftigst.
Ja.
Und es ist tatsächlich, was du so lernen musst, auch nicht ohne. Das ist einiges an Stoff, auch als Tower-Lotsen.
Ja, also. Und sind deine Fragen sind immer sehr spezifisch auch für verschiedene Flughäfen, oder? Also du darfst jetzt quasi in München lotsen, aber dürftest jetzt nicht einfach sagen, ich mache jetzt Gatwick.
Genau, folgendes. Einerseits wirst du ja, du kannst aussuchen, wo du anfängst zu lotsen.
Mhm.
Das ist auf dem Land begrenzt. Du kannst zum Beispiel in Deutschland anfangen, du kannst in Frankreich anfangen, du kannst in UK anfangen.
Ja.
Und dann gibt es zusätzlich noch ein System, dass es halt Major Airports gibt, sogenannte Tier 1 Airports.
Mhm.
Und für diese Airports brauchst du noch eine spezielle Einweisung, weil die halt so komplex sind, dass du nicht einfach so lotsen darfst. Wenn du dein S2-Rating hast, hast du deine Ausbildung in der Regel an einem Major Airport gemacht. Du kannst auch aussuchen, wo du machst.
Mhm.
Du könntest dich auch in Nürnberg ausbilden lassen beispielsweise, aber dann darfst du nicht München lotsen. Wenn du in München deine Ausbildung machst, dann darfst du natürlich mit deinem S2-Rating direkt auch München lotsen.
Ja, macht natürlich Sinn, ja. Mhm.
Wenn du zum Beispiel, also Major Airports in Deutschland sind Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und München.
Okay.
Und für die Airports brauchst du eine spezielle Einweisung.
Mhm.
Alle anderen Airports darfst du mit deinem S2-Rating in Deutschland, wenn du es in Deutschland gemacht hast, einfach so besetzen.
Okay.
Du könntest dich in Leipzig auf den Tower setzen dann und einfach lotsen. Natürlich, wir haben für jeden Airport SOPs, also Standard Operating Procedures, wie zum Beispiel Taxis abzulaufen haben, was Standardrouten sind, wie die Clearances ausschauen für die jeweiligen Sachen. Die musst du alle einhalten, die musst du vorher gelesen haben und die auch dran halten. Aber im Prinzip darfst du dann Leipzig, keine Ahnung, Stuttgart, Köln-Bonn einfach draufsetzen und ab geht's.
Okay, und das war jetzt alles noch irgendwie direkt am Flughafen, aber Center,
ja. Oder Approach auch, ja.
Nee, achso, ja, aber Approach würde ich ja immer noch zum Flughafen gehören zählen, aber die gewissermaßen für Überlandregionen jetzt dann zuständig sind, da hätte ich ja gesagt, das ist ja gewissermaßen das Einfachste.
Nee, weil in Batzen gilt das Top-Down-Prinzip. Sprich, wenn zum Beispiel jetzt kein Münchner Tower da ist und du den Sektor über München lotst, dann musst du den Münchner Tower komplett mitcovern. Sprich, auch die Flugzeuge am Apron, am Boden, mit den Clearances,
mitmachen. Okay, also, das müsste aber natürlich theoretisch nicht so sein. Und wenn dann wirklich nur der Überland ist, ist das schwieriger? Ist das leichter? Was ist denn...
Es ist, würde ich sagen, schwieriger als Tower, weil es gibt wesentlich mehr Absprachen mit anderen Sektoren, die du einhalten musst. Mhm. Du musst viel mehr wissen.
Ja.
Du musst auch wesentlich mehr wissen
ja.
über den Airspace, den du da betreust. Am schwierigsten tatsächlich ist der Approach, weil da musst du zeitkritische Anweisungen geben.
Ja, ja, klar.
Und du musst hart priorisieren, wer ist jetzt Nummer eins, wem muss ich jetzt eine gewisse Anweisung vor einer anderen geben, was ist gerade wichtiger. Und wenn du es falsch machst, kann es halt sein, dass du dir gerade so viel verbaust, dass du wieder Leute irgendwie rumvektorieren musst und dass wieder alles nicht aufgeht, was du eigentlich geplant hast. Deswegen Approach ist am schwierigsten.
Okay, aber kannst du Leuten da einfach sagen, ja, jetzt dreh mal drei Schleifen, ich muss ja erstmal den Rest klar machen?
Ja, das kannst du schon machen, aber dann kommt hinterher vielleicht nochmal welche.
Achso, okay, bis dahin, verstehe schon. Ja. Gut, wobei das natürlich dann schon auch so ein bisschen ein Problem ist, wahrscheinlich im WATSIM eher als in Realität, so wie viele Leute kommen denn da jetzt und wollen da jetzt gerade wirklich fliegen und landen?
Ja, genau. Also du musst dann natürlich auch mit deinen Nachbarstationen reden, zum Beispiel, wenn du jetzt gerade was verbaut hast. Da musst du irgendwann sagen, scheiße, jetzt alles voll. Ich rede mit dem Center über mir und sage, bitte für 10 Minuten keine Inbounds, holde bitte alle, ich muss erstmal aufräumen.
Ja.
Da muss man halt mit anderen Leuten reden, mit der Station reden.
Ja, okay.
Das ist aber real auch so.
Also. Gut. Und kannst du hier Center-Lotsen machen oder bist du quasi, hast du das keine Berechtigung? Strebst du das an?
Ich strebe das gerade an. Also ich mache seit ungefähr jetzt 2,5 Jahren WATSIM. Ich habe jetzt mein S3-Rating.
Mhm.
Das ist das Approach-Rating.
Okay.
Das habe ich jetzt auch in München gemacht. Sprich, ich darf die Münchner TMA, also das, den Approach-Bereich lotsen. Ich habe zusätzlich noch eine Freigabe für Hamburg, was ich auch dort lotsen darf. Ich lotse auch gerne andere Sachen, wie zum Beispiel Leipzig oder auch Nürnberg.
Mhm.
Ich mache jetzt gerade Ausbildung weiter zum Center-Lotsen. Das heißt dann C1-Rating. Und das ist dann auch tatsächlich das Ende quasi von der normalen Controller-Ausbildung. Und dann darfst du erstmal alles in Deutschland. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt noch in Österreich auch lotsen will, dann müsste ich mir von Österreich erstmal eine Einweisung holen, wie bei denen lokal die Gegebenheiten sind. Die haben auch teilweise andere Software, ein bisschen anders konfiguriert und so. Die Airspaces sind auch einfach anders teilweise aufgebaut, teilweise sind Procedures ein bisschen anders. Deswegen gibt es auch eine Einführung von der lokalen, bei uns heißt es VACC, die Gruppe, die das macht. Und dann darf ich da auch lotsen. Teilweise muss man da auch eine Prüfung machen, teilweise nicht. Das dürfen dann die selber entscheiden. Und das mache ich jetzt gerade. Ich bin jetzt gerade in der Solo-Phase. Sprich, am Anfang hast du sehr viel Theorie. Dann gibt es Simulator-Sessions, die ich jetzt gemacht habe. Danach gibt es betreute Sessions. Also ich lotse und ein Mentor schaut mir zu, während ich echten Verkehr auf WATSIM lotse, gibt mir Feedback. Und wenn das alles gut ist, gibt es eine Solo-Phase, auch beim Tower übrigens genauso, wo ich allein lotsen darf für maximal 3 Monate.
Mhm.
Und in diesen 3 Monaten muss ich dann mindestens eine Prüfung machen. Ich darf auch mehr, ich habe so viele Prüfungen wie möglich, wie ich mag machen, sofern ich einen Prüfer finde, der noch Bock auf mich hat.
Ja.
Irgendwann kennt man die Leute, die
nicht
klarkommen. Genau, ich bin jetzt da gerade in der Solo-Phase. Ich habe jetzt seit gut einer Woche die Solo, ist auch ziemlich frisch. Ich versuche gerade ziemlich viel zu lotsen, um mich da einzuarbeiten. Ich darf gerade nur, also in der Solo-Phase bist du begrenzt auf einen Sektor, auf eine Position, die du besetzen darfst. Ich darf gerade den kompletten praktisch Südbayern lotsen, also quasi ab Nürnberg südlich, komplett Südbayern, über München drüber lotsen, alleine. Und da werde ich dann auch meine Prüfung drauf machen, in ein paar Wochen hoffentlich. Und dann da bin ich C1 und dann bin ich ausgebildet und fertig.
Okay, und wenn du selber Ausbilder werden wolltest, musst du dann noch weitere Ausbildungen zum Ausbilder machen?
Ich könnte jetzt auch schon Ausbilder sein.
Okay.
Habe ich jetzt nur jetzt keine Lust gehabt, weil es auch ein bisschen zeitintensiv ist. Ich hätte jetzt auch schon mit dem S2-Rating Ausbilder machen können, aber natürlich nur Tower und drunter. Da wird einfach geschaut von denen, die gerade Ausbildung machen, ob du das an sich sauber machst. Und wenn du wenn die guten Eindruck von dir haben, darfst du einfach mitmentorieren und ausbilden und da einfach mitmachen.
Okay.
Und ich meine, es gibt auch ganz viele Leute, denen das auch Spaß macht.
Ja, das
ist. Aber ich bin so jemand, ich fliege dann lieber bei den Leuten. Und dann schreie ich halt, wie sie Sachen machen und wie ich die dann stressen kann. Und wenn sie Fehler machen, gebe ich denen halt nach der Session Feedback. und erklärt ihnen das besser.
Ah, ja, klar.
Eher so informell als jetzt offiziell Ausbilder.
Ja, ich verstehe.
Also so, wenn ich Bock habe, mache ich was und ich muss nicht unbedingt mit denen eine Sim-Session machen oder so. Oder prüfen oder so, habe ich keinen Bock drauf.
Ich meine, wie viel Kontakt hast du überhaupt zu anderen Fluglotsen? Oder also vor allem, ich meine, beschränkt sich der Kontakt auf irgendwie hier digitale Kommunikation oder trefft ihr euch auch mal ab und zu auf ein Bierchen? Oder?
Wir treffen uns auch. Wir treffen uns, also wieder vier, also München, Langen, Bremen, trifft sich bei uns in Deutschland zweimal im Jahr. Zum realen Lotsen, dann bietet man irgendwo einen Raum an oder hat sonst irgendwo einen Raum zur Verfügung.
Ja, wenn du Reallotsen sagst, meinst du?
Real, also man trifft sich in der realen Welt.
Ach so, ich dachte jetzt,
Raum.
Ach so, ich man dachte, macht dann spaßeshalber mal reale Flugzeuge.
Nee, nee, ja, wir könnten es vielleicht, aber da lässt uns die DFS, glaube ich, nicht dran.
Oh.
Also nicht, dass die nicht mögen, was sie machen. Tatsächlich, ja. Also wenn man sich bei der DFS bewirbt, und sein C1-Rating vorweisen kann, dann ist das schon ein bisschen was wert.
Ja, okay.
Weil es jetzt, man zeigt auch immer ein Interesse.
Ja.
Und die Ausbildung jetzt auch nicht ohne, wie ich jetzt schon erklärt habe.
Ja, also ja, man, ich glaube, das ist denen dann klar. Ja.
Wenn man sein C1-Rating hat, dann weiß man schon einiges.
Ja, wie ist also, denn umgekehrt? Wie viele reale Fluglotsen machen denn, was ist denn der Anteil da? Wie viel gibt es da, die da spaßeshalber noch mitmachen?
Es sind relativ wenige, muss man sagen, weil die meisten halt auch dann nach dem Job wahrscheinlich auch keine Lust mehr haben.
Ja, also, genau.
Aber es gibt schon ein paar, die da schon sehr aktiv sind. Also teilweise Tower-Lotsen, teilweise Center-Lotsen.
Okay. Gut, aber ihr trefft euch ab und zu mal auch zum Reallotsen, aber irgendwie so hast du da jetzt irgendwie, ist das eine nette Community? Hast du da irgendwie nette Leute kennengelernt?
Gehst
du so die Freundschaften irgendwie außerhalb jetzt auch von Watzim, dass ihr euch mal irgendwie trefft?
Ja, definitiv. Also man hat da Freunde auch gefunden, also ich zumindest. Und die Leute, die dann auch dabei bleiben, sind auch da wegen den Leuten im Endeffekt. Also jetzt nicht nur den Leuten in der eigenen Vier, sondern auch so deutschlandweit quasi. Man besucht auch gern mal so Treffen von den anderen Gruppen. Ist halt eine Community quasi. Ist halt auch ein Hobby, wie in so Vereinsleben quasi in deinem Hackerspace halt.
Ja.
Und dieses Reallotsen ist dann auch so, dass man sich halt in so einer LAN-Party halt zusammensetzt mit seinen Rechnern und dann halt durch den Raum schreit, hier, die Lufthansa hier, die hätte ich gern so und so.
Ja, macht natürlich irgendwie alles Sinn, ne? Ist auf jeden Fall eine witzige Sache. Ja, brennt mir jetzt ja schon länger da quasi auf der Zunge hier die Frage mit der Realität. Also so ist natürlich, also ich müsste jetzt natürlich einen realen Lotsen oder sowas fragen, ob denn das, was du geschildert hast, auch alles irgendwie so der Realität entspricht, aber vielleicht kannst du das ja selber so ein bisschen einschätzen. Also wie real ist Watzim? Wie gut funktioniert das? Wo sind die Probleme, was sich nicht gut abbilden lässt? Oder was sind die Sachen, die besonders gut funktionieren?
Also es gibt ein Problem, und zwar, es gibt mehrere Probleme. Fangen wir jetzt mal bei den einfachsten an. Es gibt nicht so wirklich Flow Control wie in Realität. Sprich, in Realität gibt es ja Eurocontrol, die die Slots planen und schauen, dass keine Station überlastet wird mit Fliegern. Mhm. Das können wir auf Watt ziemlich sicherstellen, weil Flow Control, was ich vorhin schon bei der Delivery erwähnt habe, ist nur immer Airport-spezifisch.
Ja.
Sprich, wenn wir jetzt Event in München haben, dann kommen aus ganz Europa irgendwelche Flieger und wir können nicht wirklich steuern, wie viele kommen.
Ja.
Es könnten halt zu viele kommen und dann säuft halt eine, zwei, drei Stationen ab.
Ja.
Und dann muss man schauen, dass man sich das wieder so ordnet, dass irgendwie alles wieder passt. Da kommen wir zum nächsten. Nachdem wir ziemlich viele Newbies auch haben, die teilweise wirklich anstrengend sind. Mhm. Also ich habe nichts gegen Newbies. Manchmal merkt man denen halt auch an, dass sie wirklich was lernen wollen, dass sie jetzt gerade noch überfordert sind und so und bla, alles gut. Aber manchmal gibt es halt Newbies, die denken, dass sie alles besser wissen, aber eigentlich keinen Plan haben.
Ja.
Und die sind halt ultra nervig. Oder Piloten, die denken, sie wurden vergessen, was sie aber nicht wurden, und dauernd reinrufen, die Frequenz blockieren oder so.
Mhm.
Also das heißt jetzt nicht, dass in Real auch nicht so ist. In Real machen auch Piloten Fehler.
Ja.
Aber auf Watzim ist das schon schwieriger, vor allem, weil wir halt in der Regel mehr Flugzeuge auf der Frequenz haben wie in Real. Sprich, wir haben wesentlich mehr Stress als die realen Lotsen. Wir machen auch in der Regel weniger Pausen. Und manchmal ist man da einfach überfordert mit der Gesamtsituation, sage ich mal. Ja.
Wie ist denn das überhaupt? Wie ist denn euer Umgang mit, ich sag mal, mit Trollen? Also theoretisch kann ich doch, wenn du jetzt sagst, als Pilot ist der Einstieg relativ leicht, da kann ich einfach irgendwie rumblödeln, Blödsinn im Funk rufen und auf der Landebahn parken bleiben.
Ja, gibt's auch. Wir können die Leute warloppen, heißt das bei uns. Also wir können einen Supervisor rufen, eine Situation schildern und dann, wir haben einen Code of Conduct, der eingehalten werden muss. Mhm. Beispielsweise steht da drin, dass jeder Pilot dazu fähig sein muss, Speed, Headings und Altitudes zu fliegen. Und wenn es einer nicht kann, dann wallop ich den und dann wird er vom Netzwerk gekickt.
Das ist ja also Fähigkeiten auf der einen Seite, aber ich kann vorsätzlich Blödsinn machen.
Ja, ja, klar. Aber dann ist es ist genauso.
Genau, okay.
Passiert jetzt aber nicht so oft tatsächlich.
Okay, ja, ja. Wahrscheinlich sind die halt dann relativ schnell raus.
Und es gibt halt Leute, die nicht belehrbar sind, die, ja. Wo man sagt, das ist falsch, was du gerade machst. Und er sagt, nee, das passt so. Wo man dann halt viel zu viel mit den Leuten diskutieren muss. Das Problem ist halt auch bei Events, wenn die Frequenz eh schon voll ist, habe ich teilweise nicht die Kapazität, noch mit dem Supervisor zu schreiben, weil ich eigentlich am Dauerfunken bin. Mhm. Und dann gibt es auch teilweise so, dass man Leuten, zum Beispiel gerade in München sagt, Fly Heading 180 und sie einfach vergisst, weil die sind dann ziemlich tief in der Regel im Approach. Und irgendwann kommen die Alpen und dann löst sich das Problem von selber.
Aha, okay. Ja, aber so generell würdest du schon einschätzen, dass der Realismusanspruch und auch so wie er es umsetzt, so gut wie möglich ist, oder?
Genau. Und viele Piloten machen es auch korrekt. Und wegen denen ist man noch auf dem Netzwerk. Ja. Also die wirklich miteinander mit einem dann kooperieren, sind auch wirklich super geil. Also ich kenne auch von den Piloten einige mittlerweile, privat auch. Oder halt nur, weil sie auf der Frequenz dauernd sind, weil sie dauernd nach München fliegen, weil sie einfach nur professionell sind und wissen, was sie tun, weil sie auch teilweise einen darauf hinweisen, oh, ich habe dir jetzt vergessen, sorry, also passiert auch. Ja, es ist ein doch sehr angenehmes Miteinander eigentlich und deswegen macht man das auch.
Okay. Aber also ich habe so also auf YouTube mal hier irgendwie so jemand, der auch realer Pilot ist und dann halt so spaßeshalber manchmal mit dem Flight Simulator und Ding so irgendwelche Flüge nachspielt und dann, ich meine, ich hatte ja nur immer so einen Nebenkommentar irgendwie geäußert, dass das ja irgendwie alles irgendwie ganz gut passt und so weiter. Der hat natürlich den Funkverkehr richtig drauf, so wie er es halt in Realität auch macht, genau, ne? Also ein realer Pilot und so. Auch da ist, ne, so Hobby und Training und was auch immer, was der da irgendwie privat macht. Aber es ist jetzt nicht so, als würde dir eben irgendwie von Airlines oder was auch immer ausgenutzt, dass die irgendwie ihre Simulator, was auch immer, irgendwo Programme nutzen, dass die einfach auch jetzt in Watze mitspielen, damit du halt gewissermaßen die Funksimulation auch drinnen haben. Weil das könnten die ja gewissermaßen natürlich ausnutzen, dass ihr das gratis anbietet.
Das könnten die machen, machen sie aber derzeit nicht. Was aber ganz lustig ist, es gibt ja auch so Real-Life-Simulatoren, also hier Full-Size, Full-Motion-Cockpits. Und manche von diesen Full-Size-Simulatoren, die man halt auch für Geld, wo man sich die mieten kann quasi, können tatsächlich auch Watzen. Also wenn ihr da mal sowas angeboten bekommt oder vielleicht irgendwas geschenkt bekommt, könnt ihr auch gerne mal nachfragen, falls ihr da schon Watzen geflogen seid, ob ihr da auch Watzen fliegen könnt. Mhm. Also da gibt es tatsächlich so Anbieter, wo sie auch Watzen-Integration haben.
Ach so, okay.
Das kann man dann auch machen.
Ah ja, ja, bietet sich natürlich irgendwie an, ne, wenn man das irgendwo hat.
Aber jetzt direkt offiziell von Fluggesellschaften gibt es das nicht. Und auch die DFS selber ist dann nicht so. Die haben mal eigene Simulatoren. Und eigene Ausbildung.
Okay, ja klar, natürlich.
Das wollen die schon eher unabhängig von uns halten.
Ja, kann ich auf der Seite auch natürlich irgendwie verstehen. Gut, jetzt hast du ja auch irgendwie gesagt, das hat dich irgendwie einfach interessiert. Hast du jetzt da irgendwie einen Einblick bekommen in diese Welt der Air Traffic Control, der Welt der Fluglotsen? Den du vorher nicht hattest, ist das jetzt wirklich wo du richtig was gelernt hast? Hast du den Eindruck, dass sich das diesbezüglich rentiert hat?
Ja, also rentiert hat sich auf jeden Fall. Also so einen tiefen Einblick tatsächlich am Anfang habe ich es mir nicht erhofft. Ja. Ist auf jeden Fall mehr, als ich mir erhofft habe und professioneller, als ich mir erhofft habe. Und was ich halt cool finde, ich kann halt, wenn ich jetzt wieder irgendwelche so, ja, jetzt, ich weiß nicht, Flugzeugunglücke, aber jetzt so komische Situationen, was man manchmal in den Nachrichten hört, dass wieder irgendwas passiert ist, als hoffentlich nichts Schlimmes natürlich, aber ich kann es dann besser einschätzen. Gerade in letzter Zeit hört man ja auch, dass in Amerika ganz viel komische Sachen geklärt werden von Lotsen da, Was übrigens auch einen Grund hat, weil wegen Covid gab es in den USA wesentlich weniger Flugverkehr. Mhm. Deswegen wurden sehr viele Altlotsen in Rente geschickt. Mhm. Dann kam auf einmal wieder viel mehr Flugverkehr.
Ja, schlagartig.
Deswegen wurden sehr viele neue Lotsen angestellt. Und die treiben da gerade Unwesen.
Gott. Hast du durch deine Tätigkeiten jetzt in dem WATSIM irgendwie auch was mitgenommen, was du ansonsten im Leben brauchen kannst? Also ist das jetzt quasi nur, ist es eine andere Welt oder hast du da wirklich auch was irgendwie mitgenommen, wie du jetzt heute dein Leben vielleicht anders managst, weil du jetzt irgendwie klarere Pläne im Kopf hast oder so?
Es hält auf jeden Fall den Kopf fit.
Ja?
Also gut, ich programmiere halt auch gerne, sprich ich mag gerne theoretisch denken. Aber also was tatsächlich cool finde, ganz am Anfang, als ich angefangen habe, auch zu fliegen, habe ich die Leute teilweise ultra schwer verstanden im Funk, weil sie auch so ein bisschen nachgeblieben
wird.
Und man kriegt mit der Zeit so ein Gespür dafür, schwer verständliche Leute oder auch so bei schlechten Verbindungen Leute noch zu verstehen.
Gut, da sind natürlich aber vieles davon cool. Einfach dieselben Phrasen immer wieder. Und
Ja, aber auch so allgemein. Das habe ich tatsächlich gemerkt, dass ich teilweise besser hinhöre. Wie gesagt, es halt dann den Kopf fit tatsächlich. Anstatt dass ich mir irgendwelche YouTube-Videos reinziehe oder so, macht es dann doch mehr Spaß, dann da irgendwie auf WhatsApp zu lotsen.
Ja. Aber das beschäftigt dich jetzt nicht so viel, dass wenn du gewissermaßen ins Auto steigst und nach Hamburg fährst, dass du denkst, oh, ich fahre Alpha 9 und dann über die Nürnberg-Würzburg-Transition auf die Alpha 7 Autobahn?
So geht's nicht. Aber ich sag mal so, wenn ich fliege, weiß ich zumindest auch mehr, was da gerade passiert.
Ja, klar, okay.
Mhm. Zum Beispiel, ich hatte jetzt vor Corona auch mal einen Go-Around, was ich ziemlich lustig fand, in München tatsächlich, wegen Wetter.
Also du warst als Passagier in einem Go-Around? Oh, das habe ich auch noch nie erlebt.
Das war jetzt Vorwärtsum tatsächlich. Ja, ja. Aber ich hatte tatsächlich auch wenig Panik da, weil ich so gedacht habe, ja, ich habe schon gemerkt, es war irgendwie unruhig oder so.
Ja.
Wir waren gefühlt auch ein bisschen schnell.
Aber also das sagt doch der Pilot dann relativ bald wahrscheinlich auch den Passagieren, dass das jetzt irgendwie hier nicht kritisch war, sondern dass das ein normales Prozedur ist.
Aber als ich mir das umgeschaut habe, haben ein paar Leute schon ein bisschen komisch geschaut,
aber das ist, passiert halt auch nicht so häufig, dass man irgendwie sagt, ja klar, hatte ich irgendwie schon 3-4 Mal, ist halt Ding. Ja, aber ich meine, die Idee davon ist ja, bevor man ein Risiko eingeht, macht man im Zweifel lieber einen Go-Around.
Ja. Aber was schlimm ist, natürlich, nachdem man auch so sehr interessiert ist für Aviation und so, schaue ich mir auch viel so Flugvideos auf YouTube an von echten Piloten teilweise. Ja. Und da bin ich manchmal leider schon hart getriggert, weil wenn man dann teilweise hört, wie der reale Funkverkehr abläuft und du dann so denkst, das war jetzt ein Fehler.
Mhm.
Das Feedback war jetzt falsch.
Ja, ja.
Wurde nicht korrigiert. Oder jetzt gibt es so ein, kann man auch verlinken vielleicht, so einen Eurowings-Piloten, der ziemlich viele Approach-Departure-Videos macht. Der Kanal heißt auch so. Der ganz oft, wenn er zum Director geschickt wird, also egal in welchem Flughafen, da sagt der Lotsen auch immer dazu, Contact Director, Calls and Only. Dann ruft er rein und erzählt erstmal seine halbe Lebensgeschichte. Ja, Eurowings 1, 2, 3, 5000 Feet, Heading 260. Und denkst du so, Alter, du hast geil zurückgelesen, Calls and Only. Sei doch bitte.
Ja, gut, das ist natürlich.
Aber nee, sind auch echte Leute, also ist auch klar. In der Regel nicht so schlimm. Also ich will jetzt auch nicht sagen, das ist irgendwie kritisch schwer, was da passiert.
Ja, aber das bringt mich jetzt zu einer Frage, die ich am Anfang schon mal irgendwie angedeutet habe. So, warum denn eigentlich Sprechfunkverkehr immer noch so, also vor allem das Mittel der Wahl ist. Ich meine, theoretisch sind wir uns ja hoffentlich einig, wir sind ja beide irgendwie ITler, Nerds, wie auch immer. Man könnte da ja ein fantastisches Protokoll irgendwie machen, das irgendwie digital über Satellit und was ich wie und dann quasi den Sprechfunk im Notfall nur als Fallback oder sowas nutzen. Aber es gibt ja gar kein irgendwie alternatives Verfahren bisher.
Das stimmt nicht. Es gibt CPDLC. Das ist ein System, das fast alle Flugzeuge eingebaut haben, mit dem man über Text und im Prinzip so Standardprotokolle kommunizieren kann und Anweisungen geben kann. Das wird aber in Europa nur im oberen Luftraum eingesetzt, also nur für Überflüge im Endeffekt, weil das Problem ist, dieses System läuft über Satellit und teilweise auch über Bodenstationen, aber die Messages brauchen teilweise Minuten, bis sie ankommen.
Okay. Aber es müsste ja nicht so sein. Also man könnte das ja anders konzipieren.
Ja, das heißt, aber in Aviation dauert alles ultra lang, spezifiziert zu werden.
Ja.
Und halt zugelassen zu werden. Ich bin mir sicher, dass da irgendwelche Systeme in Entwicklung sind.
Okay.
Aber noch nicht so weit.
Ja. Aber ich meine, theoretisch wäre es wirklich, also stell dir vor, der kriegt irgendwie hier eine Message rein, jeder sieht das gewissermaßen irgendwie auf seinem Screen, wo denn die Ding ist. Ich drücke einen Knopf, übernehme das automatisch in meinen Computer, der fliegt einfach die neue Route ab, oder was ja, auch genau. immer, macht das aber einfach. So.
Das gibt es auch tatsächlich schon.
Ja? Also theoretisch könntest du ja wirklich das Flugzeug komplett fernsteuern. Also eigentlich müsstest du dem ja wirklich nur sagen, fahr jetzt dahin, fahr jetzt dahin, fahr jetzt dahin, also Drohne, wenn du so willst. Ne? So, in der Theorie wäre das ja denkbar, aber es ist halt, also Sprechfunk ist the way to go weiterhin.
Es ist halt der kleinste gemeinsame Nenner. Deswegen gibt es auch immer noch Fuß und Meilen und Knoten in der Luftfahrt, weil alle diese Instrumente eingebaut haben und man da sicher gehen kann, dass alle auf jeden Fall in Knoten, Fuß und Meilen rechnen können beispielsweise. So neue Sachen werden erst langsam eingeführt. Das ist allgemein da in dem Bereich so. Ist ein bisschen schade, weil eigentlich sind wir da in anderen Bereichen schon so viel weiter. Aber ja, da passiert alles nur sehr langsam. Und vor allem, du musst immer noch auch die Alten dann supporten.
Mhm.
Also ich meine, so Flugzeuge sind in der Regel 30 Jahre oder mehr in Benutzung. Und nicht immer lohnt sich da, ein komplett neues System einzubauen.
Nee, aber theoretisch könnte man natürlich auch also den Sprechfunk weiterführen. Erstmal, um damit alle irgendwie klarkommen. Die Sachen aber, während du die in dem Computer klickst oder auch der Fluglotse in seinem System klickt, trotzdem noch digital irgendwie übertragen.
Ja, aber dann fehlt wieder ein bisschen Situational Awareness. Weil trotzdem gut ist, dass alle auf der Frequenz mitbekommen, was gerade passiert.
Ja gut, und die können ja auch alle das digitale Zeug empfangen.
Nicht potenziell alle. Wenn jetzt du einen uralten Flieger hast, muss ich.
Okay, ja, ich sehe, also es ist natürlich so eine Kompatibilität zu bestehenden Systemen, ja. Das ist natürlich
aber
schwierig.
Es tut sich langsam was. Was ich vorhin erwähnt habe, diese VORs und NDBs, da gab es in Deutschland früher Hunderte, mittlerweile unter 50.
Okay.
Also die werden auch abgebaut.
Ja.
Es ist nicht so, dass jetzt dass man immer noch ganz lange die Sachen supportet, diese alten Navigationsmethoden zum Beispiel. Aber es ist tatsächlich, es passiert erst nur langsam. Genau.
Gut, jetzt kommen wir mal doch zum großen Thema, wie kann ich da einsteigen? Wir haben vorher mal kurz geredet, eben so als Pilot ist das recht einfach, ich mache meinen Account, ich kann da irgendwo machen. Was ist ein guter Weg da, wenn ich jetzt sage, oh, das mit dem Lotsen, das hat mich hier heute in dem Podcast hier hinreichend getriggert, da hätte ich auch Bock drauf, wo fange ich an, wie steige ich da ein?
Also als Lotse braucht man grundsätzlich keine Voraussetzung oder man muss kein Vorwissen haben. Alles, was du als Lotse wissen musst, wird beigebracht. Wir haben ganz viele, wir haben einen Knowledge Base, wo alles drinsteht, was man wissen muss. Dennoch würde ich allen empfehlen, die mal lotsen wollen, selber zu fliegen. Weil du kriegst ein besseres Gefühl dafür, was die Piloten können und was sie nicht machen können mit ihren Flugzeugen, wenn du mal selber auch geflogen bist. Sprich, mein Vorschlag wäre, wenn du lotsen willst, flieg erstmal ein bisschen.
Also wir reden von im Flight Simulator.
Im Flight Simulator.
In VATSIM.
Aber auch VATSIM dann auch irgendwann auch.
Natürlich.
Und schau auch, ob dir das Environment passt. Wie gesagt, das ist kein Muss, aber es hilft dir schon mal einzuschätzen, ob du Lust drauf hast. Dann kommen wir zum nächsten. Das Problem ist, es gibt sehr lange Wartezeiten aktuell in Deutschland, bis man anfangen kann, die Ausbildung zu beginnen. Also man muss mit mindestens ein paar Monaten Wartezeit rechnen, bis man allein irgend so einen Wald- und Wiesenplatz besetzen darf.
Okay.
Weil es einfach zu viele Leute gibt, die das machen wollen. Und wir zu wenig Ausbilder haben, um die Leute zu betreuen.
Okay, aber auf der anderen Seite hast du vorhin gesagt, ihr seid eigentlich zu wenig Leute, um irgendwie alle Sachen zu besetzen auch. Also das heißt, es gäbe genug Interessenten, aber ihr habt gar nicht die Kapazitäten, die aus, also hier so ein too busy to improve.
Genau. Also wir haben zu wenig Leute, die es ausbilden können. Also zu wenig Lotsen würde ich jetzt vielleicht gar nicht mal so sagen. Wir haben schon einige Leute, aber nicht jeder lotst jeden Abend. Und das heißt, München ist in der Regel beispielsweise jeden Abend besetzt, aber jetzt nicht den ganzen Tag über.
Ja.
Es ist halt, Leute müssen auch arbeiten oder irgendwas anderes machen. Das Problem ist einfach, das andere Problem ist, dass wir auch teilweise Mentoren verlieren, weil wir halten relativ schlecht Trainees in der Ausbildung dabei, weil sehr viele Leute merken, oh,
es ist ja doch krasser.
Es ist too much. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so anspruchsvoll ist, dass ich so viel Zeit investieren muss, und brechen dann ab. Mhm. Beispielsweise, wir machen es immer in so Schüben, wo wir eine Grundeinführung machen, das heißt bei uns Basic Lesson. In meiner Basic Lesson waren 12 Leute, und von den 12 Leuten lotsen heute noch 2 und 4 Leute haben überhaupt das Tower Rating bekommen von diesen 12 Leuten. Alle anderen, fast alle Leute, haben aber trotzdem erstmal einen Platz von anderen Leuten weggenommen, die potenziell lotsen wollen. Mhm. Und danach auch Zeit von Mentoren weggenommen, weil sie Simulator-Sessions hatten, weil sie vielleicht Prüfungen hatten und allgemeine Einführungen und so und Fragen gestellt haben. Und deswegen der Zeitinvest von diesen Mentoren darf man unterschätzen, der ist wirklich extrem. Also manche hängen sich da wirklich rein. Ich frage mich auch, woher sie die Zeit dafür nehmen. Deswegen mache ich das auch nicht. Weil ich genau weiß, wenn ich dann das mache, dann würde ich es auch gescheit machen. Und dann ist das eher ein Job.
Ja, ja, ja.
Also ich engagiere mich schon auch. Ich mache im NAV-Team und mache da die Einrichtung von diesen Lotsen-Clients. Hat alles, was mit Technik zu tun hat, im Hintergrund quasi. Sorry. Aber tatsächlich ist das Problem, dass viele Leute es unterschätzen.
Ja, ja,
deswegen, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, wir freuen uns über jeden neuen Lotsen. Aber wenn ihr schon seht, boah, fuck, ich werde da keine Zeit dafür haben oder das klingt zu krass, fangt bitte nicht an.
Ja, ich habe schon gesagt, ich glaube, das ist natürlich so ganz hilfreich in so einem Podcast, das irgendwie mal so auch so von allen Seiten jetzt zu beleuchten, was da alles irgendwie dranhängt, was da irgendwie dann doch irgendwie an Seitenbedingungen, die man irgendwie dann im Kopf haben muss, die man da irgendwie lernen muss, die man erstmal irgendwie schaffen muss, wie es dauert und sonst was, ist halt nicht was man einfach quasi jetzt mal so am Wochenende mal schnell macht.
Genau, also man muss auch sagen, wir haben viele Leute, die eher jünger sind, also man muss mindestens 14 Jahre alt sein, um bei Watzim zu lotsen. Gerade so diese Jüngere unterschätzen es.
Ja, das, ja gut. Ja, aber ich meine, die haben es vielleicht dann mal im Flight Simulator auf der anderen Seite gesehen gehabt denken sich, das ist doch irgendwie ganz witzig, und dann ist das natürlich irgendwie eine andere, ja, ein anderes, ich meine.
Ja, genau, die unterschätzen es oder nehmen es auch nicht ernst. Und teilweise, wir hatten auch schon Leute, die eigentlich voll Bock drauf haben, wo man merkt, der lernt einfach nicht. Also der weiß die Sachen nicht. Wir hatten jetzt zum Beispiel einen, also wir machen auch Simulator-Sessions, zum Beispiel für Delivery. Der hat 3 Sessions gemacht, also 3-mal so 1,5 Stunden oder so, einen Mentor blockiert mit einer Delivery-Sim, die eigentlich beim ersten Mal bestanden wird von fast allen.
Ja.
Und beim dritten Mal hat er es immer noch nicht geschafft, obwohl es immer dieselben Flugzeuge sind, mit den immer denselben Recurrence, die er hätte machen müssen. Und man merkt, der ist irgendwie da nicht bei der Sache. Da haben wir auch gesagt, sorry, wir brechen jetzt Abbildung ab, du bist da nicht bei, du machst das nicht gescheit. Also.
Jo. Gut, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Wahrscheinlich haben wir allumfassend unsere Gehirne leer geredet.
Ich glaube, das war jetzt auch lang genug, oder?
Ja, dann F-Plates, wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich meine, wir hatten das ja schon echt lange angeplant und freue mich, dass es geklappt hat. Und ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube, unsere Zuhörer auch. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Und wenn ihr Bock habt, schaut gerne vorbei. Wir freuen uns auch. Piloten, Lotsen, sehr gerne. Wenn ihr anfängt, nur eine Bitte. Fliegt nicht abends, fliegt nicht bei Events. Gerne nachmittags. Da haben wir alle Zeit der Welt, euch auch auf der Frequenz auch alles zu erklären.
Okay. Gut. So, dann machen wir jetzt hier noch den Handover und sagen Lufthansa to Papa Charlie, bye bye.
Oder auf Deutsch. Verlassen der Frequenz genehmigt.
Oh, vielen Dank. Also dann, ciao, ciao.
Ciao, ciao.